Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 11. Und heute mit dabei sind Flydi.
Ich bin ein Eichhörnchen.
Warum auch immer ein Eichhörnchen?
Weil es geht.
Weil es geht, okay, gut. Das hatten wir doch in irgendeiner letzten Sendung, oder? Dass du ein Eichhörnchen warst?
Ja, das war aber ein anderer Podcast.
Ach so, das war da. Wir podcasten einfach zu viel. Heute mit dabei ein Gast, nämlich Jan ist da. Hallo.
Hallo, ich bin Jacob Thornton und sage euch heute, warum das Semikolon scheiße ist.
Okay, und?
Und ich erzähle euch, was unhosted ist.
Genau, deswegen haben wir dich eigentlich da.
Eigentlich.
Du kannst auch ganz viel mehr erzählen. Ganz normal hier mit in unsere Sendung reinplatzen, auch was vorstellen und ja. Und Felix ist natürlich auch wieder da.
Aber Teapot.
HTTP 418.
Achso, du bist ein Teapot.
Ja.
Ja, gut. Okay, ich bin einfach nur Ingo. Ich bin kein Eichhörnchen, kein Teapot. Und,
aber eigentlich auch ein HTTP-Server.
Bestimmt.
Im tiefsten Innern sind wir doch alle HTTP-Server.
Genau, und haben alle unseren eigenen Statuscode.
Ja. Nee, so viel haben wir dann auch wieder nicht.
Wie? Du willst nicht deinen eigenen Statuscode haben?
Nee.
Nicht.
Ich nehme einfach 418.
Auch. Ah ja, ja, wenn du sowieso schon Teapot bist, dann geht das ja schon. Den Marc haben wir weggeschickt. Der vergnügt sich mit anderen Studenten und Ex-Studenten und Professoren.
Das ist aber jetzt nicht politisch. Ich weiß nicht, wie es nicht korrekt ist, aber es ist auf jeden Fall nicht korrekt.
Nicht korrekt?
Nicht korrekt.
Aber semantisch, syntaktisch ist alles korrekt, stimmt. Ja. Und ja, was? Das Semikolon ist tot? Warum ist denn das Semikolon tot? Wer hat das?
Also, genau, es war ja diese Diskussion, oder es wurde vor 6 Tagen ein Bug gefeilt in Bootstrap von Twitter, diesem UI-Library. Und da hat einer gesagt, oder einem ist aufgefallen, dass wenn man das durch einen Minifier schickt, dann kommt, oder durch JSMin, dann entsteht ein Fehler.
Genau, also und, speziell durch JSMin.
Genau, speziell durch JSMin. Und da hat der Typ, also Jacob Thornton oder auch genannt Fat, hat gesagt, nee, das ist ein Bug in JSMin und Douglas Crockford sollte sich das mal anschauen. Und hat es dann geclosed und dann kam Douglas Crockford in die Issue und hat gesagt, that is insanely stupid code, I'm not going to dump down JSMin for this case.
Ja, und, ja, der sagt dann halt auch, in JS Next wird dann dieser Ausrufezeichen-Operator, der da benutzt wird, anders verwendet werden und da funktioniert es eh nicht mehr, deshalb macht es jetzt gleich richtig und macht doch gefälligst Semikolon.
Ausrufezeichen ist dann nicht mehr not?
Das habe genau. Ich in diesem Kontext, glaube ich, nee, ich habe keine Ahnung, wie es verwendet werden wird, aber es wird auf jeden Fall in diesem Kontext so nicht mehr funktionieren.
To be a statement operator, verstehe ich auch nicht.
Ja. Jedenfalls.
Und dann hat einer direkt Pull-Request geschickt mit Semikolon.
Ja, aber eigentlich war das Semikolon eben nicht der Fehler, sondern der Operator.
Und ja, jedenfalls ging dann halt die komplette.
Achso, das war tatsächlich, weil danach ein Ausrufezeichen kam, in der nächsten Line quasi.
Ja.
Ja, okay, das ist, ja, es ist auch echt beschissener Code, muss man sagen. Also,
ja, ich glaube, das Interessantere daran war dann so der Flame War, der danach losgebrochen ist, ob man jetzt Semikolons in JavaScript verwenden soll oder nicht und wenn ja, wann.
Oder ob man einfach Python benutzen soll.
Ja, ich meine, wenn du halt kleinseitig irgendwas im Browser programmieren willst, dann hast du halt keine große Wahl. Es sei denn, du benutzt jetzt irgendwie Gedöns, was dir das Zeug auf JavaScript runterkompiliert.
Ja. Zum Beispiel, worauf wir später auch noch kommen.
Script oder so.
Wo wir noch später aufkommen.
Ja. Noch nicht. Die Welt wird irgendwann besser, dass die Browser alles können. Bestimmt. Auf jeden Fall.
Nein.
Nicht?
Ich glaube nicht dran.
Aber Browser können doch schon alles.
Ja. Genauso kann man alles kaputt machen, Felix. Aber das
alles. Wir haben ja heute sogar jemanden, der hat ein Chromebook dabei, der macht nur noch einen Browser. Der lebt nur noch im Browser.
Ja, aber nee, das ist so scheiße. Ich hab mir da...
Das ist
jetzt wieder so. Ich habe ja Ubuntu drauf gemacht, also bitte. Ich wohne ja nicht in Silicon Valley, da, wo überall Internet ist. Und jetzt ist das Piratenpad auch noch down und ich weiß nicht, ob es am Wi-Fi liegt.
Dein
oder
Wi-Fi ist
down.
Ich glaube, das ist das Wi-Fi.
Nee, das Wi-Fi ist noch gut eigentlich.
Nee, das
sorry,
Wi-Fi
ist braun.
Also bei mir ist es auch noch da und der pointet ja alle halbe Sekunde einfach, ob das Piratenpad.
Aber das Chromebook
ist.
Von der Hardware her ist echt geil. Wenn man
wie viel Energie hat denn sowas?
Was?
Das, wie viel Energie, also wie viel Kern und Shit?
Keine Ahnung.
Das ist quasi ein Telefon, oder?
Ja, mach doch mal Proc CPU.
Ist doch so ein ARM-Ding, oder?
Wie macht man das?
Cut Proc CPU
Info. Ich könnte es auch auf dem Internet machen.
Könnten so. Aber hey, wenn du schon
okay, da hast. CPU Cores 2.
Und zwei, Alter, ich zwei ARM.
Habt ihr überhaupt Atom?
Das sind ein
570, 1,66 GHz. Und ich glaube 2 GB
RAM. Wählen Sie Ihr Chrome. Ich kann mir jetzt auswählen, welches hast du, ja, Samsung oder Acer?
Ja, das Acer ist scheiße.
Das Acer
sieht scheiße aus.
Ich meine, das ist ein Acer, aber es ist kein Chromebook.
Doch, das ist ein, können also wir mal weitermachen.
Nee, ist doch gerade lustig.
Ja, okay. 1, oh, das ist schwerer als
vor allem, Chrome hat doch jetzt, also die haben wahrscheinlich auch gemerkt, genau, dass es scheiße ist, nur mit dem Browser. Und
jetzt, ja, aber jetzt
haben
sie nicht so kurz.
Aber jetzt finde ich es besonders scheiße. Also jetzt, wo sie es zu einem Desktop-Betriebssystem gemacht haben, aber trotzdem, also das ist ja genauso wie
das ist
ein normales Desktop-Betriebssystem, nur dass ich meinen Browser nicht auswählen, ja, kann.
Genau, das habe ich mich halt auch gefragt. Warum sollte ich mir sowas kaufen, wo, ja, ich einen Browser habe, den ich nicht zumachen kann? Und dann
also vorher war es halt noch geil, weil es so radikal war, aber jetzt da.
Ja, wir haben halt gemerkt, es geht nicht mit und oder nicht ohne alles.
Ja.
Und haben versucht, jetzt dann doch nochmal die Kurve zu kriegen. Jetzt ist es nur just another Linux Distribution.
Irgendwie,
ja,
schon, ja.
Ohne, auf der man den Browser nicht auswählen kann.
Und genau, auf der man sich, die man nur benutzen kann, wenn man Google-Account hat und Internet.
Ja, das echt, man kann das. Man
kann,
aber
das Ding hat doch UMTS, oder? Sonst kannst du sich eigentlich einloggen.
Es hat auch, es hat doch UMTS, oder?
Ja, ja. Ich habe mir dummerweise die Version ohne SIM-Karte geholt.
Wie das? Du hast dir
das. So, ich höre mir diesen Computer, der nur mit dem Internet funktioniert, und ich lasse das Internet weg. So praktisch. Das ist der beste Plan. Ich habe mir meins aber auch ohne UMTS-Stick geholt, ja, und ich habe es auch echt bereut, muss ich sagen.
Ja, darum hast du mich bereut.
Ich fand's gut.
Ja, deswegen hab ich mein Kletphone.
Genau. Ja. Das Kletphone war das.
Ja, ich habe aber jetzt sowieso Simio und da funktioniert gar nichts.
Deswegen vollkommen egal eigentlich. Du musst dir einen Netzclub holen, weil das funktioniert überall, oh, und das ist kostenlos.
Das hab ich noch nie gehört. Ne?
Netzclub ist kostenloses im Internet-Ding. Hatten wir ja schon mal angesprochen.
In Anführungszeichen werbefinanziert. Ich weiß
ja, nicht, du kriegst einmal im Monat eine fucking SMS.
Ja, auf deine Karte, die in deinem Computer eingebaut ist.
Richtig. Ja. Die unter Linux nichts anzeigt. Also nicht muss. Richtig. Zumindest. Gut, dann kommen wir mal zu unserer zweiten Kategorie, der Untote der Woche. Der ist auch quasi schon...
schon etabliert.
Schon etabliert. Irgendjemand hat letztens getwittert, der was? Der Podcast... Ich hab's schon wieder vergessen. Egal.
Ja. Wir sind jedenfalls ein sehr bösartiger Podcast.
Ja, irgend sowas in die Richtung.
Aber finde ich gut.
Wir betreiben polarisieren. Leichenschändung hier.
Ja, polarisieren, ich sag's dir.
Genau.
Ja, so wie letzte Woche mit dem eisgekühlten Baby.
Zombie-Babys aus der Hölle. Zombie-Babys aus der Tiefkühltruhe.
Aber diesmal wenigstens mal richtig Sachen, die sinnvoll sind, die man noch benutzen kann und die einfach...
Wahrscheinlich kann man das nicht mehr benutzen, aber...
Die haben uns doch groß gemacht, die, ja, Dinger.
Also groß gemacht haben sie es auf jeden Fall. Benutzen kann man es jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Es geht um Prince of Persia. Und zwar Prince of Persia für den Apple II. Auf, so Disketten irgendwie gefunden vom...
ja, irgendwie sein Vater hat irgendwie ihm Disketten zurückgebracht.
Genau.
Und da waren die irgendwie drauf, ne?
Genau. Und ja, er hat die dann mit der Hilfe von... Jason Scott, der arbeitet auch, oder der ist auch bei textfiles.org.com, irgendwie sowas. Und da kriegt man halt riesige Mengen an Textfiles und er hat ihm geholfen, diese Disketten zurückzuspielen auf seinen Computer und dann auszuwerten. Und jetzt ist er jetzt gerade dabei, den ganzen Source Code, den er wiedergefunden hat, den auf GitHub zu stellen und dann für die Menschheit zur Verfügung zu stellen.
Was zum Teufel ist denn das für eine Sprache?
Pop.
Pop?
Steht da. Pop Sources.
Das sieht ja mal furchtbar aus. Sehr interessant.
Assembler.
Da steht irgendwie Sure. Das sieht irgendwie aus wie Assembler, nur komischer Assembler mit Bonuszeichen drin.
Super und so. Bonus Assembler
einfach. Ja, wer weiß? Apple Assembler.
Mascar. Das sieht echt super.
Die hatten wahrscheinlich damals schon einfach eine eigene Programmiersprache.
Also ich finde...
die haben noch extra Disk-Routines und so drin.
Also er hat hier auch was dazu geschrieben, dass er es wiedergefunden hat und dass er voll glücklich ist und dass er es jetzt alles
hochlädt. Er hat es irgendwie seit 10 Jahren gesucht oder so, ne?
Und hat es noch keiner auf JS cross-compiled, oder?
Doch, also das war quasi das Erste. Nee, also die Sache ist, dass der Code noch unvollständig ist. Aber wenn es da ist, dann funktioniert es quasi schon auf JS. Und du kannst dir durchlesen, wie Pop-Source funktioniert. Weil der auch das so ein PDF dazu verlinkt hat, wie das funktioniert und keine Ahnung. Ah, verstehe. Und also das ist tatsächlich nicht irgendwie so was Normales, sondern das ist sowas, was du auch für ein Sega Genesis zum Beispiel benutzt hast, zu programmieren.
Ah, das waren noch Zeiten.
Damals, als es halt noch schlecht war.
Na, nee.
Ich habe keine Ahnung, von was ihr redet.
Von Prince of Persia.
Echt?
Ja. Hast du das nie gespielt? Ich habe das noch in Schwarz-Weiß spielen
müssen. Spätere Teile.
In Schwarz-Weiß? Ja. Das ist auch schon echt scheiße.
Naja, naja, da hatte ich halt keine, es war eine Herkules-Grafikkarte und die konnte halt nur dieses komische Grün gehabt. Die hat nur das komische Grün. Die war so komisch grün. Und es war halt, und du konntest in der Schwarz-Weiß-Version ja nicht feststellen, ob der Trank, vor dem du stehst, jetzt ein gutartiger und ein bösartiger ist. Das heißt, du musstest dir das merken. Und das war ätzend.
Das war einfach die erhöhte Schwierigkeitsgrad, wenn du einen scheiß Computer hast.
Das war dann einfach das Bonus-Level.
Das war doch auch auf dem Gameboy, oder? Also das gleiche Grün, oder?
Aber ich glaube, für den Gameboy gab es nie Prince of Persia.
Oder? Ah, oder?
Ich glaube nie. Also ich kein Gameboy hatte ich nie.
PC, Amiga,
Sega Genesis. Gameboy hatte ich sogar mehrere.
Tab. Ja, wie, da sieht man halt, du bist wesentlich jünger.
Ja.
Ja, ich hatte auch zwei Gameboys. Ich bin 2 Jahre älter als Felix und auch nicht so.
Ich hatte aber auch Gameboys. Ich hatte noch den Brick.
Ja, natürlich. Ja,
ich hatte den von. Und danach direkt auf Color den umgestiegen.
Brick und den Color, ja.
Genau, weil der Small, der war irgendwie bescheuert, weil du brauchst so kleine Batterien, die einfach nicht bekommen hast.
Ja. Ich hatte den Brick, glaube ich, sogar echt früh, Anfang der 90er,
den
92, grauen. 93 rum oder so. Ja, den grauen. Danach habe ich mir irgendwann dann nochmal einen Game Boy Color geholt.
Ja, das Allercoolste mit dem Brick war, der konnte ja alle Color-Spiele spielen. Das Einzige, was nur das aufgehalten hat, war dieser kleine Lupsi, der nicht da war. Und wenn du einen Exploder genommen hast, also so ein Cheat-Modul, dann konntest du alle Games mitzocken. Das war super cool. Das sah halt super scheiße aus, du hast nichts gesehen, aber es ging.
Es ging.
Und das war das Einzige, was zählt. Jedenfalls.
Wo waren wir?
Also, wir waren beim Prince of Persia. Genau. Code auf GitHub, und das heißt, der ist besser als auf SourceWatch zum Beispiel.
Auf jeden Fall, weil der wird da länger überleben als...
Für immer. Ja.
Egal, überhaupt und sowieso.
Genau. Genau, unser nächster Tote der Woche.
Ist ein Geisterrapper?
Tupac, der Holo-Geisterrapper.
What the fuck?
Und zwar...
Habt ihr dieses Video gesehen?
Ich hab's gesehen.
Ja. Nee, also da war vor kurzem so ein Rap-Konzert, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Da sind auf jeden Fall auch das Eminem und wer sind da noch alles aufgetreten?
Snoop Dogg.
Snoop Dogg, Dr. Dre und so die ganzen bekannten Army-Rapper.
Coachella war das doch,
oder? Genau, Coachella, genau. Und da gab's halt auch einen Auftritt von Snoop Dogg, wo dann auf einmal ein Hologramm von Tupac auf der Bühne
war. Gerappt hat.
Gerappt hat.
Aber das wurde ja angekündigt vorher. Also. Yeah.
Genau. Und das ist...
Das war ein 3D-Hologramm, was sich auf der Bühne dreidimensional bewegt hat. Das war schon ziemlich abgefahren. Also
cool. Aber das haben die, wie heißen die nochmal?
Die Japaner.
Nee,
die Japaner schon relativ lang.
Die Comic-Musikgruppe oder die sich immer als Comic-Figuren darstellen.
Die Gorillas.
Ja, genau, die haben das auch gemacht vor 3 Jahren oder so.
Ich weiß nicht. Also ich weiß, dass die Japaner das mit ihr Dings Vocaloid gemacht haben. Also mit diesem Anime- Charakter, der von Yamaha, und die haben da halt auch so einfach nur das Hologramm, und zwar die komplette Zeit einfach dieses Hologramm, was so tanzt, und die Japaner fahren darauf voll ab, einfach so, als ob es irgendwie normal wäre, quasi.
Ja, also ich fand das interessant. Sagen wir es mal so, das sah echt gut aus eigentlich.
Also das heißt, ich fand es ein bisschen komisch, dass er so ab und zu gemoonwalked ist einfach.
Ja, ich meine, man hat halt gesehen, der stand halt auch nie wirklich so richtig auf dem Boden, sondern der schwebt halt irgendwie so ein bisschen halt komisch in der Luft.
So ein bisschen gemoonwalked halt.
Was. Also, und Tupac ist schon tot, ja?
Tupac ist tot.
Ja, genau. Tupac ist schon eine Weile tot.
Und deswegen ist es der Holo-Geister-Rapper.
Ah,
hier steht auch noch, Katy Perry hat geweint. Jetzt sollte ich nur noch wissen, wer Katy Perry ist. Aber ich glaube, das ist eine andere Frage. Ich kenn Snoop Dogg und Tupac, aber Katy Perry, keine Ahnung.
Du bist einfach zu Gangster.
Zu Gangster. Und Rihanna hat auch irgendwas dazu gesagt.
Aber das heißt ja jetzt, man müsste jetzt die ganzen Künstler müssen ja jetzt gar nicht mehr touren, die können ja jetzt einfach nur noch die Hologramme hinschicken.
Ich habe schon die ersten Verschwörungstheorien gehört, dass Tupac in Wirklichkeit schon immer ein Hologramm war.
Sehr. Ja, ich meine, es kann sein. Also.
Früher waren sie vielleicht noch besser.
Vielleicht genau. Dann waren die noch nicht auf SourceForge gehostet.
Also, passt zu dem zu dem Podcast,
genau, den wir am Wochenende aufgenommen haben. Ich wollte auch gerade sagen, der nächste ist Michael Jackson, was ja wohl super klar ist. Michael Jackson ist jetzt gerade gestorben und kommt auch wieder.
Der braucht dann gar kein Bonusfeature mehr, um Moonwalks zu machen. Das einfach inhärent. Macht die ganze Zeit.
Ja. Gut, und dann haben wir noch OpenOffice 3.4 Release Candidate. Apache OpenOffice.org. gibt einen Release-Kandidat für.
Aber ich frage mich, ich verstehe nicht, warum. Also was
warum?
Soll das?
Ach, warum
ich
die das überhaupt noch?
Das in meinem Kopf schon durch LibreOffice ersetzt.
Ja, also ich keine Ahnung, ich habe gar nicht gewusst, dass es das überhaupt noch gibt.
Deswegen ja Untoter der Woche. Weil
also die Frage ist, was haben die sich dabei gedacht? Oder haben die einfach
die
so gesagt?
Die machen jetzt einfach weiter wie bisher und denken.
Oder haben sie einfach alle Patches gemerged von LibreOffice so schnell
gemerged? Können sie ja nicht machen, weil LibreOffice ist ja GPL. Und die sind ja Apache.
Oh, da geht nichts mehr.
Das heißt, die können.
Das heißt, sie haben einfach alles abgeschrieben und gesagt, wir haben das geschickt gemacht. Jeden einzelnen Buchstaben. Und dann so Camel Case, aber richtiges Camel Case, jeder zweite Buchstabe.
Die müssten ja da quasi schon Clean Room. Einer müsste irgendwie sagen, was der Code macht, und dann ein anderer müsste das ja quasi danach implementieren, damit er nicht genau den Code nachschreibt.
Aber sie haben es einfach auf GPL machen, ne?
Ja,
so rum ist doch kein
Problem. So rum geht
ja, aber GPL ist halt. Aber die können halt nicht die Patches zurückmerchen. Halt
Free S und Herpes. Also, ja.
Eine Richtung geht, andere nicht.
Ja, richtig.
Also LibreOffice ist einfach die Zukunft und die OpenOffice hat da einfach leider verloren. Also ich meine, haben ja auch genug Chancen. Und nachdem jetzt die Foundation, die Document Foundation da gegründet ist und das alles läuft.
Genau. Dass sich meine Eltern daran gewöhnt haben, dass das Icon jetzt grün ist,
ja, ist quasi alles fertig.
Das hat eine Weile gedauert.
Ja, es hat.
Ich habe tatsächlich das Icon noch nie gesehen.
So wie ich die Icons früher dann auch immer Word und Excel und so genannt habe, ist ja einfach egal. Ja, das Ding startet und tut irgendwas, was es soll.
Stimmt, das ist jetzt grün.
Ja, sag ich doch.
Das ist mir echt nicht aufgefallen.
Man kann ja nicht. Hast du benutzt?
Nee, ich habe es echt lange auch nicht mehr benutzt.
Ich hatte da eben noch in die unter der Woche, da hatte ich noch Blobby Volley reingeschoben. Aber
das ist bei News,
mir ist die News gelandet. Weil es mir abgekackt ist. Das ist, so. Das ist auch der Tote der Woche einfach. Das Blobby Volley im Checkspace.
Achso, ja. Auf jeden Fall.
Ja, das kannst du bei immer scheiße der Woche rein.
Das Problem ist halt, jetzt ist auch gerade wieder Plenum und da sind die ganzen Leute auch alle im WLAN.
Die haben wahrscheinlich alle den gleichen
Access. Ja, ich dachte, wenn gerade Plenum ist, sind die nicht im WLAN.
Aber, doch. Guck sie extra, doch weil die so gelangweilt sind.
Also dann willst du das bei Untote der Woche haben?
Ich weiß nicht,
was. Eigentlich.
Na komm, dann. Nee, Blobby Volley.
Bitte.
So halb tot. Komm, halb,
dann, also mach ich mal. Kann sowieso nichts machen.
Blobby Volley, ja, aber du kannst
ja Blobby Volley. Ja, Blobby Volley, in JavaScript. Ist auf SourceForge gehostet, cool. Also.
Aber weiß man nicht, was doppelt untot, ja, genau. Ja.
Gucken, wann war der letzte Check-in?
Ist ziemlich geil. Also, ich habe damals viel Blobby Volley professionell gespielt.
Als professioneller Blobby Volley
Spieler. Ich kann sagen, die Physik ist schon ziemlich geil.
Es fühlt sich auch relativ ähnlich an. Also, ich spiele es jetzt gerade
hier. Die CPU ist halt scheiße, die hüpft die ganze Zeit nur rum, ne?
Ja. Das ist so wie
halt aber die war in dem richtigen Spiel auch total banal.
Die war richtig gut
aber
eigentlich.
Aber da konnte man.
Der Karl war besonders gut.
Ja, genau, Karl. Ja.
Karl,
ey. Fucking genau, aber Karl.
Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, wie die heißen. Egal.
Ich glaube, einer hieß Karl.
Bestimmt.
Genau, ja, aber genau. Der fällt irgendwie, wenn man den im richtigen Winkel anspielt. Aber egal, lass mal das. Ich mach
das. Das Blöde ist, es hat halt keinen Strand dahinter, sondern Debian und Ubuntu-Werbung.
Ja, das ist ein bisschen blöd. Aber man kann ja nicht alles haben.
Ja.
Aber jubelnde Fans.
Wann war der letzte Check-in? 12.02.2012.
Ja.
Oh shit, das haben die extra so gemacht.
Ey. Aber Fox trotzdem mal auf GitHub zur Sicherheit.
Genau. Sicher ist sicher.
Das habe ich schon ein paar Mal jetzt gemacht, welche Projekte, die wo nur das Tafel war, habe ich einfach auf GitHub geforkt.
Ja. Aber das wäre eigentlich echt mal cool, so als kleines Webprojekt, wo man dann quasi sagt, okay, man kann das jetzt auch zu zweit übers Netz gegeneinander spielen. Das
ist mal, ja quasi schon fertig.
Mal gucken, wenn ich mal da ein Wochenende Zeit habe, dann baue ich da vielleicht mal Webserver.
Dann wird das wieder auf den Schulhöfen das Ding.
Ja.
Wir haben das früher immer in der Pause gespielt. Das war einfach.
Ja, aber du brauchst jetzt kein Internet, das war das Gute.
Genau.
Und deswegen macht es keinen Sinn, wenn du es irgendwie im Browser spielen kannst, weil du brauchst Zeit dann das Internet.
Aber ich bin ja immer noch schockiert, dass keiner von euch Achtung die Kurve kennt.
Achtung die Kurve.
Das ist der Klassiker schlechthin.
Ich kenne nur Snake. Ich bin alt. Ich bin viel zu jung einfach so.
Ja.
Achtung.
Also Blobby Volley kenne ich noch, aber Achtung die Kurve.
Vielleicht kenne ich es ja doch. Ja.
Auch nie
gehört. Achtung die Kurve.net.
Um was geht's denn
da? Ja, das ist ein scheiß Remake. Es gibt's auch auf HTML5.
da muss es gut sein, auf GitHub hoffentlich.
Geh mal ich glaube, stravit.de.
Es gibt old.achtung die Kurve.net.
Old. Das hat sich richtig.
Hier steht Flash Remake.
Oh, Flash ist nicht gut. Nee, hier, Achtung die Kurve, ich mache einfach das.
Ja, genau, ja.
Von Zataka.
Es hat einen Wikipedia-Eintrag.
Genau, 1995. Hier ist halt gar nicht so alt.
Das, ich kenne das tatsächlich.
Geh mal ganz nach unten.
Was ich kenne, ist bloß das Tron. Das Tron-Game.
Ach, die haben ja echt die Taktiken da aufgelöst. Ach du Scheiße.
Genau.
Hier, die Info.js-Remake. Ja, genau.
Das ist ja schön, dass ihr da im Internet surft, aber die Hörer sehen das nicht.
Die streiten sich gerade drüber,
ob Lobby Volley
taugt oder
wir müssen den Link
erst finden. Das geht schon.
Der Civilite-Remake, yeah.
Ja,
es gibt bloß Flash und Flash.
Ja, macht JavaScript, da ist doch JavaScript-Version.
Flash und Silverlight.
Oh. Kann das mal jemand verlinken?
Klar, ja, machen
das
wir.
Das ist auf
alles.travit.com.
Ja.
Ich mach's einfach mal hier irgendwo in diesen Dings hier rein.
Ja.
Jedenfalls, Achtung, die Kurve, wenn ihr es kennt, dann seid ihr einfach verdammt alt.
So. Wahrscheinlich.
Ja, was ich noch kenne, ist dieses mit dem Motobike. Also da gibt's X-Moto, was so ein freier Klon davon ist. Mir fällt der Name gerade.
Aber das war ein Scheißspiel einfach.
Aber das gab's auch auf dem Gameboy.
Da muss man Äpfel sammeln.
So Teil. Oh, das war super
cool. Genau. Wie hieß denn das? Das
nicht Excitebike. Nee, Excitebike war was anderes.
Das war aber auch super
cool. Ich glaube, es war aber X-Moto.
Nee, X-Moto ist das Freie, was es so auf Linux und so gibt.
Dann weiß
da gibt's aber, egal.
Aber da gab's auch so eins auf dem Gameboy, oder? So ein
aber Excitebike war das. Dann wahrscheinlich. Das, wo vier Lanes waren und dann.
Genau. Stehen fest, wir haben keine Ahnung.
Deswegen machen wir diesen Podcast hier.
Auf geht's.
Apropos, wo wir gerade bei Spiele waren. Ich habe geschrieben, the same procedure as every week. Kommt mir jedenfalls so vor. Es gibt wieder ein neues Humble Indie Bundle.
Oh, schon wieder.
Ja, genau, schon wieder.
Aber ich muss sagen, es kam nicht so viel cooles Zeug.
Kam vor einer Stunde raus.
Oh, krass. Es gab letztens auch Humble Indie Music Bundle oder so, habt ihr das gesehen?
Nee,
ich kann den Link ja gerade nicht raussuchen, aber da war zum Beispiel auch der Typ von Minecraft dabei, der C418 und noch ein paar andere.
Hm, okay.
Also und da konntest Humble du quasi Game Musik. Music Bundle oder so.
Konntest quasi die Musik kaufen von den Spielen.
Genau.
Oder von einfach nur Musik.
Ja.
Okay. Nee, habe ich tatsächlich nie mitbekommen, aber ich muss sagen, die Games sind nicht so super cool diesmal. Aber ist ja kein Problem, ihr könnt es trotzdem, wenn ihr es cool findet, könnt ihr es supporten und den Leuten Geld spenden und so.
Genau.
Sehr cool.
Also, gleiche Konzept wie immer natürlich.
Achso, Indie Royale gibt es auch dieses Mal wieder.
Indie Royale?
Ja.
What?
Was ist das?
Ist Humble Bundle bloß nicht Humble Bundle quasi.
Ah, echt?
Ja.
Hab ich noch nie gehört.
Ich mach einfach mal Indie Royale.
Ja, schreib's einfach mal mit.
Mach mal. So
wird's geschrieben. Also auf jeden Fall mehr Spiele, immer mehr Spiele, gerne auch alte Spiele, ja. Prince of Persia. Ich habe auch OpenTDD ist wieder eine neue Version rausgekommen.
Was ist? Das hatten wir doch vor kurzem, Open Transport Tycoon Linux.
Ja, genau.
Also nee, wir hatten eine Linux Tycoon.
Genau.
Ja, aber das ist ja so, es ist ja so ähnlich, also so ein Wirtschaftssimulation Aufbauding, wo du Züge fahren lassen kannst und Flugzeuge.
Das ist auch schon super alt.
Das ist super alt, ja.
So,
das
aber ich habe kurz langweilig.
Echt? Ich fand das super cool.
Ich fand das ganz nett, aber
ich war
schon original Game-Dateien dazu.
Ja, genau. Ja, du brauchst die von Transport Tycoon Deluxe. Ja. Und ich hatte das Spiel früher und irgendwann, als ich dieses oben Transport Tycoon Dingsbums mal gesehen habe, habe ich das auch mal gespielt. Aber jetzt.
Also ich fand es immer blöd, wenn man so am Anfang so wenig Geld hat und kann man nicht so viel bauen. Fand ich echt doof.
Also den einzigen Tycoon, den ich gespielt habe, war Rollercoaster Tycoon.
Den habe ich auch gespielt, immer Leute abstürzen lassen.
Ja, natürlich.
Und einsperren.
Und Leute sich auf die Gehwege kotzen.
Stimmt, wenn man es übertrieben hat, dann waren sie unzufrieden und haben gekotzt.
Ja,
lass mal. Ich bin so unzufrieden, ich kotze in meinem Gehweg voll. Ja.
Aus einer Achterbahn kamen.
Ja, da musst du einfach drei von diesen Putzleuten vorstellen, die putzen einfach alles weg.
Ja, wenn du kein Geld hast, dann?
Nee, du hattest immer Geld in Rollercoaster Tycoon. Fand ich irgendwie.
Ja.
Also, du hattest mehr Geld als in dem anderen Tycoon.
Also, auf jeden Fall.
Das ist Mainstream.
Tycoon.
OpenTDD 1.2 ist erschienen. Packen wir ja auch mal rein.
Also, Wemux.
Genau, man kann sich irgendwie neue KIs runterladen und shit. Und
dann sind die besser, weil die so schlecht waren?
Oder? Ja, was weiß ich.
Die rasten jedenfalls aus.
Und mehr Zoom und mehr Flugzeuge und mehr Zoom. Dings und viele, viele Fehler korrigiert und so.
Hm. So praktisch.
Ja, genau. Da unser Piratenpad ja gerade so wieder gezickt hat, möchte ich hier mal was ansprechen, was mir irgendwie letzte Woche in den Feedreader gefallen ist. Und zwar Wemux. Das ist ein Shell-Skript, was auf Tmux aufsetzt. Und das könnten wir ja auch mal ausprobieren, weil das ist quasi ein Wrapper um Tmux außenrum. Was wir ja schon hatten, diesen Terminal Multiplexer, wo man dann quasi so als Screen-Ersatz Sachen. Das
bessere Screen,
ja. Genau, das bessere Screen. Und das ist jetzt nochmal ein Aufsatz obendrauf, der eigentlich für Pair-Programming gedacht ist. Da hat man hier drei Modi, die nennen sich, jetzt muss ich gerade mal runterscrollen, den Mirror-Modus. Dann ist quasi einer, der tippt und der andere kann nur zugucken. Dann gibt's
Das ist quasi Tmux.
Das ist quasi Tmux. Dann gibt's den Pair-Modus. Da kann immer einer tippen, aber der andere dann halt nicht. Das heißt, die teilen sich quasi den Cursor. Und dann gibt's den Rogue-Modus, wo man mehrere Cursor hat. Und das wäre ja eigentlich eine Möglichkeit für uns mal, ohne dieses Piratenpad auszukommen, dass wir
einfach... Funktioniert der Rogue-Modus gut genug?
Deshalb habe ich gesagt, wir müssen das mal ausprobieren. Das habe ich dir letzte Woche irgendwann mal geschickt.
Ja, wie lange braucht denn das, um es aufzusetzen?
Keine Ahnung.
Ich mache einfach mal. Oh, no Wemux. Ich installiere es einfach mal auf Krebs.
Genau, probier's einfach mal.
Ist nicht im Auer drin?
Nee, lass es einfach nächste Woche mal ausprobieren. Oder bis nächste Woche mal ausprobieren. Das dauert jetzt wahrscheinlich zu lang.
Nee, das ist quasi fertig.
Ja. Jedenfalls ist halt die Idee, dass man dann quasi mehrere Cursor hat und wir könnten dann quasi über SSH, über Wemux auf dem Server einen Vim ausführen und dann mit mehreren Cursoren gleichzeitig editieren. Das wäre doch mal ein Experiment. Ingo freut sich.
Ja, weil ich ja so der Vim-Liebhaber bin.
Dann mach was mit Emacs halt.
Ja, genau, dann benutzt, Emacs hat ja einen Daemon-Modus, da brauchen wir das gar nicht eigentlich.
Genau, dann können wir direkt...
Aber nein, Ingo, kein Nano. Nano jetzt ist kein Editor.
Nur Nano for you.
Doch, Nano.
Nein, jetzt Ingo. Wenigstens jeder gleich angepisst.
Genau. Genau, regt sich jeder drüber auf,
dass außer es Ingo, kann. Weil der findet es ja super.
Ja, ich mag Nano.
Das
Nano,
kann, das
Nano,
Nano ist
Nano
schön. Nano ist retarded.
Ja,
das kann doch nicht mal, das kann nicht mal Syntax-Highlighting. Es kann einfach nichts. Es braucht doch, es braucht Syntax-Highlighting. Alles braucht Syntax-Highlighting.
So wie das kleine komische Kind, was in die Ecke scheißt. Keiner mag's. Vielleicht für Ingo vielleicht.
So, ja, das ist schon niedlich, aber es ist halt ein bisschen retarded.
Es gab auch irgendeinen Post, der hat Syntax-Highlighting angezweifelt, aber ich wusste weiß die Argumente nicht mehr. Aber ja, keine Ahnung.
Und warum?
Weiß ich nicht mehr. Aber
dass Syntax-Highlighting allgemein blöd ist.
Ja, genau, weil es bringt irgendwie nichts.
Weil das aber macht...
Es macht kannst Code lesbar.
Du kannst Code lesen im Gegensatz zu nicht.
Ja.
Im Gegensatz zu einfach scheiß unbunt.
Können genau. Wir gerne mal ausprobieren.
Also mehr bunt ist besser. Das kommt später, glaube ich, auch noch.
Ja. Hostlist.
Genau, du kannst du halt auch noch Sachen auflisten und kannst Leute kicken, wenn sie sich nicht benehmen und so.
Das ist total komplex.
Irgendwie. Ja, aber es ist eigentlich nur ein Shell-Skript. Das kann gar nicht so komplex sein.
Ein Stück Shell?
Ja, ja. Geh mal hier auf den,
das kann nicht gut
auf dem GitHub-Account, was ich...
1000 Lines Shell.
Ja. Aber das auch Kommentare
und so. Muss ich in die fucking Hostlist eintragen?
Ich weiß es nicht.
Ich mache für Krebs rein.
Alter Felix, mach das mal anders.
Genau, Firebase.
Ja. Ja genau, Firebase, also firebase.com ist im Prinzip sozusagen eine proprietäre Version von was wir eigentlich machen wollen bei Unhosted. Und zwar ist es ein Backend für deine Web-Applikation. Also du schreibst nur JavaScript, HTML, CSS und dann kannst du Firebase als Server benutzen. Wir wollen es ja so ähnlich machen mit dem, dass eben jeder Nutzer seine Daten bringen kann.
Aber das können wir doch später
genauer. Genau, aber hier ist es eben so ein zusammengebrachtes.
Und warum reden wir jetzt drüber?
Weil das ziemlich in den News war und da sind alle ziemlich excited drüber und ist eigentlich auch ganz cool.
Bloß, dass es halt nicht Open Source ist.
Ja.
Ist halt quasi auch, also man kann es halt wahrscheinlich dann dementsprechend nicht selber hosten, sondern es ist halt im Endeffekt...
Plattform as a Service oder wie man das
macht. Genau.
Ja. Also, ja. Gut, guckt euch an oder auch nicht, wie auch immer.
Ja. Genau, also sollte man irgendwie, vielleicht wenn man mal so Web-Applikationen entwickeln möchte und da irgendwie kein Backend dazu schreiben will, dann ist es vielleicht ja mal ganz sinnvoll, sich das anzugucken.
Genau.
Oder wir nehmen das, worüber wir später dann reden.
Genau.
Aber erst noch mal News. Package, Lookup mit sehr vielen Quellen. What?
Achso, genau. Man kann es einfach mal ausprobieren, indem man draufklickt, weil das ist so nur reines JavaScript wohl. Und du kannst dann Pakete nachschlagen. Auf verschiedenen Quellen, also sagen wir zum Beispiel Witzen Vim.
Sehr, sehr vielen Quellen. Also man kann halt auch Libraries und alles nachgucken. Man kann irgendwie Sachen reintippen, die man so sucht. Ich suche jetzt zum Beispiel mal irgendwie Firefox und dann sucht er da auf PyPy, also Python-Pakete, CPAN, also Perl-Pakete, RubyGems, Ruby-Pakete, NPM, Node-Pakete, Maven, Clojure, GitHub, Bitbucket, Ubuntu, Arch, User Repository, FreeBSD, Fedora und Homebrew durchsucht er alles und zeigt einem da quasi die Paketnamen des entsprechenden Suchbegriffs ein.
Das ist gut. Also jetzt kann er noch die Open Source Build Services durchsuchen.
Also das Problem ist halt, das ist wie so ein, also das ist nicht, er sucht dir genau den einen Namen für das Paket, was du haben willst, sondern er sucht wie so ein App-Cache-Search, kann man sich das vorstellen. Oder wie ein Pacman-SS oder wie ein Yum-Search, aber nicht ein finde genau das Paket, was ich haben will, sondern finde halt irgendwie alle Pakete, die vielleicht so heißen.
Genau, aber bei mir ist auch queried da halt alles. Und Ingo, zum Thema OpenSUSE Build Service, das ist auf GitHub, ist so wie ich das hier sehe in
Was ist denn das?
Hä?
Das ist JSON davon.
Das ist aber kein JSON, das sieht nach Coffee
Script aus. Er hat My Little Pony Warfare is Magic gefunden. Warfare is Magic.
Ja, jedenfalls kann man hier den Code auf GitHub auch forken.
Wenn
man da lustig ist und kann sich das JavaScript erweitern, dass es vielleicht auch OpenSUSE benutzt.
Es macht ganz viele... Ja, weil im Build-Service von OpenSUSE kannst du halt auch für viele Distributionen nochmal bauen. Also hat ja nicht nur was mit OpenSUSE zu tun, sondern da liegen halt auch ziemlich viele Pakete rum.
Ja, was es eigentlich macht, es macht einfach XHR zu den ganzen Search Engine und Crawlern quasi die Rückgabe.
Genau.
Und das ist dann quasi die ganze Magic schon.
Ah ja.
Also es läuft komplett clientseitig.
Und es geht extrem schnell. Also die Abfrage hat ja jetzt...
Ja, ich meine, es ist wie als wenn du auf allen Seiten halt suchen würdest. Das ist
nicht gleichzeitig, ja, aber ich fand... Also
es ist quasi so eine Meta-Suchmaschine für Pakete.
Ja, genau.
Das ist es. Wenn du sagst, okay, was gibt's denn für meinen... Fedora, was gibt's denn da für Vim-Pakete? Dann kannst du das machen, indem du hier Search machst oder du gehst halt auf die Seite.
Genau, auch wenn man irgendwelche Ruby-Gems oder Python-Pakete oder sonst.
Ja, also die Sache ist meistens weißt du ja schon, was du haben willst.
Du weißt nur vielleicht nicht, wie es genau heißt.
Du weißt nicht genau, wie es heißt und dann machst du es wahrscheinlich mit dem Packet-Manager, den du eh benutzen
vermutlich. Aber es ist ein nettes Experiment.
Ja. Gibt's da irgendwie bei DuckDuckGo nicht auch so eine Bangs dafür? Für die verschiedenen Package-Manager?
Ich weiß, dass es einen Bang Ruby gibt und anderen Sachen.
Also das Problem ist halt ich habe einen speziellen Use Case, nämlich ich will auf verschiedenen Betriebssystemen das Paket installieren, was ich haben will. Und ich will zum Beispiel ein Python installieren, ja? Und wenn ich Python sage, dann meine ich ein Python 2. Und das ist Unterschied auf Debian, ja, weil die sagen, auf dem Debian ist das echte Python 2, 2.7 oder 2, die neueste halt. Und auf
bei Debian ist bestimmt
und 2.7. Und auf ein Arch Linux ist es dann halt einfach ein Python 3. Aber wenn ich Python meine, dann meine ich Python 2. Oder wenn ich zum Beispiel ein Vim meine, dann meine ich ein Vim, egal wie das scheiß Paket heißt. Und was da mal entstanden ist, ist Punani. Es ist ein Meta-Packet-Manager. Was es eigentlich macht, ist eigentlich nur ein Paket-Resolver. Also man sagt, was für ein Paket brauche ich, für welchen Packet-Manager. Und dann fragt man einfach per Call an oder per Punani Client und der installiert das dann auf der Distribution, auf der du bist. Ist gerade ein bisschen eingeschlafen, aber das war mal ganz cool auf jeden Fall zu machen.
Was ist das selber geschrieben von dir?
Ja, oder? Ja, genau. Also das ist mal für Krebs entstanden, für den Bootstrap-Prozess. Also wenn man sich irgendwie komplett Krebs installieren will, dann will man eigentlich alles haben, was cool ist. Und diese coolen Sachen heißen auf verschiedenen Distributionen halt anders. Und Punani sorgt halt dafür, dass du genau die coolen Sachen bekommst, die du suchst.
Ich war nur an der Namensgebung beteiligt.
Punani. Punani.
Ja.
Das könnt ihr auch nachschlagen.
Es gibt doch...
Was das heißt? Nee, wahrscheinlich nicht. Sondern
das ist, glaube ich, hawaiisch.
Hawaiianisch.
Hawaiianisch,
ja. Genau, aber da gibt es auch andere Tools, zum Beispiel ListDollar, glaube ich. Also ich habe es mir nicht angeschaut, aber das sieht irgendwie so aus wie das, was es vielleicht auch sein könnte.
Ja, aber das ist ja nicht so low-level. Also ich meine, Python installiert das Ding ja jetzt nicht, so wie ich das verstanden habe. Es ist eher nur für Applikationen.
Okay, und, also es ist nicht das Richtige.
Nee, würde ich nicht sagen. Es richtet sich auch eher an Anwender und nicht an Systemadministratoren oder sowas. Okay, alles klar. Sondern du könntest halt deine Spiele oder deine Applikationen irgendwie einmal kompilieren, bereitstellen und jeder, der dieses ListDollar drauf hat, der kann sich das halt runterladen und bei sich installieren und dann liegt's da halt irgendwie rum. Okay. Ich hab auch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert.
Aber das ist nicht das
irgendwie
Richtige.
Die ganzen Libraries, die das Paket dann bräuchte, einfach mit reinwirft oder wie
auch immer. Das ist wahrscheinlich wie heißt das?
Es gibt dieses OpenPKG.
Play
on Linux?
Play on Linux, genau.
Und aber das, Play on Linux ist doch Wine, oder?
Das ist sowas wie Wine für Spiele.
Ja, aber der zieht ja auch alles nach, was du brauchst, und der macht ein neues Wine auf, er macht so eine Sandbox für den ganzen Wine-Kram, und so könnte das ja sein für Applikationen, so zum Beispiel wie bei Mac, wo du ja auch quasi eine Applikation hast, die alles static gebaut
gebunden hat. Ja, genau, dieses DMG-Paket, was da drin liegt und dann, wo alles drin noch.
Genau.
Dann hast Felix meint den App-Container. Das DMG ist ja nur ein Disk-Image, wo die Sachen normalerweise runtergeladen werden, aber das .app, da sind halt die Sachen normalerweise drin gebundelt.
Genau, also dass es quasi alles mitzieht, damit du auch auf jeden Fall keine Probleme mehr hast, weil Festplatten sind billig und
Festplattenspeicher ist halt fünfmal auf der Platte. Ne?
Ja, ich meine, ich habe da auch tatsächlich kein Problem mit.
Ich meine, wegen ein paar Megabyte oder ein paar Kilobyte, die da mit dazukommen, also bei den momentanen Speichergrößen ist es auch nicht so das Riesenthema.
Außerdem ist es ja alles kein Problem,
es ist ähnlich wie bei Windows, bloß bei Windows ist es noch schlechter gelöst, weil die zig DLL-Versionen da irgendwo rumliegen und sich irgendwie gegenseitig beißen. Dann noch lieber dieses Konzept.
Also das ist ja auch, ich hätte damit auch kein Problem, weil wenn wir ButterFS haben und Deduplication, dann sind die auch auf einmal alle gleich.
Genau, plötzlich sind sie wieder alle gleich.
Ja, und wenn das kommt, was wahrscheinlich auch erst in 100.000 Jahren sein wird, aber dann haben wir, dann funktioniert
es. Dieser Lisp-Starler-Ansatz wäre auch ganz nett, weil du müsstest nicht das Zeug für jede Linux-Distribution bauen, die halt wirklich unterschiedliche Libraries installiert hat, wo die Pakete, wie du ja gerade gesagt hast, Felix, auch unterschiedlich heißen oder so. Ja. Dann wäre es schon schön, so ein Meta-Paket-Format nochmal zu haben.
Genau.
Aber ich glaube halt nicht, dass ich das durchsetze, weil es gab schon mal dieses OpenPKG und das ist halt auch nichts geworden. Und das war ja auch der Ansatz, du musst hier nur noch dieses eine Paket bereitstellen und jeder, der OpenPKG installiert hat, der hat halt in seinem eigenen kleinen Untercontainer-Verzeichnis liegt dann halt nochmal alles rum, was wichtig ist. Dafür funktioniert es dann halt auf jeder Linux-Distribution.
Also es ist OpenPKG ist Cross-Platform RPM-Based Package Management System.
Genau.
Okay. Deswegen wollten die Leute von Debian das wahrscheinlich auch nicht einfach.
Ja, ja, aber es läuft halt auch auf Debian. Also
ich meine, das ganze Kram läuft ja überall.
Aber ob ich jetzt einen Lisp-Installer nehme, der irgendwie Zeug baut und irgendwie hintut, oder ob ich das über RPM-Pakete mache, was überall läuft.
Das Einzige, was Cross-Platform ist, ist einfach selber neu bauen. Das ist halt das Problem. Das Einzige, was wirklich funktioniert, ist kompletten Scheiß neu zu bauen.
Ja, aber dann ist es doch nicht Cross-Plattform.
Doch.
Oder was meinst du?
Natürlich.
Doch, dann hast du überall die gleiche Plattform.
Nee, also wenn du dir die Sources ziehst und dann so baust und konfigurierst, wie das für deine Distribution richtig ist, dann ist es quasi für dich.
Ja. Gut, da könntest du natürlich dann auch ein Port-System oder sowas.
Ja, und dann nennt sich das zum Beispiel Brew
unter
Mac, was aber auch ein Pain ist. Also ist eigentlich alles scheiße. Es gibt nichts Richtiges ist, das und ist nichts das ist alles
für Anwender.
Blöd.
Also
richtig, für Anwender ist es ein Riesenscheiß.
Also nicht für die Leute, also nicht für die Großzahl der Leute da draußen, die Computer benutzen sollen.
Genau.
Und die Spaß damit, arbeitet damit. Naja, ihr wisst schon, was ich meine.
Genau.
Also ich finde es ein nettes Konzept, dieses Lisp-Installer und so, aber irgendwie, man sieht ja immer mehr Linux-Distributionen, die irgendwie immer nochmal ihr eigenes Paketformat bringen. Ja. Gentoo hat sein eigenes, Arch hat sein eigenes, viele anderen haben auch ein eigenes, und wo ich auch immer denke, boah, noch eins. Leute, reicht's nicht mal langsam, aber irgendwie.
Und es wäre auch zu einfach, den Scheiß zu nehmen, den es schon gibt.
Ja. Das ist auch echt schlimm.
Also Distributionen machen sich ja eigentlich quasi dadurch aus, dass sie einen eigenen Paketmanager haben, oder? Ich meine, du hast eine neue Distribution, wenn du einen eigenen Paketmanager hast.
Also eigentlich gibt die Linux Standard Base ja RPM vor, aber das will halt keiner benutzen.
Verstehe gar nicht, warum.
Ja,
es war als es standardisiert wurde, war halt zu dem Zeitpunkt, wo die meisten Linux-Distributionen RPM benutzt haben. Mittlerweile mit dem Aufkommen von Ubuntu und sowas ist das ja nicht mehr so.
Alles blöd.
Ich meine, einfach nichts.
Pakete machen einfach keinen Spaß.
Ja, Pakete bauen ist anstrengend. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Keiner mag
das. Das ist doch scheiße, auch wenn man für Linux, Windows und Mac was gleich baut.
Genau, und deswegen braucht man.
Macht doch keiner. Warum?
Ich meine, das, was ihr gerade diskutiert habt, das funktioniert ja nur auf Linux. Wenn man das dann alles noch irgendwie auf den Mac und auf Windows und sonst irgendwas bringen will, dann muss man sich ja, oh Gott.
Ja, wenn Linux alleine schon so schwierig ist.
Richtig.
Genau. Und deswegen braucht man Punani, weil der resolvet dir das, in was du haben willst.
Ja gut, sofern der Lookup funktioniert.
Ja, genau. Also das Problem ist halt, es ist gerade ein Key-Value-Store. Mehr nicht.
Ja.
Und da steht halt drin für bestimmte Paketmanager halt, wie es da heißt. Aber das ist Problem ist halt, man kann es nicht automatisieren, weil die halt einfach alle so verkrepelt anders heißen, dass es nicht anständig geht, aufzulösen.
Ja, und die Sache ist halt auch, wenn du dann noch, die sind halt auch alle anders paketiert. Also ich meine, du vielleicht suchst du nur, keine Ahnung, ein bestimmtes Programm, und dann müsstest du jetzt erstmal die ganzen Pakete durchsuchen, ob der Paketname stimmt. Vielleicht ist es aber nur in einem Paket drin, eine
Datei. Oder vielleicht ist es in 10 Paketen drin, das ist ja auch ein Riesenproblem. Ja. Es gibt ja dann auch Sachen, dass du das mehrmals bereitgestellt bekommst und keine Ahnung was.
Oder du brauchst beim einen wieder ein Devil-Paket und beim anderen ist es mit dem Originalpaket mit
richtig
drin.
Und also das ist, und dann weißt du wieder nicht, wie das heißt, und dann, das ist alles ein Riesen-Pain und du kannst dich anständig automatisieren. Der erste Ansatz war mit der Suche nach dem Filename, aber das funktioniert auch nicht ganz anständig, weil dann ist zum Beispiel sagst, willst du ein Python, also das User bin Python, und dann gibt es halt irgendwie Distributionen, wo die sagen, ja okay, das ist aber nicht ein User bin, das sind fucking irgendwo, und du denkst, ja fuck, fickt euch doch echt, die gottverdammten Huren.
Ja, ich glaube, das war jetzt so ein schon verfrühter Mimimi. Ein verfrühtes Mimimi.
Aber nee, das ist das ist noch von damals und ich hab's, das ist mal geschrieben. Und Punani ist ziemlich cool, der Server, der schreibt nämlich ins Irk, wenn er was nicht gefunden hat. Und gibt's vielleicht Leute, die es dann fixen.
Ja, er probiert es zumindest mal.
Genau, er versucht's, sagt ja, sorry, ich konnte dir nicht helfen, aber ich habe mich gemeldet. Und das ist halt eigentlich nur ein Key-Value-Store fürs Internet quasi. Interwebs.
Und die Interwebs.
Und der läuft auch fürs Bootstrappen, weil das funktioniert. Das ist ziemlich cool.
Gut, dann gehen wir gleich zu IDEs über. Da gibt's irgendwie Lighttable IDE auf Kickstarter.
Ja, also Lighttable ist ziemlich geiles Projekt. Vielleicht kennt ihr den Talk von Brett Victor, Inventing on Principle.
Felix hat ein paar Folgen hier gepickt.
Ja. Mhm. Und auf der Basis, da hat er ja im Prinzip so ein Ding vorgestellt, wo links der Code war und rechts eben das, was weiß ich, zum Beispiel das Game direkt.
Ja.
Und man konnte die Parameter direkt ändern oder den Code direkt ändern und die Änderungen direkt sehen. Und das hat jetzt einer, oder arbeitet einer daran, das Reality zu machen. Und zwar heißt der Editor Lighttable und der ist jetzt auch auf Kickstarter und hat auch so
nette Sachen Geld. Wie... Ja. Also der sammelt tatsächlich sehr viel Geld, weil das halt auch ein relativ,
Also das Problem ist halt, er sammelt viel Geld und der Einstieg bei Kickstarter ist relativ hoch bei $50 pro...
Dann nee, 15. Du erst 15 ist es mittlerweile.
Ja, ja. Die haben es geändert.
Ah, die haben es geändert. Ja. Weil das war echt ein Riesenproblem. Dann hast du gedacht, okay, du $50 für eine Lizenz.
Und ja, aber das mit den Lizenzen ist auch ein bisschen verwirrend. Der will das auf jeden Fall open sourcen. Also das mit den Lizenzen, warum das Lizenzen also nicht...
So wie ich es verstanden habe, möchte der den Code open sourcen, aber die Distribution dann trotz... Also das als fertiges Projekt trotzdem verkaufen, aber den Code Open Source halten, irgendwie so war glaube ich, der Deal.
Jedenfalls, das ist auch riesig, ja genau, Open Source.
Genau. Da gibt es mittlerweile auf Vimeo ein Demo-Video, wo der mal so zeigt, was denn das Ding momentan kann. Das kann momentan, glaube ich, nur Clojure als Programmiersprache, so wie
und
ich das
gesehen habe. Und JavaScript, glaube ich.
Clojure und JavaScript, genau.
Und aber genau, die haben gesagt, wenn die über 300.000 kommen, dann wird Python out of the door supported. Mhm.
Genau, und das ist quasi so eine Entwicklungsumgebung, die im Gegensatz zu vielen anderen Entwicklungsumgebungen eigentlich kaum User-Interface hat und alles nur so on-demand eingeblendet wird, so wie ich das verstanden habe. Und man kann halt quasi auch auf die kompletten Code-Sachen klicken und auf Funktionen klicken und dann wird einem gleich dazu Dokumentation mit eingeblendet und man kann dann auch sagen, wo der Code noch überall aufgerufen wird und die versuchen das halt alles irgendwie so optisch darzustellen, dass es irgendwie für einen Sinn macht, aber dass es halt nur eingeblendet wird, wenn man es tatsächlich braucht und nicht wie bei irgendwelchen IDEs, wo man dann keine Ahnung, Großteil der Zeit damit verbringt, Fenster durch die Gegend zu ziehen, weil man gerade das, was einen jetzt interessiert, eingeblendet haben möchte und später dann nicht mehr.
Ja. Da, genau, wenn man dann das auch in verschiedenen Dateien hat, wenn man das so nebeneinander hat und dann kann man direkt sehen, was passiert, wenn ich das Parameter verändere und ja, man sieht seinen Code so, wie man sonst nie sieht einfach.
Genau, also das sieht eigentlich echt alles ganz gut aus. Und auch das Demo-Video hat mich irgendwie so überzeugt. Ich finde jetzt allerdings, dass so für so ein Softwareprojekt so $200.000, das ist schon, also okay, es ist ein ehrgeiziges Projekt und der will da wahrscheinlich auch nicht allein dran arbeiten, sondern möchte da auch noch ein paar Leute mit einstellen.
Ja, das ist
aber eben, es ist halt schon jede Menge Geld.
Ja, der hat das auch begründet, so halt warum 200.000. Mhm. Ich hatte auch gesagt, ja, dann können wir ein größeres Team bauen und wir schaffen es schneller. Ja.
Ja. Aber an sich fände ich es echt mal gut, wenn das Ding Vim-Shortcuts hat.
Das macht es auf jeden Fall besser. Aber dann geht es um Firefox bei mir nicht mehr. Warum auch immer.
Ja. Ja, aber ist auf jeden Fall eine coole Sache.
Genau, und also wenn das so funktioniert wie in diesem einen Demo-Video, dann will ich das haben. Also ja. Nicht in dem Video, was er gemacht hat, sondern im Video, was von dem anderen Typ gemacht wurde.
Ja, wobei das Video, was er gemacht hat, das zeigt auch echt viele Use Cases, die ich sinnvoll finde. Also gerade was so Durchsuchen von Code angeht und Einblenden von Dokumentation und so, das sah schon gut aus, muss ich sagen.
Ich will irgendwie was in irgendwelche Bilder malen und dann fliegt das Blatt da lang. Das ist das, was ich haben will. Also dann macht keinen Sinn.
Okay.
Noch ein Projekt auf Kickstarter, einen CoffeeScript-Compiler.
Genau, also CoffeeScript habe ich ja schon, glaube ich, ein paar Mal drüber geredet. Ist so diese Programmiersprache, die nach JavaScript runter kompiliert und quasi so ja ein schicker Aufsatz auf JavaScript darstellt. Und da hat sich jetzt jemand angeboten, der quasi so gerade auch im Compilerbau und so weiter sich sehr viel rumtreibt und gedacht hat, der Compiler von CoffeeScript, der ist zwar schon ganz okay, aber den könnte man noch viel cooler machen. Und der möchte jetzt gerne mal für 4 Monate Arbeit $12,000 haben, also dass er quasi das Vollzeit machen kann, dass er da sich selbst quasi $3,000 im Monat auszahlen kann.
Genau in dieser Minute ist er auf $12,000. Ja. Also quasi jetzt, also ich habe sogar den quasi
Screenshot gemacht und 42 ist natürlich auch toll.
Ja. 42 Tage. Das ist echt interessant. Genau in dieser Minute gerade hat er es nämlich geschafft und das heißt,
bei dir ist schon mehr, oder?
Nee, bei mir ist es immer noch 12.000. Oh. Das geht, glaube ich, nicht so schnell.
Ich könnte einfach.
Finde ich aber auf jeden Fall interessant, dass jetzt Leute anfangen, quasi ihre eigenen Ideen auf Kickstarter zu packen, so dass sie quasi dann da crowdgefundet Open Source Code schreiben können. Das finde ich gut, weil der Code hier, der soll ja dementsprechend auch Open Source werden und halt noch besser optimieren und ja, optional dann halt auch Semicolons aus dem JavaScript rausmachen.
Und kannst du Zeichen sparen.
Genau. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass jetzt Leute anfangen, da Open Source Code irgendwie sich ja über die Masse quasi finanzieren zu lassen.
Genau, also hier ist es bei dem Projekt ist tatsächlich so, dass du bis relativ hoch keinen richtigen, also der Reward quasi ist, dass du es gebackt hast und nicht der halt Reward, dass du irgendwas bekommst. Es aber ich finde das interessant halt.
Ja, meistens gibt es ja dann ein T-Shirt oder irgend sowas.
Genau, also hier gibt es tatsächlich Status-Updates mit $25.
Aber der will das nicht open sourcen, oder?
Doch. Es soll ein Open Source Projekt werden, soll glaube ich unter Apache Lizenz oder unter MIT Lizenz war, soll es veröffentlicht werden. Okay. Aber ich habe gerade mal nachgeguckt, weil falsche Zahl abgetippt. Durchschnittlich waren es $62,5, die so pro Person durchschnittlich gespendet wurde. Das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht.
Ja, aber das kommt halt, da gibt es irgendwie 7, die $1,000 gesplätscht haben. Das
wahrscheinlich.
Nee, ist hier. Du kannst ja sehen, wie viel gegeben hat. Ist ja relativ cool. Kickstarter ist ja relativ transparent.
Ja, soll unter BSD-Lizenz übrigens freigegeben werden, doch nicht MIT. Was auf jeden Fall super cool ist, finde ich.
Ja, kann man machen, was man will damit. Ja. Okay, beim nächsten Thema habe ich gedacht, what the fuck? IKEA will Fernseher verkaufen. Also selber welche machen und die dann verkaufen.
Ach, ich fand ja diesen Werbespot ganz lustig.
Ja, die Sache ist ja, dass bei IKEA bekommst du ja schon echt viel Zeug, wo du dann deinen Fernseher relativ cool mit einbauen kannst. Also hast du ja so
Anbauwand. Aber sie meinten so einen echten Fernseher, nicht diese Plastikdinger, die da rumstehen.
Ja. Das ist
mittlerweile kann man auch komplette Küchenelektronik und Kühlschränke und alles bei IKEA kaufen.
Ja, echt?
Ja. Echt krass. Also man kann zum Beispiel einen Herd oder einen Kühlschrank und so gibt es, glaube ich, mittlerweile auch und bei IKEA zu kaufen.
Diesen Fernseher, den muss man dann mit Lötkolben selber zusammen...
Das habe ich mich auch gefragt. Nee, tatsächlich ist es nicht so. Also so wie ich das...
Kriegst du als Appliance.
Ja, also ich kann nicht mehr sagen, als das, was die in diesem ominösen Werbespot erzählen.
Und ja, da sagen die, wir verkaufen den
Zeug. Ja, da sagen die, da ist überall Kabel und das ist alles blöd und da brauchst du einen Blu-ray-Player, noch mehr Kabel, einen DVD-Player, noch mehr Kabel und dann noch irgendwie Setup-Boxen, noch mehr Kabel und wir wollen keine Kabel und Soundsystem und sonst was.
Nur Inbusschlüssel.
Genau. Die guten, nicht die falsch rum.
Ja, genau.
Die haben aber alle zurückgeholt, deswegen gibt's die ja nicht mehr zu kaufen. Richtig.
Falsch rum, ja.
Zurück zum Thema. Ja, das ist eigentlich wenn man sowas braucht, also ich habe halt keine Verwendung für einen Fernseher, aber an sich ist es halt so ein Plasma, also nicht Plasma, sondern so ein LCD, so ein großer LCD-Fernseher, der LCD halt...
LCD-Backlight wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich mit LED.
LED-Backlit, genau.
Genau. Und dann, also wahrscheinlich irgendwie ein moderner Fernseher, der von irgendjemand anders gefertigt wird. In halt so,
macht das IKEA nicht
so. In halt so einem IKEA-Schrank drin, da ist halt dann noch ein 2.1 Surround-System mit eingebaut, wo man dann quasi den Subwoofer komplett wireless irgendwo hinstellen kann. Da ist ein Blu-ray und DVD-Player mit eingebaut und der ist auch in das Ding eingelassen und man hat noch irgendwie so einen Slot, wo man ein anderes Device reinstellen kann, wo dann auch...
Aber auch alles bloß IKEA-Zeugs, also das ist ganz wichtig.
Nee, da kann man auch normale Player reinbauen.
Ja, okay, das ist einfach ein Schrank.
Ja, ja, das kann man. Nee, das Gute ist, man kann da irgendeinen Player reinstellen, die Klappe zumachen, dass man diese hässliche Hardware nicht sieht und dann wird das Infrarot nach innen durchgereicht, wenn du mit der Fernbedienung drauf drückst. Das fand ich ganz cool.
Ja,
das
ist cool.
Aber ansonsten, ich brauche halt keinen Fernseher. Also, keine
Aber Ahnung. Ich meine, dann kannst du auch mit Blu-ray, also mit Bluetooth machen.
Ja. Stimmt, uns reicht ein großer Bildschirm eigentlich, ne?
Ja, also im Zweifelsfall, wenn ich mir sowas kaufen würde, dann halt nur als großen Monitor und da brauche ich halt auch keine großartigen Kabel. Da hätte ich vielleicht dann irgendwie so eine kleine Setup-Box von Apple TV oder sowas da drunter.
Genau, also ich habe quasi ein ähnliches Setup jetzt. Ich habe da sogar relativ viel Zeugs dran, weil einfach so Spielekonsolen Kabel brauchen. Aber das ist alles ziemlich cool bei den Schränken. Also wir haben so eine komische Schrank, also so eine Wand, so ein Dings, also Glas.
So ein Fernsehschrank.
Genau, oder? So ein Glaswand-Dings. Und da kann man hinter die Kabel verstecken und man kann durch die Schränke, die unten sind, kann man so Löcher bohren, dass man halt die Kabel durchlegen kann. Das geht alles schon. Also
ich glaube, das Besondere
an dem Ding ist... ohne Kabel wäre es schon irgendwie cooler.
Ja. Ich glaube, das Besondere an dem Ding ist halt, dass es da komplett alles ineinander integriert ist und so, dass man halt quasi keine Kabel nach außen hat.
Aber die Frage ist halt, wenn du deinen Computer mal kurz anschließen willst, deinen Laptop. Bei Apple geht es jetzt nicht.
Ja, oder die haben irgendwie 1000 Inputs, die alle in der Seite sind.
Ja, klar, aber dann brauchst du trotzdem wieder das Kabel.
Richtig.
Also du kommst um Kabel meistens nicht.
Stimmt allerdings,
ja. Und wenn eins dieser Dinger kaputt geht, musst du wahrscheinlich deine komplette Schrankwand zurückgeben.
Ich lese gerade im Chat, dass dir dann wahrscheinlich wieder der Einschaltknopf fehlt, wenn man es zusammenbaut. Also ich fände es ja echt cool, wenn man das Teil dann auch zusammenlöten müsste. Aber hey.
Ja, genau. Löte deinen eigenen Fernseher.
Weiß man eigentlich, was sowas kosten würde? Also ich habe was zahlt man momentan für so einen Fernseher und für so einen Schrank?
899 steht hier.
Dann ist es aber kein großer Fernseher. Nee,
guck, der passt da hin, das ist nicht gigantisch.
Ja, 32 Zoll steht da.
32
das
Zoll ist echt nicht so groß.
Das ist nicht groß.
Wie groß ist ein momentan aktueller Fernseher?
47 ist meiner und der ist nicht 40, gigantisch.
50, ja.
50, 7, also meiner
ist... Also die High-End sind
das so... Das sind 125, nee, Moment, ja doch.
Also ist schon. Genau. Also unser ist gerade 47 und das ist schon angenehm groß, aber es hat auch nicht gigantisch.
Nö, aber das sind so die gerade billig sind. Die gibt's gerade so unter 1000.
Genau. Also ja, genau. Unter 1000 kriegst du schon 50 gelenkig. Also
naja. Gut, keine Ahnung, aber
genau, ihr könnt euch auch einfach den Scheiß bei IKEA kaufen und den dann ran hinstellen direkt ohne Kabel. Für niemals mehr Kabel. Ich habe gesagt, Kabel sind scheiße und ich hasse alle Kabel.
Kabel kommen aus der Hölle.
Kabel kommen aus der Superhölle.
Deswegen habe ich auch keinen Anschluss.
Genau, darum geht dein Internet ist auch.
Deswegen hast du auch kein Internet jetzt.
Wir sind ja alle mit Kabel drin und
Kabel sind scheiße und hier liegen irgendwie vier Netzwerkkabel
und unsere Headset-Kabel und irgendwie Stromkabel. Also
im Endeffekt brauchen wir doch noch
Kabel. Ja, aber ich wollte letztens mir
Ich will keine
Kopfhörer
Kabel.
Holen und das ist ja echt
das ist ein Scheiß. Ja. Alle sind scheiße.
Ich habe glaube ich schon 3 oder 4 so Bluetooth-Headsets ausprobiert und sie sind alle scheiße.
Ja. Das ist
einfach mal laden und dann.
Oder ich kann einfach den Ton nicht leise genug machen, dass es mir nicht mein Trommelfell raushaut.
Das ist einfach alles ein Scheiß. Ja. Keine Kabel sind auch genauso beschissen. Alles blöd.
Keine Kabel und sind auch keine Lösung.
Hätten wir früher mit WLAN angefangen, hätten wir jetzt auch besseres WLAN. So einfach ist es.
Genau.
Hätten wir einfach keine Kabel gehabt.
Dieser Tim Berners-Lee, der hätte nicht dieses blöde www erfinden sollen oder wenn dann gleich Wireless www.
Genau.
www. Ja,
ich bin für den Namen heute. www.
Genau, das Wireless World Wide Web.
www. Dann wäre das gut geworden.
Auf jeden Fall hätte der sich mal um Bluetooth-Headsets gekümmert. Ja. Statt des und das World Wide Web.
Dann die hätte er einfach beides machen können. Er soll nicht so faul sein. Halt. Fuck ey.
Ja, genau. Gut.
Bad. Ja. Facebook, Twitter, Privacy-Gedöns.
Genau, ich verstehe das nicht. Also das sind ja soziale Netzwerke. Das heißt, du willst ja quasi dich sozial engagieren mit
irgendwie. Du willst ja deine Daten preisgeben.
Ja, und das ist ja...
du willst ja die Daten
preisgeben. Oh, das war auf Kickstarter,
dann musstest du. Du willst ja die Daten preisgeben, die andere Leute auch zusehen sollen. Das heißt, das Netzwerk muss es ja auch sehen, was das Ganze ein bisschen schwierig macht.
Du benutzt ja Facebook nur, weil es alle anderen auch benutzen.
Ja, sozialer Druck.
Genau. Und aber trotzdem willst du nicht, dass die Sachen von Facebook gesehen werden. Und das Nette, also was man im Prinzip macht, man gibt eine Message ein, bei, was weiß ich, bei Twitter, und dann hat man eben so, was weiß ich, kann man die markieren, Rechtsklick, Post to Privily, und dann wird das auf deren Server gespeichert und in der Nachricht wird dann halt nur der Link angezeigt. Aber Leute, die irgendwie deine Follower sind, die sehen das automatisch gedisplayed. Und es kann dann halt auch mehr als 140 Charaktere haben und du kannst das nachher ändern und so. Und wie es genau funktioniert, habe ich auch noch nicht genau verstanden.
Das ist aber gut. Das muss gut sein.
Es war auf Kickstarter.
Und das muss gut sein. Und, und es hat eine LY-Adresse. Das ist ja, immer ein Zeichen für neuen heißen Scheiß.
Das ist neuer heißer Scheiß aus Libyen, oder? Und die waren, in The Atlantic. Also, hallo.
Atlantic? Wer kennt es nicht? Jedenfalls, ja, das quasi muss gut sein. Und es ist so eine schwarze, hipstermäßige, ja,
auf der Kickstarter-Seite sind mehr Infos.
Nee, die ist scheiße.
Ja, die Website sieht scheiße aus.
Also. Die sieht mal richtig bescheuert
aus. Gar nicht so scheiße.
Die sieht einfach aus wie Bootstrap und nur kreblich irgendwie. Und
es blinkt ständig. Die hat doch kein Bootstrap benutzt.
Die sieht aber so aus wie Bootstrap irgendwie. Aber auch irgendwie kack.
Aber ist euch mal aufgefallen, dass mittlerweile jedes dritte Projekt, was irgendwie eine kleine Projektwebseite
hat. Aber das ist auch so schön einfach.
Aber das ist ja gut, das ist einfach. Gut einfach. Ja,
also sie sehen besser aus als früher.
Ja, nee, ja. Ansonsten würden das einfach nur scheiß Text auf weiß sein. Ja. Ist es doch so.
Der blauer Text auf weißem
Grund. Ja, genau, die Links werden dann so dieser blaue Text und die normalen wären einfach schwarzer Text. Das wird immer scheiße aussehen.
Und Tim Berners-Lee, der hätte mal gleich das erfinden sollen. Gleich Bootstrap, dann wäre das heute viel besser.
Genau, der hätte gleich mit Bootstrap anfangen.
Ja, und fucking wireless Strom, weil das fehlt auch noch.
Ja.
Hätte einfach mal das machen sollen. Induktionsstrom hätte einfach machen sollen, anstatt scheiß Rest, was er nicht gemacht hat einfach.
Das jedenfalls die Tesla-Spulen. Gleich mal wireless Strom.
Fucking Müll alles. Jedenfalls. Wo waren wir?
Ja.
Wir waren bei Privily.
Privily, genau. Was kann das noch, außer irgendwie dein Zeug verstecken?
Also ja, versteckt. Ist das nicht genug? Okay. Du kannst nachher noch verändern.
Wie?
Das versteckte
also
Zeug.
Also da ist ja nur eine Adresse reinpostet, kannst du es nachher noch
aber
verändern.
Aber wie können die anderen die Adresse auflösen quasi?
Müssen
die
auch automatisch aufgelöst.
Automatisch durch Magic und Sparkles oder?
Ich glaube so ähnlich. Es gibt Browser-Add-ons, aber ich glaube, die sind nur für die Person, die es encrypted.
Ja. Das heißt, du kannst nur deinen eigenen Scheiß lesen. Nee. Fucking Forever Alone Privily.
Genau, das Forever Alone Network.
Yeah, nice.
Kennt ihr den Trick auf Facebook, wenn sich ein Kumpel bei Facebook eingeloggt hat und dann stellt man, das geht glaube ich jetzt nicht mehr nach dem Redesign, aber früher konnte man das machen, poste diesen Content und dann kann man customizen und dann kann man sagen, nur mir. Und das sieht man halt nicht, weil es customized ist, also dann steht da nur customized. Und dann sind die Leute halt Forever Alone und merken es nicht.
Das ist ja gemein. Warum macht man sowas? Warum bietet es überhaupt?
Ja, wie gesagt, nach einem Redesign geht's glaube ich nicht mehr. Eigentlich schade.
Keine Forever Alone Guys mehr.
Ja.
Super awesome einfach.
Ach, wir schweifen ab. Großartig.
Aber dafür kommt ja jetzt ein Physikprofessor. Ja, alles besser.
Ja, weil er hat Mathematik benutzt, um einem Strafzettel zu umgehen.
Er hat sich Science benutzt.
Science. It works, bitches. Das ist schon ziemlich großartig. Da hat... ein Polizist hat diesen Physikprof dabei beobachtet, wie er anscheinend über ein Stoppschild gefahren ist, ohne vorher davor anzuhalten. Und das hätte ihn jetzt irgendwie, das hätte den Physikprof jetzt irgendwie $400 für diesen Strafzettel gekostet. Und da hat er keine Lust drauf und deshalb hat er sein Paper veröffentlicht, was The Proof of Innocence heißt, wo er anhand der Position des Polizisten und anhand seiner Anfahrtsgeschwindigkeit und so weiter beweist, dass es für den Polizisten vielleicht aus diesem Winkel so aussah, dass er nicht angehalten hätte, aber dass er in Wirklichkeit angehalten hat und das hat dafür gesorgt, dass er diesen Strafzettel nicht...
Also ich glaube, es ist Bullshit einfach.
Es ist auch nur vier Seiten lang.
Das sind vier Seiten, der hat auch lustige Grafen.
Und der hat Grafen, aber ich glaube, die Grafen machen keinen Sinn.
Das ist einfach ein bisschen Trick.
Also ich finde das Geilste an der ganzen Geschichte eigentlich, dass das Proof of Innocence heißt.
Ja. Ich finde es einfach mal, ich finde es gut.
Und dass es funktioniert. Das
kann man auf jeden Fall mal machen.
Ja.
Also ich meine, es hätte ja auch sein können, dass der Richter oder die Richterin da sagt,
ja, kann ja sein, dass du tolle Mathematik kannst. Ich glaube dir trotzdem nicht und verknack dich.
Ich verstehe dich nicht.
Also der letzte Satz ist halt, as a result of this unfortunate coincidence, the object's perception of reality did not properly reflect
reality. Ja, ich meine, er hätte ja auch einfach behaupten können, der Polizist hat gelogen. Aber ja. Nein, er hat es ja immer noch so formuliert, dass es für den Polizisten so aussah, als wäre er weitergefahren, obwohl er es in Wirklichkeit nicht getan hat. Finde ich gut.
Du musst einfach mehr Science benutzen, wenn du
auf jeden Fall
Strafzettel bekommst. Jedenfalls ist er super Graphen und bunt und alles.
Ja, yeah, und Beschleunigungs, der hat halt seine Beschleunigung ausgerechnet und irgendwie
so ein bisschen. Also ich glaube, in der Zeit, in der er es gemacht hat, hätte er auch einfach Geld bezahlen können.
Der hätte auch einfach in der Zeit wahrscheinlich mehr als $400 verdient.
Das meine ich ja. Aber die Sache ist, so darf man nicht rechnen.
Fame. Da geht's ums Prinzip.
Genau, außerdem hat er gewonnen einfach im Internet.
Er hat im Internet gewonnen.
Mit
Science.
Mit Science.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist gerade rumgereicht.
Jeder Theologieprofessor hätte da einfach verloren. So einfach ist es. Ist das so?
Gott wollte, dass ich über dieses Stoppschild.
Gott wollte, dass du es falsch siehst. Damit.
Okay. Ist so einfach. Oh, ja, an alle Christen, die uns jetzt zuhören, bitte nicht.
Bitte lünscht uns
bitte,
nicht.
Bitte oder? Nicht lünschen, genau. Bitte nicht lünschen. Oder nicht trollen.
Ich weiß nicht, ob ihr das noch macht, aber bitte nicht.
Ja.
Ja, jedenfalls.
Kommen wir wieder zurück nach Stuttgart.
Stuttgart JS.
Stuttgart JS Meetup.
Das ist, glaube ich, deine Sache.
Ja. Ja, also das nächste, also es war ja schon einmal das Stuttgart JavaScript Meetup. Letzten Monat war das erste und das ist jeden Monat, den ersten Montag im Monat. Und das nächste ist also am 7. Mai und ja, ist halt alles JavaScript, Node.js, Client-Side-Sachen.
Auch Leute mit CoffeeScript, Leute, die irgendwie Demos vorstellen und so, das war...
Und auch serverseitiges.
Auch serverseitige Sachen, genau. Also ich war da letztes Mal auch, war glaube ich so ein paar Tage nach dem Hacker News Meetup, deshalb hat es auch ganz gut gepasst. Und war eine nette Runde. Also wenn ihr aus Stuttgart oder hier aus der Umgebung kommt und euch für JavaScript oder allgemein für Webentwicklung interessiert, dann könnt ihr mal vorbeikommen.
Also es ist im Coworking Space, im Coworking 0711.
Genau, das ist so gegenüber vom Bahnhof. Ja. So, ja.
Gleich um die Ecke.
Jo.
Okay, 7. Mai, nächstes Mal wieder JavaScript treffen. Okay, dann Tinker.io.
Genau.
JavaScript-Zeug.
Ja, das ist im Prinzip eine Open-Source-Alternative für JS-Fiddle. Also es ist eigentlich genau das Gleiche, nur Open-Source. Und es sieht sogar ein bisschen geiler aus, finde ich.
Musst du noch erklären, was JS-Fiddle ist?
JS-Fiddle ist so ein Ding, wo man sein HTML eingeben kann. Also so eine Seite, wo man HTML eingeben kann, CSS und JS. Und dann wird es so generiert in einem vierten Panel. Und so kann man ja Code-Snippets rumschicken oder Code ausprobieren und mit anderen teilen oder eben auch mit anderen Coden zusammen.
So richtig cool zusammencoden geht aber nicht, oder?
Habe ich das noch nicht ausprobiert.
Also bei Tinker sieht es, also du kriegst halt, du drückst auf Speichern, kriegst einen Link. Und wenn da jetzt mehr Leute drauf gehen,
glaube ich. Schick den mal in IRC.
Schick den mal hier.
Also auf jeden Fall,
was sonst geil könnten wir auch das hier benutzen.
Genau, für immer benutzen wir hier den coolen Fiddle. Genau.
Aber was geil ist, da kannst du auf jeden Fall auch. An die Assets, genau, du kannst externe Assets auch laden und aber auch sagen, hey, lad MooTools oder jQuery. Das geht ja bei JS Fiddle auch, da kannst du auch noch mehr laden. Ich glaube mittlerweile auch Bootstrap, was auch noch ganz interessant ist. Und ja.
Bootstrap, ich verstehe.
Immer Bootstrap.
Ja, überall.
Härter Bootstrap mal einfach. Also ich habe das einfach mal geklickt, aber ich glaube nicht, dass irgendwas passiert.
Also ich bin jetzt auch drin, aber da hast du ja gar nichts drin, oder?
Ja.
Achso, ihr probiert das jetzt also gerade live aus, ja?
Ich mach mal safe einfach.
Ja, das Coole ist halt, man hat da, also ich erkläre mal
kurz. Du kriegst dann /1 dahinter.
Ich erkläre mal kurz, was ich hier gerade sehe. Ich sehe hier vier Panels. In einem kann man HTML schreiben, in dem anderen kann man CSS schreiben und im dritten kann man JavaScript schreiben und im vierten Panel, was quasi jetzt in meiner aktuellen Ansicht so das Größte ist, da wird dann quasi der Code zusammengerendert und das live abgedatet, während man da eintippt. Und das
ist vielleicht Speichern drücken?
Das ist schon
aber cool. Sie kriegen es zumindest nicht hin, dass sie hier gemeinsam
coden. Machen wir /2?
Also gemeinsam funktioniert das glaube ich nicht, oder?
Das ist fucking retarded. Okay. Also du kannst es speichern und kannst dir das dann angucken, kannst was dazu schreiben und kannst du wieder speichern und kannst du dem nächsten.
Das ist halt ganz geil, das ist schnelles Prototyping.
Ja, genau. Aber das ist vielleicht auch ganz cool, wenn man irgendwie gegeneinander Schach spielen will. Dann kann man jetzt sagen, ich mache jetzt den nächsten Move. Dann speicherst du und schickst den nächsten. Aber so fürs kooperative Coden ist es noch nicht
gut. Aber cool. Ich glaube,
dafür ist es auch noch nicht ausgelegt. Da gibt es aber auch andere.
Die Technologien sind ja da. Also
das wie hieß denn das andere, wo man das kooperativ coden konnte?
Cloud9-ID?
Cloud9, genau. Cloud9,
ja. Cloud9. Ja, das ist auch eigentlich ganz geil. Das kann man ja auch lokal laufen lassen.
Ja genau. Das ist auch, und also es gibt es auch in Open Source.
Genau, also der Core ist Open Source, natürlich das Dashboard und so nicht.
Aber ja, und auch die komplette, die Cloud, das ganze Cloud-Hosting dahinter und so weiter. Ja,
ja. Kannst es halt kaufen oder quasi mieten.
Ja. Aber es, also ich muss sagen, ist ziemlich geil. Ich habe es für eine Zeit benutzt und habe es für lange Zeit auch lokal laufen lassen. Aber dann, ja, dann sind dann halt manchmal ein paar Issues drin und dann benutzt man eben wieder Gedit oder Vim.
Nano.
Fucking Nano, der kann einfach, ja, also kann er in Denton überhaupt?
Ich glaube,
kann
auch nicht in Denton einfach. Pico! Ich habe mal für ein Projekt, an dem ich beteiligt war, eine Integration in Cloud9 geschrieben, wo ich quasi das Kommandozeilen-Build-Tool von denen über Websockets angesprochen habe. Das ist eigentlich ganz cool. Die haben auch so eine Plugin-Schnittstelle, wo man dann halt eigene Plugins reinladen kann und so. Das ist nett gemacht.
Ist halt Node.js-basiert.
Ja. Also man sollte halt JavaScript können, dementsprechend. Ja.
Ja, dann wer oder was ist Farbrauschen?
Also Farbrausch.
Farbrausch, okay.
Oh, es funktioniert tatsächlich.
Das ist das, was ich vor meinen Augen habe, oder?
Nein, Farbrausch ist eine Demoscene-Gruppe, die immer super abgefahrene Sachen macht. Und da gab es, also was man vielleicht kennt, ist dieses K-Krieger von denen, was so ein kompletter 3D-Shooter inklusive Sound, inklusive allem ist, der komplett in 64 Kilobyte Binary reingepackt passt hat.
Gibt's das in JavaScript eigentlich schon?
Klar. Aber es dauert nicht für immer, ich glaube nicht
in 64 Kilobyte.
Also ich glaube, das dauert dann einfach für immer zum Entpacken. Ja. Weil
das ist schon krass, oder?
Also
genau. Das habe ich damals gespielt und da war es echt geil.
Ja. Ja, das war echt cool, aber der hat einfach am Anfang hat er irgendwie eine halbe Stunde so entpackt. Er hat irgendwas entpackt.
Das Ding ist halt, da laufen quasi deren Algorithmen, die dann die Texturen, die Sounds und alles live generieren, weil die haben ja keine fertig rausgerenderten Grafiken oder sowas. Genau. Das wird ja alles über Code gemacht. Ja. Genau, und die haben sich jetzt dazu entschlossen, weil sie ja immer mal, ja, wir wollen das noch fixen und sonst irgendwas, die haben jetzt 10 Jahre Farbrauschgeschichte quasi auf GitHub gepackt und so wie er ist. Das heißt, die haben den Code wahrscheinlich nicht mehr aufgeräumt und das ist alles ein großes Repository, aber das ist wahrscheinlich eine riesen Fundgrube für so Leute, die sich für Spieleprogrammierung, für Sounddesign, für Grafik und alles mögliche interessieren, weil das sind halt echt superfähige Leute, die super abgefahrene Demoscene-Demos gemacht haben. Ist redundant, oder? Demoscene-Demos.
Gut, und alles, was die gecodet haben in den letzten Jahren, ist jetzt auf GitHub.
Genau.
Gut, wunderbar. Könnt ihr euch angucken, forken.
Ich glaube 2001 bis 2011, wenn mich nicht alles täuscht.
Also irgendwie kriegt man die Originalseite nicht mehr, die ist einfach weg.
Genau, das irgendwie der Crunchy.
Das war Mitte 2002, das ist einfach super abgefahren. Ja. System Minima Pentium 3,
genau. 512. Werkzeug K-Krieger und so weiter. Also die haben quasi ihre Toolsets haben die damit veröffentlicht.
Oh, die Demo, ja, die ist geil.
Okay. Also ich glaube, dass auf jeden Fall für Leute, die sich da interessieren. Oh, da war der Panic mit dabei. Interessant, den kenne ich. Also so vom Hörensagen und über Twitter. Aber
das heißt noch nicht, dass du die Leute kennst. So, ich folge dir auf Twitter, das heißt, ich kenne den. Das
war mein Homie. Ich hatte schon Konversationen mit dem.
Und der hat mir zurückgefollowed einfach.
Das aber egal, zurück zum Thema.
dann back zu Liebe Projects. Jan, das war, glaube ich,
dein. Ja, Liebe. Genau. Liebe
Projects.
Genau, also es ist einfach eine Seite mit Logos von freien Software-Webprojekten, also die auch gehostet sind und die auch reasonably usable sind. Also genau, Reddit ist auch dabei, weil das ja, ich weiß nicht, ob man das weiß, dass es Open Source ist. Oder was noch? Wikipedia natürlich. OpenStreetMap und so ein Kram.
Diaspora.
Alternativen für proprietäre Webprojekte. Ist im Prinzip nur eine Liste und man kann drauf klicken und dann kriegt man weitere Details.
Für Open. Also bei mir ist das Layout noch ein bisschen.
Das soll so. Also
das soll so.
Das sieht alles korrekt aus.
Ah, okay. Dann fühlt sich es nur komisch an.
Ja. Genau, wir halten es einfach falsch. So einfach ist es.
Ja, doch.
Das ist doch die Antwort.
Wahrscheinlich.
Wikibooks, okay.
Aha. Aber ist cool. Das ist mal eine Zusammensetzung von Sachen, die man gebrauchen könnte.
Ja.
Free Sound.
Oh, genau, ja. Das wurde, also das habe ich vor 2 Jahren, glaube ich, mal gemacht und das, da hat die Wikimedia Foundation auch irgendwie gesponsert und so. Das war ganz interessant. Mhm. Und ist halt noch, ja, aktuell im Prinzip.
Sehr gut.
Okay. Und ist auch auf GitHub, also es kann so schnell nicht sterben.
Klar. Sehr gut. Das ist auf GitHub, aber es ist Gitorious verlinkt.
Oh, oh,
echt?
Oh, nein, jetzt kommt's raus, Gitorious.
Gitorious ist als Projekt verlinkt.
Ja, ich dachte, natürlich. Ja, GitHub ist ja auch nicht...
Ja, aber, das ist auch keine
Frage. Aber ich mache Gitorious ist ja, ja gut.
Gitorious ist immer viel cooler als GitHub, weil die sind ja free.
Kann man sich drüber streiten.
Ob es gibt so aber auch ein, also, wie heißt das?
Das hatten wir letztes, Gitbox war das, glaube ich, oder?
Nee,
oder
was GitLab.
GitLab,
nee, genau. Aber ich meine noch was anderes, nämlich ein Distributed JavaScript Host, Git Hosting. Wie ist das nochmal?
Das hört sich interessant an. Erzähl mir mehr.
Nennt sich das,
das hatte irgendwas
mit Amazon S3?
.de am Ende, warte. Scheiße.
Keine Ahnung. Ja, vielleicht war es ja der Chat oder sowas. Ansonsten such du mal und wir reden weiter über die Kaffeemaschine, die mit der man über IP reden kann. Über vielleicht über das Kaffeetransportprotokoll.
Ja, also wenn es das nicht unterstützt,
dann geht's schon
mal. Dann haben sie einfach verloren. So einfach ist das. Dann würde ich mir die nicht kaufen.
Wer baut denn eine Kaffeemaschine, die über Netzwerk steuerbar ist, ohne das Kaffeetransportprotokoll?
Richtig, weil das hat ja quasi alles implementiert, was du brauchst.
Ja, sogar einmal Teapot.
Ja, richtig. Das musst du dann quasi nicht implementieren, weil es ja ein anderer
ist. Ist ja eine Kaffeemaschine.
Ja, genau. Aber wenn es das nicht kann, dann bin ich echt enttäuscht von den Leuten. Wo ist denn das jetzt gerade?
Also auf jeden Fall ist es eine Netcafé-Kaffeemaschine. Irgendwie die Kaffeemaschine selber ist irgendwie von irgendwelchen Schweizern. Schweizer DBS AG.
Also ich meine, die Idee, die Kaffeemaschine fernzusteuern, ist jetzt auch nichts Neues. Das gab es ja in der Dings-Scene.
Java wollte doch immer mal auf die Kaffeemaschine, oder?
Ja, ja, das ist ja, aber die sind ja überall drauf. Ist ja quasi normal.
Ja, aber das war doch der Sinn von Java, nicht? Ja. Also, habe ich
immer so
Jein, also Java.
Habe ich immer so verstanden.
Java
der Sinn von Java war doch
nur Java.
Ja.
Deswegen Kaffeemaschine.
Ja, ich weiß. Sehr gut. Aber
versuch nicht zu reasonen.
Nee, Ingo hat da zum Teil sogar recht, weil Java wurde ursprünglich mal designt, das denkt man heute nicht mehr, weil es so ein riesenkomplexes Bloatbeast ist, aber das wurde ursprünglich mal designt, um zum auf Waschmaschinen und Zeug zu laufen, also für Embedded-Kram. Und da hatte man
auf Telefon.
Da hatte man auch Waschmaschinen im Hinterkopf.
Ja. Und Kaffeemaschinen bestimmt auch.
Und Kaffeemaschinen auch. Die Sache ist halt...
Also jetzt muss man jedenfalls nicht mehr von seinem Arbeitsplatz aufstehen und irgendwas machen, sondern man kann gleich über einen Browser oder was weiß ich, oder vielleicht unterstützen ja auch das Coffee-Transport-Protokoll, sich einen Kaffee bestellen und dann rollt er die Tasse runter, der macht und die Tasse rollt weiter, muss man bloß noch irgendwann hingehen und sie abholen.
Ja, wahrscheinlich, wenn es dann wieder kalt ist, der Kaffee, wie es halt immer ist.
Genau.
Deswegen, ich finde es schon ganz nett, wenn man zur Kaffeemaschine hingeht, auf den Knopf drückt, dann kommt der Kaffee raus. Das ist schon ganz
Cool. Aber auch in den paar Minuten kann alles Mögliche passieren. Dann hast du gerade in dem Moment diese tolle Idee und dann läufst du zurück zum Computer und dann ist es doch...
Ja, und dann ist der Kaffee kalt. Der Kaffee
ist das Problem ist, dann ist der Kaffee kalt.
Ich hatte doch da irgendwas gemacht.
Und wenn du das gemacht hast, dann brauchst du ja auch quasi keinen Kaffee, weil du warst ja total wach.
Also bei mir passiert das immer umgekehrt. Ich sitze am Computer und ich denke, ich muss jetzt dieses Problem lösen. Okay, dann hole ich mir einen Kaffee und ich brauche ja immer, ich muss ja erst meinen Kaffee mahlen und dann irgendwie aufgießen und Wasser machen und so. Aber dann habe ich meistens so die Idee, die ich dann brauche, um irgendwie ein Problem zu lösen. Das heißt, wenn ihr mal beim Debuggen nicht weiterkommt, steht einfach mal auf und geht weg vom Computer. Das macht Sinn.
Macht euch einen Kaffee.
Ja.
Oder toastet euch was. Oder was weiß ich. Gut, oder bestellt euch diese tolle Kaffeemaschine, das alles für... Na, die gibt's ja noch nicht, aber kommt bald.
Oder ihr baut sie euch selber mit einem Arduino und irgendwie Netzwerkanschluss.
Stimmt.
Das haben so viele Leute schon gemacht, das muss funktionieren.
Bestimmt.
Aber fucking halt irgendwelche nicht, Sachen, die du ausmachen, geht schon.
Ja, aber nicht in Serienproduktion. Und da kannst du sie kaufen und kannst sie in deinem Büro stellen.
Ich weiß nicht, wie viele Nerds sie kaufen würden, wenn du die auch selber bauen kannst.
Ja, Nerds nicht, aber es gibt ja auch andere Leute außer Nerds da draußen.
Und die gehen dann auf den Web.
Die Kaffee trinken.
Und die gehen dann irgendwie auf das Webinterface, was es nicht hat. Und oder müssen sich erst einen Webserver neu selber bauen oder was? Das ist der Plan einfach. Das macht keinen Sinn einfach.
Wissen wir doch nicht.
Das macht einfach keinen Sinn. Also entweder
da wird es schon irgendwas geben und wahrscheinlich.
Also entweder das Ding hat irgendwie einen eigenen Webserver, wo du raufgehen kannst.
Ja, bestimmt. Wird es haben.
Das ist bestimmt Silberlicht.
Weil dann denkst
eine Flashlight, wo du dann auch siehst, wie der Kaffee durchläuft.
Aber das kannst du mit HTML5 machen.
Ja, aber die haben das in Flash gemacht.
Ah ja, okay. Jedenfalls, also wenn das Ding keinen Webserver hat, wo man sagen kann, ich brauche in 10 Minuten Kaffee, den man dann eh vergisst, wenn man in 10 Minuten holt.
Naja, aber vielleicht verlängert man einfach das Transportband, dass es gleich bei einem vorbeikommt.
Genau, das ist direkt zu dir, wie so eine Sushi-Bar. So
genau, dass genau. Du überhaupt keine Bewegung mehr bekommst.
Ja. Das ist auch nicht perfekt. Ich brauch's. ich hab eingesehen, ich brauch das doch.
Okay.
Wie teuer ist das? Aber so eine richtig gute Kaffeemaschine kostet schon irgendwie super unendlich viel Geld und dann noch mit
TCP. Ja, so knapp 1000.
Und das ist aber dann auch noch relativ günstig.
Ja, aber also, da kriegst du schon richtig gute für.
Ja, schon.
Ja.
Aber ich meine, das sind Jura sind glaube ich auch Schweizer, oder?
Ja.
Der Kaffeemaschinenhersteller. Mhm. Und die gehen ja dann...
Oh, es hat nur Fasties in der,
die gehen ja, glaube ich, nicht bei 2,5K los. Oder so. Du willst, warum willst du mit deiner Kaffeemaschine mit Gigabit reden, Felix?
Die soll auch HD-Filme ausliefern.
Genau, du möchtest... das wäre mal eine Idee. Du kannst da einen Film hinstreamen
und wie deine Kaffee... Oh shit, da muss so eine Webcam vor sein, die gerade zeigt, wie dein Kaffee ist und wie er noch schön warm ist. Und dann wirst du die ganze Zeit daran erinnert, dass der Kaffee da noch steht.
Ja, nee, ich hätte jetzt eher gesagt, du schickst da irgendwie einen HD-Film hin und der macht dir dann anhand der Bits, die da drin sind, random irgendwie Variationen deines Kaffees. Und dann weißt du,
zum Schluss schmeckt der immer scheiße. Ja,
wahrscheinlich. Aber vielleicht kannst du diesen einen Film hinschicken und dann schmeckt der immer gut.
Das dauert ja super lange, weil der Bus fast Ethernet hat.
Ja. Oder du musst Filme hinschicken, die Kaffee enthalten, also Kaffeetassen, und er zählt die und macht dementsprechend so viel Kaffee.
Du meinst Starbucks-Werbung?
Oder ist einfach auf deine Webcam aufgehuckt und der guckt einfach, wie du mit den Augen ausschaust.
Wie müde du bist. Genau. Ja. Und der macht dann direkt BÄM Kaffee. Ja. Macht er dir auch extra starken Kaffee, wenn du halt besonders müde bist. Das ist ja cool.
Oder wie schnell deine Keystrokes noch sind.
Genau. Leute, die einfach mit zwei Fingern schreiben, kriegen einfach immer den super üblen und sind aber super gehypt die ganze Zeit.
Wer weiß, vielleicht sind sie mit zwei Fingern super schnell.
Nee. Ja, dann, wenn sie einen super Kaffee haben, auf jeden Fall. Ja. Sehr cool.
Ja. Zero Bin!
Ja, genau. Oh. Ja, Zero Bin ist Paste Bin mit Encryption im Prinzip. Also du kannst einfach Text reinschreiben und der wird encrypted. Und zwar läuft das Ganze nach dem, also wenn ich jetzt so ein
Text
da reinmache, das läuft alles nach dem Modell, dass der Browser oder die Webseite sieht nicht,
der Webserver sieht es.
Der Webserver, ja. Der Webserver sieht nicht, was nach dem Hash ist in einer Adresse. Und wenn ich jetzt,
das mir funktioniert, sieht er das nicht?
Wieso? Nee, das wird nicht zum Webserver gesendet. Ja,
genau.
Also der Anchor wird nicht
zum Webserver. Ah, alles, was nach dem Anchor kommt, ist für den Client, für den Server irrelevant. Das liefert er ja auch einfach nicht aus.
Cool. Und da ist hier einfach der Encryption Key drin.
Das ist ja praktisch.
Ich krieg's gerade nicht hin, aber.
Das ist eine echt gute Idee.
Ich finde das ziemlich cool, also weil das macht ja auch total Sinn.
Ja. Genau, ist natürlich, also das Problem ist natürlich noch, die Kanäle, über die du sendest, die können natürlich dann drauf.
Ja, okay, du hast es jetzt hier gerade auf HTTP, aber das ist ja scheißegal. Dafür ist es ja auf dem Server verschlüsselt.
Genau.
Du vertraust ja einfach den Leuten nicht, die den Server besitzen.
Ja. Ich meine, es ist halt auch mehr so ein Proof of
Concept. Ja, das ist auch ziemlich cool einfach.
Ziemlich geil einfach, es ist so simpel. Ja.
Und die Idee ist einfach echt gut, also macht ja auch total Sinn. Gucken, was passiert, wenn man da irgendwie einen falschen Key eingibt. Explodiert es
dann? Nee, dann zeigt es einfach nichts an. Dann sagt er einfach, yo, could not encrypt.
Decrypt,
oder? Wrong encryption key. Decryption key.
Achso, ja gut, wenn er sagt, das kann...
Also bei mir funktioniert es auch gerade nicht, keine Ahnung.
Nee, weil ich habe es ja
gerade ausprobiert. Ja, gerade funktioniert.
Achso, Felix. Ah, okay. Ah, jetzt funktioniert es bei mir
auch. Jetzt habe ich halt meinen Key vergessen. Das ist ein bisschen blöd.
Den hätte man sich speichern sollen, ja.
Aber wenn es ein Ist-Gleich ist, ist es ja quasi... ein Dings ist ja Base64 dann. Oder?
Ihr macht
46.
Also Zero Bin, wer Client-Side Encryption haben will in
genau und Post-Bin. Dann den Key so. Nicht vergessen, sonst ist verloren.
Hallo. Hat man
Probleme.
Aber es ist auch ja.
Dann kommen wir jetzt zum Thema. Wir haben uns den Jan hierher geholt, gecached, weil der bei so einem Projekt mitmacht, was sich Unhosted nennt. Und das eine coole Sache ist und wir gedacht haben, wir reden mal darüber. Und Jan, ja, dann erklär uns doch mal, was soll das sein, Unhosted?
Genau, also das grundsätzliche Problem, was wir so denken, was heutzutage im Web ist, ist eigentlich, dass Anwendungen immer, also wenn man jetzt so Google Docs hat oder Flickr oder was weiß ich, dann sind Anwendungen immer mit dem Datenspeicher auch verbunden. Und man kriegt also immer nur diesen Package-Deal. Man muss sich einen neuen Account holen bei jedem Service. Und das finden wir scheiße, deswegen wollen wir das voneinander trennen, dass man dass man die Anwendung hat, also es ist sozusagen die unhosted Anwendung, die eben keine Serverseite braucht, keine Datenspeicherung. Und davon getrennt ist eben die Storage, die für jeden Nutzer, also jeder Nutzer besorgt sich seinen Speicherplatz irgendwo und kann den dann überall benutzen bei diesen Anwendungen, die das unterstützen. Im Prinzip so wie auf dem Desktop sozusagen, wo man seinen Home-Folder hat und alle Anwendungen, was weiß ich, LibreOffice kann, mit LibreOffice kannst du deine Dokumente bearbeiten, LibreOffice ist ja auch nur die pure Logik. Und genauso kannst du dann auch OpenOffice benutzen, wenn du das lieber benutzt. Und damit kannst du die gleichen Dokumente bearbeiten. Aber es ist ja nicht so, dass LibreOffice die Dokumente zu sich reinkopiert und man die dann nur noch mit LibreOffice bearbeiten kann. Was aber genau bei Google Docs und bei diesen ganzen Webservices so ist. Und genau, dafür machen wir eben so ein offenes Protokoll. Das ist eigentlich eine Sammlung von bereits genutzten Protokollen sind, also die wichtigen sind eigentlich Webfinger, OAuth und Cross-Origin Resource Sharing, die kann ich nachher noch ein bisschen näher erklären. Genau, und das Ganze, ja.
Das ist, also kann ich mir das so vorstellen, das wäre jetzt wie Dropbox, wo ich also meinen Speicher habe, und da können ja auch ziemlich viele Programme mit OAuth drüber zugreifen und Daten ablegen. Und sowas Ähnliches wollt ihr auch machen, bloß dass das nicht Dropbox ist, was die Daten hat, sondern dass ich die Daten auf meinem Server oder auf meinem Desktop daheim habe.
Nicht auf deinem Desktop. Also was wir immer sagen, ist eigentlich, oder was der simple Vergleich wäre so iCloud, aber offen und fürs Web. Also dass du eben, wir wollen diese so viele Projekte, so viele Storage-Projekte wie möglich auch damit kompatibel machen. Also du speicherst es nicht auf deinem Computer, sondern bei einem Provider, entweder bei einem Provider, dem du vertraust, also keine Ahnung, bei irgendeinem Cloud-Provider eben, bei irgendeinem Storage-Provider, der diesen Standard unterstützt und oder du kannst es auch auf deinem eigenen Server aufsetzen. Da gibt es eben verschiedene Softwares für, die Remote Storage unterstützen oder die wir Remote Storage fähig machen. Und ja, also das ist auch im Web natürlich. Also deine Daten sind im Web bei deiner Remote Storage und die Anwendungen sind auch im Web und die sind eben nur HTML und JavaScript. Und also die haben im Prinzip kein Server-Backend und holen ihre Daten von deiner Remote Storage. Also du gehst zur Anwendung, die ist nur HTML und JavaScript, die kommt in deinen Browser. Du sagst der Anwendung, yo, ich bin, keine Ahnung, flydy@meinserver.de, wo dann meine OwnCloud läuft oder deine OwnCloud läuft und die dann sagst du per OAuth eben, yo, diese Anwendung kann auf meine Daten zugreifen und dann werden die Daten synchronisiert mit der Anwendung, also mit der Remote Storage.
Das heißt also, der cached meine Daten dann schon lokal irgendwo.
Genau, also Remote Storage ist eben auch so eine Anspielung auf Local Storage und ja, es läuft mit den gleichen Get-Put-Delete, mit den simplen Requests und es benutzt auch Local Storage als Fallback, als Offline-Ding.
Wenn ich gerade keine Internetverbindung habe.
Genau. Halt tatsächlich dann nur im Client. Das heißt, der Server, der die Applikation ausliefert, der bekommt davon überhaupt nichts mit. Der liefert einem im Endeffekt nur HTML, CSS, JavaScript aus.
Genau.
Und danach spricht man dann nur noch mit der Storage.
Also es ist halt eine Einbahnstraße vom Application Provider nach unten, sobald die ganze Anwendung gecached ist. Also idealerweise nutzt ihr dann eben auch AppCache, damit die Anwendung selber auch lokal verfügbar ist. Ja.
Also diese ganze neue HTML5-Scheiß.
Genau.
Cooler Scheiß, den es
da gibt. Also das AppCache war das mit dem Manifest, wo sich Mark letztens super lustig gemacht hat. Ja, genau.
Ja, das muss halt noch verbessert werden, aber ja.
Jetzt hattest du gerade schon gesagt, Storage, da unterstützt da mehrere und einen hattest du auch schon dann genannt, OwnCloud. Ja. Da gibt es dann aber noch mehr oder?
Genau. Also OwnCloud war eben so das erste Ding, was Remote Storage fähig war. Da habe ich auch vorher mitgemacht und darüber bin ich auch zu Unhosted gekommen. Also eigentlich bin ich ein Designer, muss ich sagen. Deswegen, ich wurde nur von Unhosted so ein bisschen in das Ganze etwas technische reingezogen. Und
Coding-Kram.
Mithilfe von Hacker News und dem Shackspace.
Und,
ja. Und ja, jetzt muss man das halt machen, um seinen Fix zu bekommen an Nerd-Sachen. Und also OwnCloud ist ein Provider oder eine Software, die kompatibel ist zu diesem Standard. Und
also quasi WebDAV.
Genau, es ist im Prinzip runtergebrochenes Web, darf nur Git put delete, weil propfind und propatch und so ein Kram, das braucht man irgendwie nicht. Oder das hat eben zum Beispiel auch CouchDB, da hatten wir vorher auch mit rumgespielt, das unterstützt es gar nicht, deswegen haben wir es eben runtergebrochen. CouchDB funktioniert momentan nicht. Ja, ist
eigentlich
nicht,
auch wieder ein Key-Value-Store, oder?
Genau.
Ja. Also du brauchst einfach ein Key-Value-Store als Backend.
Stimmt, ja. Also es gibt
das auch, war's dann schon. Und alles, was Key-Value-Store machen muss, ist halt ein Get.
Genau, also dieses Local-Storage, was da quasi als lokales Fallback benutzt wird, die API ist ja auch nur ein Key-Value-Store im
Browser. Richtig, also eigentlich ist alles nur Key-Value-Store.
Stimmt, ja.
Warum geht CouchDB gerade nicht?
Weiß ich gar nicht.
Okay, aber
also,
könnte CouchDB sein, dass es wieder kommt.
Genau. Also wir hatten auch mit Iris Couch, das ist so ein CouchDB-Provider, das war vorher, das funktionierte vorher, aber ja, wir sind zwei Leute im Moment. Und es ist halt ein freies Projekt, wir sind ein Non-Profit, wir sind ein eingetragener Verein und alles ist auf GitHub, also es überlebt auch wahrscheinlich lange. Und ja, aber wir haben auch viele coole Leute, die daran mitarbeiten oder die im Prinzip ist es, also mittlerweile sagen wir eigentlich eher, das ist ein Movement, weil wir schon gar nicht mehr zählen können, wie viele Projekte daran mitarbeiten oder da irgendwie contributen. Es gibt zum Beispiel jetzt, das ist so ein Berliner Startup, das heißt Five Apps, fiveapps.com sind die und die bieten zum Beispiel auch, wenn man sich da anmeldet als Entwickler, bekommt man auch einen Remote Storage Account. Also kann man sich mit seinem, ingo@fiveapps.com könnte man sich dann bei Anwendungen anmelden. Was die eigentlich machen, ist so Cross-Compiling. Du schreibst deinen Kram in HTML5, JavaScript und das wird dann rausgeschickt an Firefox Add-ons, an Chromium Extensions, an Android, iPhone und was weiß ich.
Also das ist quasi eine Art Multi-Cloud Storage Library für JavaScript.
Was jetzt?
Bitch.
Was ist? Remote Storage. Genau. Und Five Apps ist eben nur so eine Distribution-Plattform. Aber die bieten, also ist eben auch ganz geil, weil die das natürlich die beiden Teile so vereint. Also das ist für Entwickler natürlich geil, weil die ihre HTML5-Apps schreiben können und die haben zum Beispiel auch eine Option, automatisch App-Cache-Manifest schreiben, was das dann alles schon viel einfacher macht. Und die haben auch, also die benutzen für ihr eigenes Ding, benutzen die was, das haben die geschrieben, das ist auch auf GitHub, auf deren GitHub, /5apps, das heißt Liquor Cabinet und das ist eben ein Remote Storage Provider basiert auf Sinatra und React. Und noch einen anderen, der aber ein bisschen mehr experimental oder lightweight ist und der ist auf Node.js und Redis basiert. Also da ist wirklich irgendwie für jeden was dabei.
Dann ist Scheiß.
Lass mich nochmal zurückkommen zu dem, du hast gesagt, das ist so ein richtiges Movement. Also ich habe gesehen, ihr habt auch ein Manifest. Auch Kommunisten hier. Was steht da drin? Also was ist, das ist ja, eure Idee ist jetzt einfach, dass ich meine Daten privat habe und das irgendwie cool ist und ich mit jeder Anwendung damit machen, jeden Scheiß machen kann, den ich will, oder was?
Genau, also das, also eins der Kernsachen ist eigentlich, dass wir kommen eigentlich auch so aus der freien Softwarebewegung und das große Problem im Moment ist ja, Desktop-Software wird immer weniger und weniger relevant. Es gibt ja natürlich jetzt schon eine Shitload von Desktop-freier Software, aber das Problem ist eben, jetzt gibt's Facebook, Google Docs und diese ganzen praktischen Sachen, die alle nutzen.
Die Dropbox überall funktionieren.
Und so. Genau, ja, die überall funktionieren, das ist ja auch das Geile am Web. Ne? Und das Problem gleichzeitig ist auch, da gibt's ja auch die die AGPL, also die Affero General Public License, die so diese spezielle GPL für Webdienste ist, aber was wir eben sagen, das Problem ist nicht das Problem ist nicht die Closed Source Software, sondern eher die Hosted Software. Also selbst wenn du freie Software hast, selbst wenn du eine AGPL Software hast,
Daten nicht mehr dir.
Genau, die Daten und du weißt ja auch nicht, ob der Source Code überhaupt wirklich der ist, von dem die sagen, dass er es ist. Also du kontrollierst den Server ja nicht, du weißt ja nicht, was auf deren Server läuft. Mhm. Die können sagen, hey, unsere Software ist alles AGPL oder hey, was weiß ich, wir hosten eine OwnCloud, aber im Prinzip können die allen möglichen Code laufen lassen und du weißt nicht mal, dass das ist. Und JavaScript und HTML ist ja vollkommen clientseitig, deswegen, wenn du es möchtest, kannst du es eben alles inspekten und sicherstellen, dass da kein malicious Kram abläuft. Selbst wenn es minified und proprietary ist. Genau.
Genau, wenn du den Pain antun willst, dann durchzuschauen.
Ja. Genau, und das ist so eine Sache, und dann das andere eben auch, dass Apps und Daten einfach nicht so dieser Package-Deal sein sollten. Dass man nicht, wenn du jetzt zu einer App gehst und dann bekommst du halt bekommst du das App und die bekommen eben deine Daten so als Bezahlung dafür natürlich. Das sagt man ja auch immer, wenn du kein Geld dafür bezahlst, dann bist du das Produkt oder deine Daten eben. Ne? Mhm. Und das, ja, wollen wir eben ändern.
Was wollt ihr ändern? Jetzt seid ihr zwei Leute oder drei oder
wie viele? Im Prinzip sind es jetzt, also wie gesagt, im Moment kommen ziemlich viele dazu und wir sind auch gerade dabei, das so ein bisschen neu zu strukturieren. Und ja, es ist eben ein freies Projekt, also im Prinzip können wir gar nicht mehr sagen, wer jetzt wirklich dabei ist. Aber im Moment sind es noch sind es zwei Vollzeit, also wir werden halt durch Spenden finanziert und genau.
Ihr habt auch einen Flutter-Button, den man klicken kann.
Genau.
Und werdet, glaube ich, auch von der LFNet
Foundation. NLNet, genau.
LLNet, ja. Diese.
Aus genau, den Niederlanden.
Niederlande, ja.
Die da. Und DuckDuckGo hat uns auch jetzt irgendwie ein bisschen Kohle gegeben. Das war ganz nice. Also, weil DuckDuckGo finden wir auch ganz super. Und,
also sagt, ihr braucht noch Sticker.
Genau.
Genau, wir brauchen mehr Sticker.
Ich habe dem letztens ein T-Shirt zugeschickt. Und ich warte noch.
Ach, in Sticker. Ein T-Shirt, das kann ich später.
Sticker.
Genau. Du warst doch auf 28C3?
Ja, genau, ja.
Hab schon gedacht, das Gesicht kommt mir so bekannt vor. Also nicht, ich habe mir nicht den Vortrag angehört, aber wenn ich hier das Bild von YouTube sehe.
Genau, und im Moment sind wir so dabei, im Moment sind Entwickler eben ganz klar unser Fokus, dass wir eben das Ganze erstmal aufbauen. Und da haben wir jetzt im Prinzip so eine erste ordentliche Demo-App sozusagen, die heißt LibreDocs, und das ist im Prinzip Etherpad, also der kollaborative Texteditor, den wir auch für Piratenpad benutzen, aber der benutzt eben Remote Storage, um die Sachen zu speichern. Also wenn du auf LibreDocs gehst und dann hast du da eben so eine Connect-Form, und wenn du dann einen Five-Apps-Account hast oder irgendwo deine OwnCloud oder irgendeinen anderen Remote Storage Provider, kannst du dich eben anmelden. Also ich gehe da halt rein und sage, hey, ich bin jan@fiveapps.com, connecte, und dann werde ich eben zu Five Apps umgeleitet für den OAuth, für die Authorization, und dann muss ich sagen, oder er sagt mir halt, yo, das App will auf deine Dokumente, Kontakte und Public zugreifen, und dann sage ich allow, und dann leitet es mich wieder um und dann zeigt es meine ganzen Dokumente an, und diese Dokumente und auch die Dokumentliste selber ist eben alles bei meinem Remote Storage Provider, also in dem Fall bei Five Apps. Und LibreDocs weiß davon überhaupt nichts.
Wie funktioniert das mit Sharing? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte jemand anders das Dokument das Dokument zusammen bearbeiten, aber das ist ja quasi bei mir, nicht bei dem Provider.
Genau, das funktioniert sogar schon mit LibreDocs, und dafür benutzen wir im Moment einen WebSockets Hub. Also das ist natürlich, das muss man natürlich per temporären Hub machen. Also wir hatten auch gedacht, dass man irgendwie so eine writable Category bei der Remote Storage macht, aber im Moment ist WebSockets das, was irgendwie am einfachsten ist.
Also das ist tatsächlich nicht trivial.
Ja.
Also nicht so wie beim Provider, der hat halt quasi alle Daten und der kann ja sagen, ja,
gucken
beide mit drauf.
Genau, der kann halt auch sagen, ja, diese WebSocket-Verbindung gehört zu diesem User, und der darf dann, weil er eingeladen wurde, da drauf sehen. Das ist halt tatsächlich, wenn man die Leute nicht direkt kennt, das ist ein bisschen ein Problem, das stimmt schon. Ja.
Also es ist eben, alle Logik ist einfach in der App, aber und die Storage ist komplett dumm, ist einfach Key Value, und natürlich sind da auch diese Challenges. Also zum Beispiel auch Encryption ist natürlich ganz klar die Frage im Moment. Ist deswegen auch das Zero Bin ist ganz interessant, weil wir selber haben natürlich noch, also wir haben auch gar keine Zeit im Moment, uns auf Encryption zu fokussieren, aber es gibt ja auch andere Projekte, die ziemlich aktiv da sind. Und da sind wir sehr gespannt, wie wir das einbauen können. Also wir hatten mal vorher eine App, das war ein Lesezeichen-App, das hatte ein anderer geschrieben, und da konnte man eben so ein Passwort eingeben. Also konnte man sich ein Passwort ausdenken und dann sagen, yo, encrypte die mit diesem Passwort, musste man sich das Passwort halt merken. Das ist ja im Prinzip genau das gleiche wie bei Zero Bin, nur dass bei Zero Bin das Passwort super langer Key ist.
Genau, ich bin nämlich gerade auch am Überlegen, ist es eigentlich Sache, dass des Storage Providers die Verschlüsselung anzubieten, weil man könnte ja auch sagen, okay, das ist Sache der Applikationen, die können das ja dann selber regeln. Und was in den Provider reingeschrieben wird, ist ja dann.
Aber die Sache ist ja, wenn du das unhosted benutzt, dann gehst du ja schon davon aus, dass du einen eigenen Storage hast oder einen Storage, dem du vertraust.
Ja.
Und dadurch, dass du dem Storage vertraust, musst du es nicht zwangsläufig encrypten.
Ist auch ein Argument, ja.
Aber praktischer ist natürlich schon. Also das Ziel ist natürlich schon, dass du es encrypten kannst.
Also wenn du zum Beispiel Uncloud gehostet nimmst, dann vertraust du ihm nicht zwangsläufig.
Und du musst halt auch aufpassen, dass die Anwendung nicht nur eine bestimmte Encryption macht, die halt sonst kein anderer kann, ja, weil sie dann noch irgendeinen Zoll drauf rechnen.
Ganz genau.
Und sonst was. Dann kannst du auch wieder nur die eine Anwendung mit dem einen Key, den du festgelegt hast, benutzen.
Genau.
Und wenn die dann tot ist, dann sind halt auch die Daten tot.
Wäre blöd. Deswegen haben wir auch gedacht, dass zum Beispiel intelligent wäre, das zum Beispiel so als App dazwischen zu machen, dass halt so ein Infrastructure-App irgendwie Encryption anbietet oder so, dass man eben sagt, hey, ich vertraue diesem App für Encryption, das benutzt halt irgendwie einen spezifischen Algorithmus und das ist auch dann alles Open Source und dann kann man immer sicher sein, dass das verfügbar ist. Aber ja, da wie gesagt, da ist der Fokus von uns selber momentan auch nicht drauf, aber zum Beispiel sowas wie Zero-Bin ist ja schon ein interessanter Ansatz, den man da vielleicht auch verarbeiten könnte.
Also ich denke auch, das Einzige, was Sinn macht, ist, dass die Applikation es macht, weil so wie bei S3 zum Beispiel auch, du sagst ja auch nicht von S3, dass das verschlüsseln soll, sondern du machst es halt.
Genau. Ja, das ist uns auch ganz wichtig. Das ist auch
immer, was du haben willst eigentlich.
Dass die Storage eben komplett dumm ist und nichts macht.
Richtig.
Und eigentlich ist es egal, ob da encrypted Sachen drauf sind oder nicht.
Genau. Dass man das auch mal schnell deployen kann.
Genau, es ist auch die einzige Möglichkeit, das irgendwie skalierbar hinzubekommen, dass man es auch auf einen kleinen Server hinbekommt, ohne dass der jetzt irgendwie gleich stirbt, wenn man da ein paar Anwendungen für benutzt.
Na, und vor allem, du müsstest nur eine kleine Schicht schreiben, die es zum Beispiel auf S3 dann tut oder sowas.
Ja. Also, das ist ja das irgendwie einfach, ja, schon fertig. Also. Ja.
Achso, das gibt's schon?
Experimental auf jeden Fall, Amazon S3.
Genau, schon. Also man bräuchte da im Endeffekt einfach nur eine kleine Webanwendung, die das irgendwie auf S3 schiebt oder in eine React-Datenbank oder sonst
irgendwas. Oder man nimmt halt Lib, zum Beispiel Libcloud, weil das macht ja, das abstrahiert ja dieses ganze Cloud-Zeug nochmal und dann kann man das ja quasi eins von allen nehmen, die quasi Libcloud supportet. Oder halt irgendwie, es gibt ja für alle anderen.
Genau, oder das Fog, was wir letzte Woche hatten. Ach, ich habe übrigens einen Tag, nachdem ihr gemeint habt, ich werde ja mein T-Shirt eh nicht bekommen, habe ich es bekommen. Ich habe jetzt mein Fog-T-Shirt bekommen. Nochmal toll, diesen awesome, die Leute.
Hä?
Bist gerade mein Brennglas aus dem
Felix fällt gerade auseinander.
Nein!
Hä? Macht einfach weiter, lasst euch nicht ablenken von meinem Brennglas, das gerade aus meiner Brille gefallen ist.
Wo waren wir denn?
Wir waren bei OAuth und gerade bei Verschlüsselung, aber dann würde ich jetzt nochmal auf die anderen Techniken gehen, die ihr da so benutzt. OAuth hatten wir schon. Was ist Cross?
Cross ist Cross-Origin Resource Sharing. Also im Prinzip ist das dafür, um dieses Same Origin Policy
durchzusetzen.
Ja,
auszuhebeln.
Also weil man ja sonst, weil ja LibreDocs zum Beispiel auf einer anderen Domain ist als Five Apps und um Ajax Requests zu machen auf diese andere Domain, muss eben Five Apps Cross Origin Resource Sharing unterstützen. Das ist im Prinzip nur ein Header, der sagt Access Allow Origin All und dann kann man von den Anwendungen drauf zugreifen.
Das ist quasi auch wie bei Flash, wo man das auch so machen kann. Da kann man auch sagen, wo darf Flash alles hinconnecten und wenn man da so ein Manifest hat, dann steht da drin, wo man hin darf oder wenn es nicht da ist, dann halt überall. Was ziemlich cool ist.
Ja. Und ansonsten ist es ja nichts anderes als ein XML-HTTP-Request, was wir von jeglichen Ajax-Anwendungen eigentlich kennen.
Ja.
So. Nur, dass es halt jetzt auch auf andere Hosts quasi connecten kann, von denen die Applikation nicht, von der die Applikation nicht ausgelöst, ausgeliefert wurde. So.
Genau.
Ja.
Und wenn ich jetzt selber so ein Storage oder so schreiben will, dann gehe ich einfach mal bei euch vorbei, gucke einfach mal, wie die Spezifikationen aussehen und
genau,
dann
also
kann ich sagen, mein Storage XY tut hier auch.
Genau, ja. Also es ist eben eine Spezifikation, die ist, momentan haben wir so eine W3C Community Group. Also es ist noch kein offizieller Standard, aber wir wollen natürlich daran arbeiten, das einen offiziellen Webstandard zu machen. Und oder wir arbeiten dran und es ist im Prinzip, also es ist, keine Ahnung, eine Seite lang eben nur Webfinger, OAuth und Cores mit Key Value und das war's eigentlich schon.
Ja, mehr
und
mehr soll es auch nicht werden, weil es macht ja auch nicht so viel eigentlich.
Genau, es ist ja im Prinzip super simpel und das Komplexe ist dann eben in den Anwendungen, wie die Daten darstellen und da sind ja JavaScript-Entwickler dann gefragt.
Ja.
Genau. Also es gibt auch diese
ich weiß nicht, kennt ihr das, diese, wo war das jetzt, MVC-Demo, es gibt so eine, genau, To-Do-MVC, das ist so eine Lernanwendung für ein paar populäre MVC-Frameworks von JavaScript, zum Beispiel Backbone, Ember, was gibt's da noch, Clojure, jQuery und normales JS. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei, diese Anwendung mit Remote Storage zu machen, und die gibt's auf, wie ist das, todomvc.unhosted.
eddieosmani.github.com /todomvc oder einfach mal nach todomvc googeln, dann genau. Findet man das auch.
Also die ist auch ziemlich bekannt, und die nehmen wir jetzt im Moment, und da arbeiten wir dran, die unhosted zu machen, und zwar ist die unter todomvc.unhosted.5apps.com, und da kann man sich eben auch mit seiner Remote Storage anmelden seine Tasks reinschreiben.
Also ich hab gerade dieses OwnCube ausprobiert. Du kriegst irgendwie 5 GB free, cool ist. Und du hast hier so den OC-Downloader, und dann kannst du einfach mal RapidShare auswählen.
Das habe ich auch gesehen. Ja,
oder lädt er dir einfach dein RapidShare-Zeug runter. Kann man da auch eine Liste angeben von RapidShare-Sachen, die man noch downloaden muss.
Das OwnCube
ist einfach ein OwnCloud.
Genau,
ne?
Genau, OwnCube ist einfach ein OwnCloud-Provider. Das ist einer
Finde ich cool. Finde ich cool.
Es gibt momentan jetzt 2 OwnCloud-Provider, die for free auch was anbieten.
5 GB sind auch echt schon viel, muss man ja sagen. Also kann man nichts sagen.
Genau, auf owncloud.org sind da eben ist halt die Seite von owncloud, und da.
Also ich wollte gerade bloß mal die Exploits ausprobieren, die gerade gestern rausgekommen sind.
nee, das sind, die wurden aber schon gefixt.
Die wurden schon gefixt, die sind aber schon.
Ist halt die Frage.
Das
wurden nicht veröffentlicht.
Genau, das war relativ old. Wann war das?
Die haben uns schon kontaktiert.
Wann war das?
Im
18.
Im Februar war das erste, aber da.
Achso, 18.04. Am 16., also vor 3 Tagen wurde es gepatcht, mit 3.02, also ist nicht so lange her.
Und gestern haben sie es halt dann...
Genau, also man muss halt, wenn ihr OwnCloud habt, updaten. Genau. Ansonsten seid ihr nämlich ein Open Redirect, was nicht so cool ist.
Okay, das sollen wir vielleicht auch gleich mal machen, weil ich auch ein OwnCloud irgendwo
zu. Weil du brauchst, glaube ich, keine Authentication, glaube ich. Ja. Das ist relativ cool. Also,
wie hat den verwendet? Packen wir den Link auch noch mit rein, Shownotes, die OwnCloud-Attacke, die es da gibt.
Genau, wo machen wir das?
Also ich meine, OwnCloud kann man sich auch einfach selber installieren.
Ja, aber und ich meine, ich finde es cool, wenn das schon fertig ist, weil ich wollte mir den Pen tatsächlich nicht antun.
Obwohl es nicht so schwierig ist, sich einen OwnCloud zu installieren. Also
ja, ist eigentlich
das ziemlich ist, einfach. Es geht
ja
schon. Gut, dann. Also kann man das auch einfach direkt so in den Apache dumpen, so sagen, ich habe jetzt einen OwnCloud. Habt ihr da so ein.
Also es gibt ein Package, aber das ist gerade outdated, aber es wird gerade neu gepackaged. Bald sollte auch 3.0 oder 3.02 eben als Package verfügbar sein, Und bald gibt es auch Desktop-Apps, also dann wird es auch mehr wie Dropbox und so.
Okay. Also Synchronisation und sowas.
Genau, Desktop-Synchronisation.
iPhone, also zum Ausprobieren könnt ihr OwnCube nehmen, wo das funktioniert. Ich habe es gerade ausprobiert, das war eine Minute. Sehr cool.
Ja. Genau, und wir hatten auch gerade Hackfest in Stuttgart, und das war auch ganz lustig. Wir sind jetzt so, wie viele Leute sind es? 15 Leute oder mehr? Ist schon ziemlich. Und das kommt auch aus Stuttgart im Prinzip. Das wurde
wir hatten Karliczek, den, wie heißt der?
Genau, Frank gegründet.
Den hatten wir schon öfter da,
Warum ist der eigentlich nicht mehr da? Haben vergrault.
Nö, der hat einfach zu viel zu tun.
Ach, Glück gehabt. OwnCube Mail.
Mit eigener Firma jetzt. Hinter OwnCloud steht ja jetzt auch eine Firma, die auch ziemlich viele SUSE-Leute abgegriffen hat. So irgendwie, warte mal, der ist von SUSE. Der war irgendwie gleich ein Nürnberg-Office da aufgemacht. Nachdem die da irgendwie.
OwnCube Mail muss man sich normal authentikaten? Das ist ein bisschen blöd, oder? Oder brauche ich dann einen neuen?
Ich hatte mich mit meinem Gmail-Account, glaube ich, hat das funktioniert.
Okay, stimmt. Okay, man kann irgendwas auswählen, aber ich habe gedacht, du hast es hier quasi dabei. Aber na gut, dann ist halt. OwnCube Mail, da haben wir es ja.
Also bald gibt es auch wahrscheinlich einen Mail-Client für OwnCloud integriert.
Echt? Cool. Es ist ja schon quasi einer dabei. Mal gucken,
Das ist ja RoundCube im Prinzip nur integriert.
Was passiert, wenn ich mich mit auf OwnCube Mail connected, weil was soll passieren? Ich habe keine Ahnung. Aber es gibt viel rumzuspielen, das ist super cool. Oh, Logan Feld sagt.
Naja, ich meine, da müsstest du ja.
Ich weiß ja auch nicht. OwnCube Mail, was ist das? Habe ich das? Habe ich das, wenn ich einen OwnCube-Account habe?
Ja, wahrscheinlich.
Ich habe es gerade ausprobiert. Tut nicht.
Felix surft im Internet.
Aber du bist bloß neidisch.
Das ist ja echt interessant, was ihr da alles einbaut in OwnCloud. Also
Und ja. irgendwann,
naja, gut.
Irgendwann kannst kommt, du das OwnCube, OwnCloud Book
irgendwann,
kaufen.
Genau, wollte gerade sagen. Irgendwann ja, ist es so wie Google.
Ich, das hatte ich auch schon gesagt. OwnCloud OS ist auf jeden Fall das nächste Ziel.
Danach World Domination dann.
Ja.
Direkt.
Und danach direkt Zombie-Apokalypse. Quasi das nächste logische Schritt.
Also es gibt genau ja schon der so JavaScript-Window-Manager und so. Gibt's ja alles schon. Okay. Da kann man dann so Desktop-Fenster unten im Browser
ausführen. Oh yeah, du kannst so. Bookmarks adden, aber ja. wo kommen die dann hin? Sind die dann nur da drin? Also es muss irgendwie integriert sein, das kann nicht sein.
Oh. Also na gut, Sync kommt bald, aber das, genau. Aber der Code ist auf Gitorious, also wir wissen nicht, wie lange es.
Fork ist lieber schnell auf Git. Schnell auf Git forken. Ja. Ich probiere mal RapidShare aus, es muss funktionieren. Das ist super auch.
Ich hatte das noch nicht, ich wollte es ausprobieren, aber ja.
Rapid. Ich muss da irgendwas Illegalem suchen. Okay, mal suchen.
Ich habe ein bisschen Angst, dass er einen dann verpfeift.
Der RapidShare. Ich lade einfach diese Antivirus Live-CD für Linux-Paket. Nee.
Ah.
Ich lade einfach eine Linux-Distribution. RapidShare Linux Distribution. Auf geht's.
Okay, genau. Sind wir dann durch mit Unhosted oder haben wir so alles?
Was mich noch interessieren würde, wäre, wie es denn weitergeht. Was habt ihr denn so für Pläne für die Zukunft?
Genau, also gerade haben wir im Prinzip angefangen, so oder die so eine neue Struktur ein bisschen geplant. Und zwar haben wir jetzt, wie gesagt, das Movement so ein bisschen größer wird, haben wir jetzt mal so Teams aufgestellt, haben wir gesagt, dass es verschiedene Gruppen gibt, die sich um verschiedene Sachen kümmern. Und zwar einmal ein Team, was sich um so Sicherheit und Architektur kümmert. Das sind drei Leute zum Beispiel. Eins, das sich um darum kümmert, dass Apps programmiert werden, also Remote Storage fähige Apps. Das ist dann auch so wie LibreDocs im Prinzip schon. Dann Five Apps könnte man sozusagen dazu zählen. Das sind zwei Typen aus Berlin. Das sind quasi unsere Kumpels. Weil die machen jetzt auch wenn ihr in Berlin seid, am 5. bis 6. Mai machen die ein HTML5 Hackathon. Es ist ja auch Berlin Web Week dann in der ersten Maiwoche. Und dann haben wir noch ein Team für Server-Side Software, also im Prinzip Remote Storage Provider. Und dann noch ein Team für Pull Requests für existierende Projekte. Zum Beispiel gibt es noch so ein geiles App oder mehrere. Eins heißt Open Photo zum Beispiel. Weiß nicht, ob ihr das, hattet ihr das schon mal oder nee. Kennt ihr das?
Der Name sagt mir was, aber ich kann es gerade nicht zuordnen.
Also im Prinzip ist das so ein, das ist eigentlich schon ganz witzig, weil das Unhosted App par excellence ist. Es ist eben ein Foto-App und du kannst entscheiden, ob du deine Fotos optional auf S3 oder in deinem Dropbox-Account storen möchtest. Und da machen wir eben einen Remote Storage Connector für, dass man eben seine Sachen auch in Remote Storage speichern kann. Und das wird auch von Mozilla unterstützt und es ist auch auf GitHub und es war auch auf Kickstarter. Also
alle bei den Powers combined
besser geht's und es quasi war auf TechCrunch gar nicht mehr. Und auf The Atlantic auch noch und
bei Slashdot bestimmt auch.
Ja.
Also ich habe gerade mal geschaut, ich habe nichts Legales für RapidShare gefunden. Es ist so, du findest nichts.
Empirisch bewiesen.
Ich bin jetzt schon auf Seite 6 bei Google, ja. Du weißt, was das bedeutet, ja. Ganz schön desperate einfach. Und es gibt nichts, was du auf RapidShare legal runterladen kannst, deswegen muss es jetzt irgendwas Illegales sein. Obwohl Sharebook. Oh nee, das ist nichts anderes.
Nein, ich denke, da gibt's nur Linux.
Nein, ich habe hier gerade RapidShare Linux Distribution angezeigt.
Ja, Slackware.
Wo?
Na da.
Ah, stimmt. Where's BB? Das ist richtig.
Where's BB Slackware? Das hört sich
falsch an. Ich wette, das ist dann irgendwie ein Porno oder so.
Nö, es sieht nach Slackware aus. Eindeutig.
Slackware.
RapidShare.
Oh, du kannst hier direkt von FTP runterladen. Wo ist denn hier der RapidShare?
Es ist nicht mal die neueste Version.
FTP? FTP? Rapid? Du kannst nicht fucking RapidShare?
Und?
Nee.
Mega Upload. Achso, die benutzen nur. Nee, Mega.
Die benutzen
komm, egal.
Also du kannst nichts Legales auf RapidShare runterladen. Deswegen ist quasi dieser Punkt entweder aus oder du musst vollkommen anonym dich einloggen. Das ist das Einzige, was dir hilft.
Genau, mir fallen gerade noch zwei Sachen ein, die wir machen, oder drei Sachen sogar. Und zwar einmal, was mit den Apps eben zu tun hat, das nennen wir AppTorrent, und das ist im Prinzip ein System, um Apps zu distributen. Und zwar ist die Sache ja, weil die alle nur HTML, CSS und JavaScript sind, also komplett clientseitig und den ganzen Code kann man ja sehen, haben wir uns gedacht, haben wir mal so eine Bookmarklet geschrieben, mit dem man eben auf eine Local Storage App zum Beispiel gehen kann. Dann klickt man das Bookmarklet und dann wird der ganze Code gescraped, in ein JSON-Objekt gepackt, auf deine Remote Storage gepackt und dann wieder von dieser Remote Storage geserved. Also im Prinzip
also serialisieren und deserialisieren.
Ja, in die Storage, bei dem Abrufen wird dann auch Local Storage mit Remote Storage ersetzt. Im Moment, also das haben wir letztes Jahr irgendwann geschrieben und wir haben entschieden, dass die Menschheit noch nicht reif dafür ist.
Oder der Code noch nicht reif für die Menschheit ist.
Mittlerweile ist der Code nicht mehr reif, aber das ist auf jeden Fall so eine, also damit kann man dann natürlich auch das App, wenn man es gescraped hat, hashen und dann sagen, yo, dieses App habe ich kontrolliert, habe ich durchgelesen, da ist keine Malware drin und so und dann an andere Leute distributen. So, ich meine, beim Chrome Web Store gibt es ja auch diesen Hash dahinter. Ja.
Verified by Visa.
Genau.
Was? Das war was anderes.
Das Gleiche. Ja, also AppTorrent im Prinzip, dass man die Apps einfach, weil die ja nur Daten sind, genauso wie Musik und Filme, kann man die auch einfach rumschicken. Oder genauso wie man eben auch Anwendungen einfach über BitTorrent und RapidShare shared. Oder macht man das heutzutage nicht mehr?
Weiß ich nicht. Bestimmt. Ich glaube schon. Was, RapidShare?
Hast du nichts gefunden?
Ja, es gibt keine legalen Sachen auf Rapid.
Du hattest noch eine zweite Sache?
Genau, ein anderes und wir wollen auch das Banksystem, wenn wir nämlich zerstören, wo wir gerade dabei sind.
Ja, jetzt.
Aber Bitcoin gibt es doch schon, es hat nicht funktioniert.
Aber ich glaube, genau. Bitcoin, also ich merke aber auch gerade, ich glaube, Visa hat unsere Webseite für das Unterprojekt zerstört. Die ist nämlich gerade nicht verfügbar. Also wir nennen es Open Tabs oder ja, opentabs.net ist eigentlich die Website. Aber auf jeden Fall die Idee ist, Bitcoin will ja eigentlich Währung dezentralisieren. Das ist halt irgendwie, ja, ist ganz gut und schön, aber wir sagen, Transaktionen sollen dezentralisiert werden. Also im Prinzip...
kann man die denn auch gleich besteuern? Transaktionssteuer?
Also wir scheißen eigentlich auf Steuern.
Oh, Visa ist direkt an euren Ärschen. Ne? Keine Chance.
Nee, aber im Prinzip ist, also das Grundmodell ist halt, du schickst einfach eine Transaktion rüber, also was weiß ich, wenn jetzt irgendwer für die Pizza bezahlt hat, dann sage ich, hey, ich schulde dieser Person, keine Ahnung, 8 Euro und dann schicke ich ihm das. Also IOU nennt man das, ein Schuldschein im Prinzip. Also IOU steht für IOU, ich schulde dir was. Dann sagt er eben, ja, das stimmt wirklich, der schuldet mir was. Und dann ist es eben bei uns beiden in der Balance so. Und das ist wirklich das Einzige, was es eigentlich macht, so eine Balance zwischen Bekannten halten. Also so, dass wir immer nur wissen, hey, wie ist gerade, keine Ahnung, schulde ich dir gerade 20 Euro oder sind wir zu mir positiv in der Balance, also schuldest du mir, keine Ahnung, 50 Euro oder so. Und das kann man dann natürlich auch noch mit mehreren Sachen machen, zum Beispiel, ich habe dir ein Buch ausgeliehen oder was weiß ich. Und also im Prinzip ganz simples, sozusagen also Open Tab kommt halt auch daher, so wie der Tab an der Bar, also der, wie nennt man das, der Bierdeckel,
ja,
dass man so Bierdeckel zwischen Freunden hält. Ja, und dann, wenn man mal irgendwie wirklich zur Bar geht und einer hat, man kennt das ja irgendwie, man ist in Stuttgart nachts unterwegs um 2 Uhr nachts und einer hat kein Bargeld dabei und der muss sagen, hey, ich muss kurz zur Volksbank oder so. Ne? Und ist halt total unpraktisch, stattdessen kann einfach einer dem was leihen und dann tabben und fertig.
So praktisch. Dann müsste es aber einfach genug sein, dass man das auch unter gut angeheitertem Zustand noch bedienen kann.
Ja.
Also es ist quasi so ein webbasierter Schuldschein, wenn man
also
so will.
Also genau, oder? Idealerweise, also das sind halt zwei Teile. Einmal dieses Format Web Credits, haben wir das, glaube ich, genannt. Und dann noch ein Web App, was eben ganz simpel einfach diese Liste ist, die das anzeigt. Und dann kannst du halt einen neuen machen. Es ist im Moment, läuft noch nicht, aber wir haben eben ein Team, was darauf angesetzt ist. Und
und vor allem, du bräuchtest Smartphone-Apps und sowas, weil sonst benutzt es ja auch keiner.
Ja, oder ein Web App eben. Yep. Also ein App Cache und...
Warte mal, ich bin angetrunken in der Bar. Was mache ich als erstes? Ja, genau, ich hole meinen Laptop raus.
Naja, man könnte auch eine Mobile Web App nehmen und die als Icon auf dein Homescreen ziehen oder so.
Das muss man halt machen, bevor man betrunken ist.
Ja. Ansonsten macht es keinen Sinn.
Genau.
Dann muss es nur noch mit 2 Klicks gehen. Okay, wie heißt das Ding nochmal?
OpenTabs. OpenTabs.net eigentlich, aber gerade.
Gerade down. Aber gerade ist viel down. Slackware ist auch down, wo wir gerade Slackware hier hatten. Es sind ja auch seit Tagen irgendwie kaputt, irgendwie Hardware ausgefallen. Zu alte Hardware. Du hast keinen Strom mehr, oder was ist los? Da kommt kein Strom mehr aus der Steckdose. Das ist ja furchtbar. Okay. Aber vielleicht
nimm die, wo meins drin steckt oder daneben.
Alles kaputt. Was denn? Fucking Kabel. Hey!
Vorsicht. Genau, eine wichtige Sache ist natürlich noch, dass, also auch weil wir ja vorher über Dropbox geredet haben und diese Sachen, dass wir auch daran arbeiten wollen, dass es einen Dropbox-Proxy gibt. Oder einen, das ideale Ziel wäre natürlich, Dropbox unterstützt Remote Storage, aber das werden die ja wahrscheinlich niemals tun, weil die ihre eigene proprietäre API haben. Und deswegen muss man das eben durch einen Proxy jagen, der Course-Headers da dran flickt. Und dann, also das nennen wir sozusagen Legacy-Support, weil wir eigentlich, also wir wollen Dropbox und dann vielleicht auch noch Google Drive oder wahrscheinlich Google Drive, wenn es dann kommt. Oder wenn einer von euch Bock drauf hat, das zu machen, man kann es im Prinzip machen. Wir haben mit Google Docs Anyfile API mal angefangen, aber es ist schon ziemlich schwierig, wenn man da einsteigen muss, wenn man da von 0 auf 100 quasi einsteigen muss. Und es ist halt so viel momentan. Und
also, so viele coole Ideen, was man alles anbinden kann.
Ja, also wenn ihr Bock auf irgendwas habt, echt einfach machen. Und genau, wir haben auch einen IRC-Channel unhosted einfach und eine Mailingliste.
Freenode, oder?
Genau, Freenode unhosted.
Wahrscheinlich. Unhosted. Ja. Wo sonst?
Ja. Ja, keine Ahnung, im QuakeNet vielleicht. Ich weiß es ja
nicht so genau. Also ich finde ja auch, dass Irk nur noch Freenode ist. Ich verstehe es, ich weiß nicht wieso, aber es ist irgendwie nur noch
so. Ja, es ist also zumindest in der Open Source. Es gibt,
glaube ich, keine relevanten Channels außerhalb.
QuakeNet finde ich super. MozillaNet. Auch noch, also Mozilla da
drauf. Früher genau, die haben EU-IRC-Net gab es auch.
EOIG.
Oder
das kann man einfach nicht aussprechen.
EOIG.
Ja.
Klingt wie Moik, wie Karl Moik. Klingt auch schlimm.
So.
Flydi Pix, Lesefu meine ich natürlich.
Bin ich der Einzige, der hier?
Ja, du bist der Einzige.
Flydi, du hast das Einzige.
Du bist der Einzige, der lesen kann.
Nee, das stimmt allerdings nicht. Ja, ich habe hier zwei Sachen, die eigentlich relativ schnell abgehandelt sind. Das eine sind 30 nützliche CSS-Selektoren, die man sich auswendig lernen sollte, weil, also ich habe momentan den Fall, dass ich viele XPath-Expressions auf CSS-Selektoren umbaue, weil es einfach viel, viel weniger Code ist und besser lesbar. Und das ist so ein kleines Tutorial, was einmal zeigt, was CSS3 tatsächlich kann und wo man da tatsächlich auch sowas wie XPath komplett oder zu großen Teilen ersetzen kann. Für so, wenn man so ein DOM queryen muss oder wenn man irgendwelche HTML-Elemente raussuchen will oder wenn man einfach nur CSS schreiben will und da irgendwie Styling drüber machen möchte. Ist auf jeden Fall ziemlich sinnvoll. Der zweite.
Das sind schon viel.
Ja, da gibt's aber auch echt viele und auch viele gute Sachen dabei. Muss man sagen.
Kann sich da nicht alle merken?
Geht schon.
Okay.
Das zweite ist quasi ein Repick. Das hat Mark schon mal, den Artikel hat Mark schon mal in einer Radio Tux Talk Folge damals noch empfohlen. Der ist mir vor kurzem wieder vor die Füße gefallen, weil ich sowas Ähnliches gerade mal gebraucht habe oder ungefähr wissen will, was man dazu machen soll. Und der Artikel nennt sich Extracting Article Text from HTML Documents und genau darum geht's. Der erklärt einfach, wie grundlegend Algorithmen funktionieren, die dir den Hauptcontent von einer Webseite rausziehen und dann quasi die Navigation und das alles außenrum rausnehmen und wie die halt den rohen Text quasi verarbeiten und wie so grundlegend, was es da für Bibliotheken gibt und wie die arbeiten.
Das ist quasi wie das, was, wie heißt das?
Readability.
Read it later? Oder wer macht das noch? Wer baut das noch in so ein Dings um?
Instapaper? Oder?
Instapaper.
Es ist im Endeffekt, ja genau, Instapaper, Readability, die machen ja alle
Readability kenne ich
auch was Ähnliches. Readability waren so die ersten, die mit diesem Bookmarklet, was man angeklickt hat und dann den Text irgendwie größer dargestellt hat, irgendwie angekommen sind.
Ich meinte Instapaper.
Genau. In meinem Fall ging es eher darum, dass ich Text von Webseiten rausziehen möchte, weil ich da Machine Learning-Algorithmen drauf fahren wollte. Aber wenn man das so irgendwie mal einfach nur neugierig ist und wissen will, wie man sowas macht, oder wenn man einfach irgendwie vielleicht auch einen konkreten Anwendungsfall hat, dann ist es eigentlich echt interessant. Jo. Das war's dann mit Lesefu.
Das war's. Heute ganz kurz und knackig. Dann machen wir gleich weiter mit Mimimi, mit dem Rumheulen. Ich habe rumzuheulen, so ein blöder Driver-Rate-Controller. Also Driver ist ja auch irgendwann mal von LSI, glaube ich, gekauft worden.
Darf ich raten?
Ja.
Du hast dir einen Rate-Controller gekauft, der ist verreckt und jetzt hast du ja den gleichen nochmal gekauft und er tut nicht mehr.
Nee, das wäre zwar... Das wäre
der Optimalfall. Ja,
genau.
Also nicht, dass er nicht mehr tut, aber...
Das wäre auch scheiße. Aber deswegen wissen wir ja, RAID ist kein Backup, ne? Hatten wir ja schon mehrfach in der Sendung. Nee, das war ein anderes Problem, und zwar, dass das Ding ultra, ultra, ultra lahm war. Da konnte man nur mit 2 MB pro Sekunde drauf schreiben. Ja, ich weiß, ich hab's irgendwie mit meinen langsamen Daten letzte Woche schon.
Wie gesagt, du brauchst unendlich viele USB-Karten und dann irgendwie
Red Controller.
Ethernet über Atta.
Genau. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe immer solche Probleme, dass es ganz langsam geht nur.
Edge ist kein Internet.
Edge ist kein Internet, ne.
Gut.
Aber es kommt so ungefähr an die Geschwindigkeit ran. Ich habe übrigens mit
Bonding
ein bisschen rumprobiert, aber irgendwie ist es nicht groß schneller geworden. Vielleicht habe ich aber auch, es gibt beim Network Bonding aber auch irgendwie 5, 6, 7 verschiedene Modi.
Einfach mal alles durchprobieren.
Round Robin ist immer perfekt. Das funktioniert immer. Ja. Round Robin machst du auch zum Beispiel bei dem ganzen Multipass-Zeug. Das ist dann quasi unendlich
viel. Aber da muss der Switch und sowas, denn ja, nach denen ist es völlig egal, ne? Oder?
Bei Round Robin? Das sollte ihm egal sein, eigentlich. Ich meine, es ist ein Switch.
Ja,
solange die Verbindung dann konsequent immer nur über die eine IP und über die andere IP schickt, dann sollte das eigentlich
den Switch relativ egal sein. Der nutzt ja da keine IPs, der benutzt ja die MAC-Adressen. Der macht über die MAC-Adressen, so wie ich es verstanden habe. Der ist ja unter einer IP, beide Interfaces sind ja unter einer.
Load Balancing auf Layer 2 und nicht auf Layer 3.
Ja.
Okay.
Also du bondest die ja unter einer IP zusammen, die beiden Netzwerke.
Genau.
Und der schickt die einfach nur über die beiden Kanäle raus und switcht dabei einfach jedes Mal über, ja.
Ich habe einfach Gigabit.
Ich habe einfach Gigabit.
Ich habe da auch Gigabit drin, aber es funktioniert nicht.
Ja. Schmeißt das Ding aus dem Fenster.
Also hast du kein Gigabit.
Doch, er sagt Gigabit.
Ja. Hast du mal die Kabel überprüft?
Nee, hast du versucht, einen oder auszuschalten mal?
Ist es plugged in?
Genau, hast du vielleicht beide gebondete Karten auch eingesteckt? Hast du vielleicht bloß eins eingesteckt?
Ich hab jetzt tatsächlich 4 Netzwerk...
So gut. Ich muss mir den Switch vorstellen. Und dann diese 4 Kabel.
Das ist wahrscheinlich größer als das Netbook, ja?
Das ist mein Desktop-Rechner.
Ah. Sehr gut.
Über 4 USB-Karten.
Ein USB-Ding ist auch dabei. USB-Network-Adapter.
Sind wir erschossen dafür. Jedenfalls.
Genau, wir waren immer noch beim 3-Ware-Raid-Controller, der irgendwie nichts so richtig tut. Also er war extrem langsam und ewig schon drum rumprobiert, bis man nach längerem Suchen irgendwie drauf gekommen ist, dass man so ein Store-Safe-Profile angeben kann. Und da gibt's halt ein paar verschiedene und der geht halt in den Balanced-Mode und der ist halt, wenn man keine extra Batterie an diesem komischen Controller hat, was wir natürlich nicht haben, braucht der bei irgendwie so ein paar Sachen ewig langsam und wenn man den auf Performance schaltet und sagt, ist mir doch völlig egal, wenn was kaputt geht, ist es halt kaputt, dann ist er plötzlich schnell.
Das, und jetzt ja, hast das du heißt, gewonnen quasi.
Wenn du da keine Batterie dran hast, dann macht er wahrscheinlich keine Disconnected Writes, oder?
Ja, der schreibt
Der hält sich ja, die Batterie brauchst du ja, damit der sich quasi so ein Journal hält mit Dingen, genau, die er demnächst machen wollte, aber noch nicht getan hat. Genau. Okay. Ach, interessant.
Ja.
Hardware ist schon komisch irgendwie.
Hardware ist einfach ein Riesenscheiß.
Aber auch das ist erstens nirgendwo richtig beschrieben war, ja, bis du dann auf irgendeiner obskuren Seite gelandet bist, wo jemand dasselbe Problem hat, der sich mal an 3-Ware gewendet hat und die ihm zurückgeschrieben haben, schalten Sie doch mal das ein. Ja, und
schalten Sie doch mal den Schalter von langsam auf schnell. Genau. Oh, stimmt, funktioniert. Den Turbo-Button.
Ja, genau. Wie früher.
Den Turbo-Button.
Warum wollte ich einen Rechner, der 33 MHz hat, wenn ich einen haben kann, der 100 hat?
133.
Oder 133. War es 133?
Nee, also es war
früher 33,66.
33,66, genau.
Ich kenne, glaube, der Rechner.
Also 100 oder 133 hatten wir, glaube ich, ja auch. Weiß ich aber nicht.
Ich glaube, bei meinen Eltern war es 6600 oder sowas.
Irgendwas, aber dann lief die Uhr doch zu schnell oder so.
Ja, natürlich. Aber das war scheißegal.
Ja, auf so schnell.
Hauptsache Monkey Island doppelt so schnell durchspielen.
Dobo. Yeah.
Genau.
Ah, das war noch Zeiten.
Damals, als Zeit noch schlecht waren, ja.
Nee, damals Prince of Persia, da waren die Zeit noch gut.
Ja, damals.
Ah,
Felix.
Zeit nichts gekostet. Also auf jeden Fall, wenn ihr auch so einen scheiß 3-Ware-Controller habt und der irgendwie lahm ist und ihr keine Batterie dranhängen habt, guckt mal, ob ihr irgendwie diesen Modus, diesen Safe-Profile irgendwie umändern könnt. Also Das geht auch ohne Neustart.
Ich glaube, du bist ja der Einzige, der diesen scheiß Controller hat.
Ich habe den sogar doppelt.
Verkaufen also, doch und dann sag dem, mach auf Performance.
Performance.
Also zwei unterschiedliche, aber trotzdem drei wäre. Nee, zu Hause habe ich einen LSI-Controller. Der ist auch scheiße. Die sind alle scheiße. Hardware-Raids sind scheiße. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich die nächsten.
Apropos Hardware-Raids, kommen wir direkt zu Software-Raids. Die auch scheiße sind.
Ach so.
Nee, tatsächlich. Nee, Software-Raids sind cool. Solange sie nicht irgendwie.
Solange
sie funktionieren quasi.
Solange es nicht ButterFS ist.
Genau. genau. Also ich habe gedacht so, okay, jetzt ist mir irgendwie mein.
Langweilig.
Meine 4,5 Terabyte Daten irgendwie verreckt, for some reason. Ich war da aber, hätte da kein Problem mit, weil das waren halt alles irgendwie Linux-Distributionen, die ich mir jetzt einfach nochmal runtergeladen habe. Und ich habe gedacht, oh, das ist echt praktisch, da hat mein Computer für mich aufgeräumt.
Plötzlich so wieder so viel Speicher.
Ja, so viel frei und ich kann wieder so viele Linux-Distributionen runterladen. Jetzt mit OwnCloud sogar.
Jetzt wird unglaublich. Direkt von RapidShare.
Von dem RapidShare runterladen. Jedenfalls, das war jetzt nicht so traurig. Ich habe gedacht, okay, ich probiere ich jetzt einfach mal anstatt LVM ButterFS aus, weil ich habe gehört, ButterFS kann alles für immer und es kann LVM. Also es
und
kann,
Dedublication.
Und, nee, kann es nicht.
Was, Dedup? Natürlich.
So, nein, soll es irgendwann mal fucking können. Das haben sie vor 5 Jahren oder so gesagt.
Aber soll es können, irgendwann mal.
Genau, jedenfalls, das habe ich mir noch nicht mal oft. Ich habe gedacht, okay, Deduplication funktioniert eh niemals und dann habe ich mich quasi mit ich abgefunden.
Dachte, Deduplication.
Ja, steht in der Wikipage, dass das vielleicht irgendwann mal
könnte. Und selbst wenn das, wenn es das könnte, dann bräuchtest du quasi
mehr RAM, aber das ist kein Problem.
Genug Speicher, um jeden adressierbaren Block auf deiner Festplatte als Hash im RAM zu halten. Das ist schon viel.
Ja, also, man kann das garantiert optimieren, dass man irgendwie sagt, das, was man öfter braucht halt. Oder so, was weiß ich.
Ja,
vermutlich. Jedenfalls, habe ich gedacht, okay, probiere ich mal ButterFS aus, weil das soll irgendwie der neue heiße Scheiß sein und das kann ja irgendwie alles. Und dann habe ich das ausprobiert und wollte Quotas festlegen. Ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwie mehrere Partitionen, so Subvolumes heißen die bei ButterFS. Mache ich mir 3 Stück, einmal für Backup, einmal für das Apple-Backup-Zeugs, Time-Machine-Scheiß und einmal für den Rest halt, ja. Und bei der Time Machine ist es ja so, wenn er das Ding vollschreibt, dann schreibt er einfach, also quasi schreibt er zu Ende. Er schreibt das komplette Ding voll.
Einspruch? Hab ich bis jetzt auch gedacht, aber Mark hat mich in der letzten Folge berichtigt. Da gibt's nämlich mittlerweile eine Konfigurationsoption in diesem NetArtalk, was dieses AFP-Share macht, wo du eine Größenbeschränkung reinschreiben kannst, sodass Time Machine quasi nicht alles vollschreibt.
Jedenfalls, trotzdem ist es ganz nett, die Möglichkeit zu haben, quasi einzuschränken, wie groß Partitionen sind. Einfach, weil es eine nette Sache ist.
Habe ich auf meinem Heimserver auch. Also ich habe da Dings, diese normales LVM.
Genau, LVM hatte ich davor auch, habe ich gedacht, probier ButterFS aus. Quotas, du hast die Möglichkeit, diese Quotas zu setzen, aber du setzt die immer für das komplette Volume und das macht halt keinen Sinn einfach.
Wieso, du hast doch mehrere Volumes?
Ja, ja, du hast ein Volume
für deine... Das ist ja quasi wie eine LVM-Partition, oder? Oder sehe ich das falsch?
Nee, also du hast eine LVM, also du kannst mit einer Volume Group quasi vergleichen. Du machst ein ButterFS-Dings.
Okay, es ist kein Logical Volume, sondern eine Volume Group.
Genau, du hast ein Volume Group und da kannst du dann Subvolumes erstellen oder Logical Volumes halt. Und die kann man dann halt, du hast dann die Möglichkeit, die in der Größe zu beschränken, aber wenn du dieses Ding setzt, dann setzt er das einfach für alles, für alle Partitionen.
Some fucking reason. Nicht so cool.
Das ist auch schon gepatcht vor 3 Monaten, aber noch nicht in der Main. Weil die haben Angst, dass irgendwie was kaputt geht wahrscheinlich.
Ja, mit Daten ist es immer so, das muss man erst doppelt und dreifach testen, weil nachher verliert da jemand wichtige
Jedenfalls
Daten.
Jedenfalls Quotas gibt es einfach gerade noch nicht unter ButterFS und das dauert glaube ich auch noch.
Wieso solltest du doch eh immer nur Linux-Distributionen?
Genau.
Ja.
Die da drauf liegen, von daher.
Deswegen, ist ja eh egal.
Jedenfalls, ich wollte es halt gerne so haben. Hat nicht so cool funktioniert, habe mich ein bisschen gewundert, musste dann im Internet nachschauen und habe dann gesehen, okay, das ist alles ein Scheiß.
Aber was machst du jetzt?
Ext4.
Okay, also so wie immer.
Genau, also LVM und Ext4 halt.
Kein Software RAID?
Ja, doch, klar. Software RAID, LVM, Ext4.
Ja. Ist ungefähr derselbe
Device
Stack,
den ich... Device Mapper über Device Mapper.
Ja, genau. Ist derselbe Stack, den ich bei mir momentan
und dann könnte man noch ein
Krypto... Ach so, stimmt. Ich hab noch ein Krypto dazwischen. Also ich hab...
Device Mapper über Device Mapper über Device Mapper.
Device Map, also ein Software RAID, dann ein Krypto, dann LVM und dann halt ein X4.
Ich habe es umgekehrt. Ich habe Software Rate, das LVM, Krypto.
Das ist vollkommen egal. Das kannst du ja machen, wie du willst.
Also du kannst auch erst einen LVM machen.
Dann. Ja, das ist ja lustig. Also, das kann man alles kombinieren, wie man lustig ist.
Mach, wie du willst. Aber es gibt irgendwo, habe ich so einen Artikel gelesen, was, wie rum, wo besser ist. Und da hat jemand mal richtige Messtests gemacht. LVM und dann Rate und dann LVM. Ja. Und
ja, also
auch mit Linux-Distribution? Mit Linux-Distribution?
Sehr wahrscheinlich.
Also mit verschiedenen, ja, auf jeden Fall. Verschiedenste
Linux, genau, zum Beispiel ja, ein Debian lädt besonders gut, wenn du irgendwie erst Software ganz unten hast. jedenfalls, ja, keine Ahnung, ich hab's jetzt gerade so, ich hab halt gerade das unterste ist das Software und dann kommen quasi der Rest irgendwie.
Ja, gezwungenermaßen.
Ja.
Also bei mir war der Grund, dass ich eigentlich das
es geht quasi nicht.
Die Kryptoschicht ganz oben drauf habe, damit ich unterschiedliche Keys für unterschiedliche Partitionen angeben kann, aber im Endeffekt ist es dann auch egal.
Ja, fuck.
Ja.
Also Backups sind mir genauso wichtig wie meine Linux-Distribution. Deswegen ist okay.
Jo, gut.
Butterfest, nach dem Tag irgendwie mein Summary ist einfach, das ist noch nicht fertig. Das ist irgendwie noch kaputt.
Ja. Es ist ein bisschen schade, dass
sie so lange brauchen. Also komischerweise verbraucht es super viel Speicher einfach für sich. Ich weiß nicht, was es damit macht. Und also das ist auch ein super Pain, dass er sich, dass das Disk-Free nicht mehr anständig funktioniert, dass das irgendwie kaputt ist und dass er dir irgendwelchen krebligen Scheiß anzeigt und sagen, ja, das ist total schwer, das zu machen und wir können das nicht richtig. Und das sind voll die verschiedenen Wege, wie man es zeigen kann. Ist mir egal, ich will wissen, wie viel auf der scheiß Festplatte drauf ist. Aber das geht alles nicht und deswegen... ZFS wird bestimmt in 5 Jahren super gut und dann werden es alle Leute einsetzen, aber jetzt nicht.
Ich meine, ZFS ist auch schon 10 Jahre alt.
Ja,
das braucht einfach Zeit.
Ist abgestanden einfach.
Abgehangen. Und, ja.
Ist scheißegal, ob es steht oder hängt.
Ich glaube, abhängen ist was Gutes und abstehen ist was Schlechtes. Weil so ein Bier.
Abgestandenes Bier und abgehangenes Fleisch.
Abgehangenes Fleisch ist gut, abgestandenes Bier ist schlecht.
Aber genau, abgehangenes ist Bier ist gut, oder?
Das ist doch bestimmt ein Halal oder so, ne? Oder?
Genau, was ist mit Käse und Wein?
Ja. Wie nennt man das?
Das ist eine gute Frage.
Ablegen.
Ablegen und ab. Ich glaube, Käse und Wein reifen nur. Die hängen nicht.
Die muss man aber immer drehen, die muss man immer wenden.
Ja, ja, das stimmt.
Ja. Das bei den Raids. Wir können uns, glaube ich, auf gereift einigen.
Ja. Genau, gereift.
Gereiftes Butter. Ich meine, würde ja bei Butter auch gut passen.
Danach wird's Käse. Bam! Cheese Bass. Butterfest ist fertig.
Auf jeden Fall. Oh, sehr gut. Cheese Bass.
Flighty.
No Jesus.
Ich versuche das jetzt mal kurz.
No Jesus!
Ich versuche das Mimimi jetzt mal kurz zu halten, obwohl das irgendwie wahrscheinlich nicht funktioniert. Also, ich betreibe ja unter anderem noch retinacast.de, was momentan auf einem furchtbaren WordPress läuft. Und ich konnte ja nicht in Ruhe lassen, ich musste ja wieder rumspielen.
Ich höre schon die kleinen Kätzchen sterben.
Genau, ich bin ja so das Spielkind und ich habe ja da gedacht, ich muss jetzt mal den neuen heißen Scheiß ausprobieren und habe das...
Hat nicht funktioniert.
Ich habe jetzt die Webseite...
Spoiler, hat nicht funktioniert.
Ja. Das, was ich geplant hatte, hat funktioniert, aber was anderes hat nicht funktioniert. Aber ich erkläre es einfach
mal kurz.
Genau, ich habe ja dann gedacht, Marc hat gute Erfahrungen mit dem Cloudflare Content Distribution Network gemacht. Habe ich gedacht, ja, das ist so ein schönes, kostenloses Content Distribution Network. Das probiere ich doch auch mal aus. Okay, und dann habe ich das alles eingerichtet und es hat auch alles funktioniert. Jetzt ist nur das Problem, auf der Hauptdomain läuft ja jetzt momentan kein SSL, weil das würde quasi einen kostenpflichtigen Cloudflare-Account brauchen, den ich momentan nicht habe. Und das heißt, das Admin-Interface und die Logins, die normalerweise über HTTPS laufen sollten, die würden momentan nicht über HTTPS gehen. Dann habe ich gedacht, ja, ich bin ja schlau und ich suche mir einfach einen WordPress-Plugin, was dieses Admin-Interface und die Logins auf eine extra SSL-only-Subdomain umbiegt, die nicht über Cloudflare laufen, die quasi wieder direkt auf meinen Server gehen. Soweit so gut, es hat auch alles getan, wie ich es wollte.
Das klingt gut.
Nur
wir hören hier auf.
Bam. Nur hat's komische Effekte gegeben, dass man bei manchen Seitenaufrufen einfach unendlich weitergeleitet wurde, aber nicht HTTP-Redirects, die der Browser erkennt, sondern JavaScript Redirects,
die einfach unendlich weiterlaufen, ohne dass es der Browser jemals merken würde.
Außer deine CPU merkt's.
Genau, außer dass ein Tab irgendwie eine komplette CPU auffrisst, aber ist ja kein Thema. Wir haben es.
Dafür hat man ja Multicore-Prozessor.
Genau.
Scheiß auf Telefon. Ey.
Okay, dann habe ich angefangen, diesen PHP-Source-Code, der nicht mal so furchtbar war, durchzulesen und mal geguckt, was da überhaupt passiert. Stellt sich raus, die haben eine Proxy-Detection drin, die quasi dafür da ist, wenn man einen SSL-terminierenden Reverse-Proxy hat. Das heißt, die Webseite an sich wird zwar mit SSL ausgeliefert, aber der Application-Server, der dahinter läuft, der wird nur mit HTTP angesprochen. Das heißt, die versuchen irgendwie zu erkennen mit JavaScript im Browser, ob da tatsächlich im Browser auch SSL ankommt. Und wenn ja, setzen die einen Cookie, der dann auf Serverseite wieder ausgelesen wird. Was ja im Endeffekt technisch gesehen okay ist. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum. Jetzt kam es nämlich dazu, dass es da Fälle gab, in denen dieses Setzen dieses Cookies nicht richtig funktioniert hat und die Seite einfach unendlich redirected hat. Das Lustige war, plötzlich haben die RSS-Feeds auch angefangen, dieses JavaScript auszuliefern, und zwar nur dieses JavaScript. Ja, und das ist die Geschichte, warum RetinaCast jetzt momentan kein SSL mehr hat. Also ich habe dieses Plugin dann wieder deinstalliert, weil es konnte, also bei einem Podcast, der keine Feeds mehr anbieten kann oder wo irgendwie komisches JavaScript im Feed drin steht und sonst nichts, das macht irgendwie keinen Sinn. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich entweder irgendwie manuell da nochmal rumfriemel und diese Proxy-Detection rauspatch oder ob ich einfach irgendwie das Content Delivery Network wieder ausmache oder so. Da muss ich mir jetzt mal Gedanken drüber machen. Aber
ist ja kein Problem, wenn die anderen Leute auch sehen, was du für Feeds dir anguckst. Wenn es kein SSL ist.
Die Feeds sind kein Problem. Ich möchte nur nicht, einloggen. dass die Login-Credentials genau. Und das Admin-Interface über
SSH-Tunnel direkt drauf. Kein
Problem. Ja, nee, die Low-End-Version wäre einfach, den DNS-Eintrag zu umgehen, indem ich die IP-Adresse in meinen etc-Host schreibe, dann umgehe ich damit das Content Delivery Network und kann wieder normal auf der Domain HTTPS benutzen.
Du kannst auch einfach eine zweite Domain nehmen, zum Beispiel admin.rich.
Das habe ich ja versucht. Du hast nicht zugehört.
Tut mir leid.
Internet surfst.
Das Problem ist, dass WordPress weiß intern in der Konfiguration, auf welcher Domain es läuft, und es möchte dich auf diese Domain wieder umredirecten.
Super dreist einfach.
Und deshalb habe ich mit dir dieses Plugin installiert, was das verhindern soll. Da kann ich nämlich sagen, ich möchte eine dedizierte secure.retinacast.de oder so SSL-Domain haben.
Alles klar. Und das ist alles ein Scheiß.
Ja, das hat gerade einfach das WordPress kaputt gemacht. Jetzt bist du wieder dran. Sollte da jemand noch irgendwie eine Lösung für finden oder wissen, oder wie man irgendwie einen WordPress mit einer SSL-Only-Admin-Domain quasi laufen lassen kann, dann schreibt es mal in die Kommentare oder schickt mir irgendwie eine Mail oder so. Das wäre echt hilfreich. Oder macht irgendwie @flydie auf Twitter.
Genau.
Felix.
Genau, ich habe noch eine Sache. Ich habe gestern habe ich noch ein bisschen rumgespielt mit Irkbots und irgendwie, wir haben da ein Projekt, nennt sich Reaktor. Und was es macht, ist eigentlich über Irk Programme ausführen. So einfach. Es tut es auch fertig und es funktioniert alles. Problem ist, wenn man irgendwie Sachen hat, die länger für die Ausführung brauchen, dann möchte man ja sehen, was das Programm so in der Mitte ausgibt. Dafür nimmt man dann so, keine Ahnung, nimmt man das Python-Zeug und sagt man readline von dem Tool, was man gerade ausgeführt hat, und loopt da halt durch. Aber das Problem ist halt, dieses readline, das returnt einfach nicht. Returnt so lange nicht, bis dieses Scheiß-Tool zu Ende ist. Und das ist halt einfach fucking 3 Minuten oder so. 3 Minuten macht es einfach gar nichts und danach kommt dann halt der komplette Content und das ist ein Scheiß. So, und woran hat es gelegen? Das Tool, was ausgeführt wurde von dem Bot, wo ich alles Mögliche ausprobiert habe, dass es funktioniert, was alles nicht funktioniert hat, war ein Python-Tool, und das Ding hat halt sein Output gebuffert bis ganz zum Schluss und dann hat er gemeint, ja, jetzt kann ich das mal zeigen, was ich gemacht habe. Und
ab und zu sollte man doch mal flashen.
Ja, eigentlich sollte man sowas nicht machen, weil das Scheiß kann es auch selber einfach, ja. Und was man dann macht, wenn sowas passiert, sagt man Python, dass er gefälligst aufhören soll zu buffern und den Scheiß rausschreiben soll. Und das macht man mit Python -U So Python-U kann man zum Beispiel auch in die Bang reintun dann. Also sagst du mein User bin Python-U. Und dann führt er das Ding angebuffert aus, was für ganz viele Sachen wahrscheinlich mehr Sinn macht als gebufferten Output. Weil meistens ist es so, dass du das Zeug, was du hast, da ist nicht so wichtig, ob er da buffert oder nicht. Genau. Wenn ihr sowas habt, guckt nicht im Internet rum und sucht nach irgendeiner Lösung, die nicht funktioniert, sondern macht einfach in dem Tool, was ihr aufruft, Python-U oder Export Python unbuffered, glaube ich, alles groß geschrieben. Und dann funktioniert es auch und dann hört einfach auf zu buffern. Und
yay. Das ist
sehr gut.
Sehr gut.
Okay, dann kommen wir zu unserem letzten Punkt, die Picks. Vladi, du.
Ja, also ich war ja gerade bei
Satelliten.
Ich war ja gerade bei Sachen, bei Webseiten, die komplett eine CPU auslassen. Das ist auch wieder so eine, aber die macht es wenigstens auf eine coole Art und Weise.
Die macht wenigstens was Sinnvolles. Mhm.
Und zwar ist es eine WebGL-Demo, die einem die Flugbahn von Satelliten um die Erde außenrum zum aktuellen Zeitpunkt zeigt. Mhm. Und das auch noch schön alles in 3D und animiert. Und man kann da auch noch tatsächlich auf diese Satelliten draufklicken. Und man sieht dann halt auch
alles schwarz. Ja, mich.
Das dauert wahrscheinlich eine Weile, bis es geladen ist. Also man kann dann auch irgendwie die Erde drehen lassen und so und dann sieht man den.
A script on this page may be buzzy or may.
Ich glaube, eure Rechner sind einfach zu langsam.
Also bei mir läuft ein Core auf jeden Fall auf 100.
Ja, bei mir auch, aber ich habe
der Lip Flash Player, ich sag's dir, diese verdammte Hoden, ey.
Script stoppen.
Das ist auf jeden Fall echt cool, wenn man sich für sowas interessiert, weil man kann da auch hier mal, ich klicke jetzt hier mal auf irgendein so Geostationären in der Gegend rum und der sagt mir, das ist ein thailändischer Kommunikationssatellit, der SSC 28786 heißt. Und das ist echt ganz cool, weil man, ich glaube, das ist von der Skalierung her nicht ganz korrekt, weil die Geostationären, die sollten eigentlich weiter von der Erde weg sein. Vermute ich zumindest mal, also die sind relativ hoch, aber ich glaube, die haben das einfach so ein bisschen zusammengequetscht, damit man das auf noch auf dem Bildschirm bekommt.
Ja, das ist aber ein Scheiß, weil es Flash und es müsste HTML5
sein. Das ist HTML5.
Bei mir sagt er gerade Lip-Flash-Player, der 100% braucht.
Nee, das ist WebGL. Also dann ist es wahrscheinlich irgendein anderer Lip-Flash-Player.
Jetzt ist fertig, jetzt macht er nichts mehr quasi. Okay, vielleicht...
Also es ist definitiv WebGL und sonst hätte ich hier irgendwas aktivieren müssen und...
Warte mal kurz.
Flashblock ist immer noch an, ja.
Ja, oder
bei mir, ich kann einfach nicht rechtsklicken, das ist aber normal, oder?
Könnt ihr ja rechtsklicken? Das ist normal. Dass man nicht rechtsklicken kann, ist da normal in dem Fall.
Warum?
Ich weiß es noch.
Ah, ja, okay, das ist normal dann. Okay, dann ist es kein Flash, sondern das ist HTML5 und deswegen muss es gut sein.
Also ich finde es auf jeden Fall cool, weil man sieht, was da, es sind echt viele. Man sieht echt viele Satelliten, die hier um die Erde rumflirren.
Mhm. Ein Wunder, dass sie sich nicht einfach die ganze Zeit crashen.
Ja gut, du musst ja immer überlegen, das ist jetzt alles ein relativ...
Ja, aber trotzdem, ich meine, das sind ja auch schon viele.
Ja, das sind echt viele.
Und die fliegen ja auch nicht so langsam.
Ja, richtig.
Und die können sich... Also da fliegt auch super viel Debris noch rum. Also das darf man auch nicht
vergessen. Das ist ein großes Problem, ja. Da gibt's auch schöne Podcasts.
Und ich meine, wenn da noch einer gegencrasht, dann haben wir einfach noch mehr.
Noch mehr.
Noch mehr.
Auf jeden Fall super nette Demo, super interessant und ich hatte da echt Spaß, da mal eine Weile mit rum zu... spielen.
Also bei mir stockt es einfach wie so auch.
Das also wenn man da weiter reinzoomt, dann sieht man da tatsächlich auch so Überwachung, so Forschungssatelliten oder sowas und deren Sicht auf die Erde gerade. Krass. Also welchen Bereich die denn gerade abtasten und so was gibt's denn da, so Wettersatelliten und sowas. Oder so ein
Google Maps Satellit oder so?
Das hier, also die benutzen tatsächlich die Bing Kartendaten.
Ah. Ich meine, wenn man so weit draußen zoomt, dann ist auch egal, wie gut die Karten sind.
Ja. Ne? Okay, jetzt fängt es bei mir auch an zu ruckeln.
Also ich kann es nicht benutzen, weil es einfach...
Ja. Also sollte man dazu sagen, man bräuchte einen Rechner, der irgendwie...
Mit 8 Kernen. Aber das hilft auch nicht, weil...
Nee, ich habe hier auch nur einen 2-Kern-Rechner, aber der hat halt...
Einfach mehr Grafikkarten.
Zweimal mehr... Genau, und der hat halt eine größere Grafikkarte.
Einfach 100 Grafikkarten in dem Computer und dann kann man sich das bestimmt so reinschauen.
So schlimm ist es gar nicht. Aber bunt.
Aber 2 im SLI, aber es funktioniert unter Linux wieder nicht. Kannst du auch vergessen. genau, da gab es auch so ein anderes Projekt, die haben irgendwie, was haben die gezeigt, die Flugbahn von Flugzeugen und dann konntest du in dem Flugzeug mitfliegen. Und die haben das gemacht mit den ich habe davon ja erzählt, von dieser Fernsehkarte, mit der man nicht nur Fernsehsignale empfangen kann, sondern halt auch alles Mögliche. Und eins davon ist halt GPS und das andere sind halt auch diese der Funkverkehr von den Flugzeugen oder von die Positionsdaten. Und hat einer halt auch so eine App draus gebaut mit Google-Zeugs und mit den Informationen, die er halt aus seiner TV-Karte bekommen hat, Und das fand ich auch ziemlich cool, aber ich finde das, glaube ich, nicht mehr wieder. Und das war so ähnlich, es war halt nicht so hart gestockt einfach. Und das war mit Flugzeugen. Und man konnte dann sehen, wie Flugzeuge fliegen.
Aber in Sachen bunt. Wir finden ja alle bunte Terminals toll. Oder bunte Ausgaben auf Terminals.
Nein, ich will schwarz-weiß oder schwarz-grün.
Also ich nicht. Darum habe ich hier, das ist eigentlich so ein bisschen so eine Mischung aus Pick und Lesefu. Ich habe eigentlich diesen Artikel, der so erklärt, was denn so Anti-Color-Sequenzen sind und wie man sie richtig einsetzt und so. Den habe ich auch mal verlinkt. Aber im Endeffekt geht es mir um dieses Tool, was in diesem Artikel empfohlen wurde, und zwar GRC, den Generic Colorizer. Das ist ein Tool, dem kann man mit regulären Ausdrücken über Config-Dateien sagen, welche Textausgaben er wie farbig markieren soll. Und der hat auch schon, der kann zum Beispiel so Sachen wie Ping und so, kann der schon automatisch. Und dann habe ich mir das über Homebrew installiert und da ist auch schon, sind auch schon ein paar sinnvolle Aliase dabei, die man da benutzen kann. Und wenn ich jetzt hier einen Ping mache, dann sieht es ungefähr so aus. Das heißt, der hat quasi bei mir die IP-Adresse bunt gemacht, in einer anderen Farbe die Response-Zeiten bei einem Ping, und irgendwie das Time hat er gelb gemacht und so. Und das ist eigentlich alles ganz nett. Da kann man quasi für die Netzwerktools, dass man da noch ein bisschen Übersicht reinbringen kann, oder für andere Sachen, für Git oder sonst irgendwas, kann man da generisch mit regulären Ausdrücken bestimmen, was denn farbig markiert werden soll. Und man hat mehr bunt in der Shell, was ich toll finde.
Mehr bunt.
Ja. Also der kann dann auch irgendwie Traceroute und sonst irgendwas, kann der alles Mögliche. Und das sind halt hier in diesem Artikel auch noch Beispiele, wo man zum Beispiel To-Dos oder sonst irgendwas in Git-Commit-Logs farbig markiert automatisch.
So schön. Alles bunt. Ich glaube, der Git-Log kann auch bunt so, oder?
Ja, aber der kann nicht bestimmte Keywords, wenn du zum Beispiel sagst, irgendwie du hast ein To-Do oder sowas,
so,
oder eine Ticket-Nummer oder sowas in deinen Commit-Logs.
Also drin, was du quasi mit grep auch machen kannst.
Genau.
Ja.
Also ich benutze ja auch grep standardmäßig mit --color auto.
Ja.
Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob das überhaupt stimmt. Alias grep. Genau, --color ist gleich auto. Und dann macht er ja auch automatisch alles, was er irgendwie diesem
findet,
macht er dann auch tatsächlich bunt. Mhm. Was gut ist, weil ich mag bunt. Sehr und gut. Mehr bunte Shells sind mehr Gewinn. Darum bunt.
Ja.
So. Was haben wir denn noch? Ich glaube, Ingo ist dran.
Okay, ich bin gerade... falsches Pad.
SparkleShare.
Ah, SparkleShare. Ja, weil da spiele ich auch gerade mit rum. Genau, hatten wir schon mehrfach. Und weil wir heute auch unhosted haben, sage ich nochmal, wer nicht Dropbox benutzen will, sondern seinen eigenen Git, egal ob es jetzt GitHub ist, da liegt es halt dann öffentlich rum, oder seinen eigenen Git-Server oder wie auch immer, der kann das Ganze auch mit SparkleShare machen, ist also, hat einen Desktop-Client und macht die ganzen Git-Kommandos, die man sonst halt per Hand machen müsste, einfach schön, schmeißt in irgendeinen Ordner in der Datei rein und er synkt die dann in dein Git und ja, und funktioniert von mehreren Clients aus. Das Einzige, was ein bisschen komisch aussieht, ist, dass es eine Mono-Anwendung ist. Da heißt, hüpft immer so eine SparkleShare.exe rum. Da denkt man immer,
oh mein Gott, habe ich über Windows gestartet?
Genau.
Aus Versehen, oh nein.
Aber abgesehen davon, schönes Ding. Also, ja, habe ich mich jetzt dran gewöhnt mittlerweile. Ist auch so ein bisschen wie halt Dropbox, ja. Bloß, dass du halt.
Nicht Dropbox.
Bloß, dass es nicht Dropbox ist, weil du deine Daten ja selber bei dir
so
hast.
So einfach.
Ja.
Ist wie Dropbox, nur nicht Dropbox.
Und wer weiß, vielleicht unterstützen die ja auch irgendwann mal.
Ich verlinke einfach mal den Xcase-CD dazu.
Nicht Dropbox.
Oder ja, nicht Facebook einfach. Nicht Facebook.
Ach so.
Das ist neu.
Also, wer entweder jetzt durch diese Sendung sich mal unhosted und owncloud und Gedöns angucken will, der kann das natürlich tun. Oder wer sowieso schon seinen eigenen Git aufgesetzt hat und schon so einen Desktop-Client, Synchronisations-Client, der auch so schön dreht, wenn sich irgendwas synchronisiert und sowas, haben mag, der kann sich nochmal SparkleShare angucken. Kann man, ist auch auf GitHub, kann man auch forken, mitentwickeln, flattern und so weiter und so fort. Also finde ich auch eine schöne Idee. Und
ich hab's
es stürzt verlinkt. Ab und zu immer noch ab, aber...
Es ist halt Windows, ich meine, was willst du erwarten?
Ja.
Es gibt auch noch so ein Synchrony, kennt ihr das?
Nee.
Es ist noch so was Ähnliches, es ist gerade ein bisschen auf Eis, weil der Entwickler irgendwie einen Fulltime-Job hat, aber es ist im Prinzip auch eine freie Software, Syncing, Daten-Syncing-App, und die encryptet auch alles direkt auf dem Client. Und ja, synchrony.org ist das. Mhm. Packe ich auch mal in die Notes.
Okay, klingt auf jeden Fall auch gut. Also gerade dieses Synken, ich meine, wenn es jetzt bei OwnCloud dann auch irgendwann kommt, kann auch mal sein, dass ich mir das angucke, aber das ist schon einfach so, ja, so convenient, so irgendwie so nett, muss dich nicht drum kümmern, du schmeißt es in irgendeinen Ordner und es kommt halt da irgendwie an. Ja. Du musst das Ding nicht erst irgendwie mounten oder sonstigen Schnee machen. Ich meine, klar, ein Web darf mounten, wäre jetzt eigentlich auch nicht so das Problem, aber so schnell einfach synchron halten, mehrere Rechner, ohne dass man sich drum kümmern muss, sondern dass man nur den Client starten muss und dann ist gut.
Ja, bei SparkleShare ist ja auch das Geile, dass es halt auf einer offenen Technologie schon aufbaut und schon Infrastruktur dafür verfügbar ist. Also eigentlich kommt das ja von einem GNOME Designer-Team sogar. Also es wird halt auch von denen benutzt permanent und
ich glaube, jetzt wo du sagst, Synchrony hatten wir auch mal angesprochen, das ist nämlich eigentlich nur ein Client, der auf alle möglichen Backends schreiben kann.
Genau.
Und also der kann auch FTP und IMAP und Google Storage und S3 und Rackspace und alles Mögliche. Also das heißt, man könnte quasi da auch irgendwie eine OwnCloud mit WebDAV laufen lassen und dann Synchrony drauf synken lassen.
Ja.
Und das ist mal im Rahmen von einer Master-Thesis von dem Entwickler entstanden, so wie ich das hier lese.
Ja, sieht so aus.
Also Clients für OwnCloud gibt's halt gerade auch schon, aber sind eben noch in ersten Versionen. Also man kann sie schon ausprobieren, aber
ja. nennt sich Cadaver. Cadaver ist der Command Line Interface für WebDAV.
Hört sich richtig an.
Hier, ich habe auch den Link wiedergefunden für das Software, also für deinen Pick quasi. Und zwar das, wo einer mit dem Software Defined Radio die Flugzeuge dingst hat. Lasst euch einfach nicht ablenken. Wo ist es hier? Lots of Satellites. So.
Okay, dann, wer hat noch?
So.
Was ist noch drin?
Felix Python Anywhere.
Python Anywhere ist super, super cool. Ich habe erst gedacht, okay, das ist wieder so ein komisches Web- komisches Dingsy, wo du irgendwie dann in Python schreiben kannst und dann macht er das halt irgendwie lokal. Aber nein, das ist einfach das Allercoolste, was man sich vorstellen kann, nämlich du gehst dahin, loggst dich ein, kriegst so ein minimalistisches Interface und sagst dann, okay, was will ich machen? Ich brauche jetzt hier eine BA-Shell. Ja? Sagst, klickst es an, das Ding fährt ein schwarzes Fenster hoch mit weißem Text und du hast einfach eine Shell auf eine Amazon-Instanz. Und da, also wofür es wahrscheinlich gedacht ist, also was mich aber nicht überzeugt hat, du kannst irgendwie, da gibt es irgendwie so Apps für dein Android und für deinen komischen iComputer und da kannst du das dann überall Python schreiben. Aber du kannst auch einfach so eine Shell haben für vollkommen anonym, weil du da nichts angeben musst zu deiner Person, sondern du sagst einfach, ich brauche so einen Account und ich krieg dieses Ding vollkommen anonym und du hast im Web über JavaScript eine Shell.
Genau, also ich
auch mit Bootstrap gemacht, ihr seid.
Echt?
Ja, der Button.
Oh, der Button. Das
ja, sieht auf jeden Fall
direkt,
so ein bisschen
aus. Enttarnt.
Wie gesagt, benutzt fast jeder mittlerweile. Aber ja. Also
wenn man einfach
mal
eine Python-Anwendung irgendwo ausprobieren will, dann.
Oder also das ist nicht nur auf Python beschränkt, sondern du hast eine Born Again Shell und
ZSH ist auch drauf.
Du hast eine Z-Shell, du kannst da reingehen, du hast ein WGET, das heißt, du kannst dir quasi alles nachziehen, was du nicht findest. Man ist jetzt gerade so ein Startup-Dingsy und die machen jetzt gerade irgendwie Zeugs und du kannst irgendwie Premium upgraden für $5 im Monat mit PayPal bezahlen. Du kannst, glaube ich, auch Ruby machen oder so, keine Ahnung.
Also, so wie ich das jetzt gerade interpretiere, es ist so ein bisschen was wie Heroku, aber eher auf Python konzentriert. Also quasi so ein Cloud-Hoster, wo du halt also die sagen jetzt quasi als prominentes Beispiel, sie hosten Django Projects, was ja quasi so ein Python Web Framework ist. Aber du kannst ja da im Endeffekt auch alle Sachen, die sonst in der Shell laufen, benutzen.
Richtig, genau. Du kannst zum Beispiel auch Ruby garantiert nachziehen, komplett. Weil du hast ein Wget, ich meine,
wenn alles,
du hast ein Python, das ist einfach genug.
Bekommt man da irgendwas kompiliert drauf?
Du kannst ein fucking GCC nachziehen, das ist vollkommen egal.
Ja, gut.
Du kannst deine komplette Umgebung nachziehen, du bist halt gechange-rooted, aber du kannst halt alles lokal
machen. Wie viel Plattenplatz hat man da?
500 Megabyte, glaube
ich. Okay, also ist schon
eingeschränkt. Ja, es ist schon echt viel und du kannst hier, du hast deine Konsolen und die, also ich habe bis jetzt noch nicht gehabt, dass die gekillt werden, oder? Das ist jetzt schon einen Tag her. Und das sieht auf jeden Fall echt vielversprechend aus für
ist abgefahren, da, diesen Folder kann man auch irgendwie mit Dropbox synken. Steht hier.
Das ist awesome. Ja, Dropbox und genau, du kriegst noch MySQL dazu. Irgendwie was schon läuft automatisch. Aber du kannst auch einfach so alles laufen lassen. Es ist einfach genau das, was du haben willst.
Und man kann auch irgendwie Git benutzen und so. Das ist
nett. Das SSH, SSH direkt drauf connecten funktioniert nicht direkt irgendwie.
Also man muss über den Browser.
Ja, also du musst schon Reverse Shades booten dann. Wenn du das haben willst. Aber ist auch ein Pain. Deswegen lieber irgendwie den coolen Scheiß machen. Am besten nichts, wo man danach für gekickt wird, weil das wäre blöd.
Ja.
Oh, guck mal, du kriegst sogar einen DNS-Namen. Das ist aber nett.
So praktisch.
Gucken, ob man sich da direkt auf SSH connecten kann.
Okay, also Python Anywhere.
Python Anywhere ist der neue heiße Scheiß für, wenn man nicht Heroku nehmen will, glaube ich. Ich weiß nicht, was Heroku macht, aber das macht es wahrscheinlich auch.
Ja, Heroku macht halt noch Infrastruktur dazu. Du kannst halt jetzt auch sagen, ich möchte hier irgendwie, keine Ahnung, noch eine Redis oder noch eine MySQL oder sonst irgendwas dazu haben.
Genau, also zum Ausprobieren einfach so zum Coden meiner Runde, das ist einfach super cool.
Das ist nett. Finden wir gut, glaube ich. Anywhere.
Ich finde es super.
Okay, Korns.
Ja, genau. Es gab vor einer Weile mal dieses Ruby Cones Projekt. Was? Nein. Was im Endeffekt
Ruby Cones.
Ein Tutorial ist, was einem die Programmiersprache beibringt, indem man Aufgaben löst, die in Form von Unit-Tests geschrieben wurden. Und das ist eigentlich echt nett gemacht, weil man kann da im Endeffekt die Programmiersprache lernen, indem man Dinge programmiert, die dann quasi den Unit-Test durchlaufen lassen und wenn einer der Tests durchläuft, dann kommt man quasi zum nächsten Level und bekommt dann quasi den nächsten Test vorgesetzt, den man dann auch wieder so implementieren muss, dass er tut. Und das wurde jetzt auch adaptiert in anderen Programmiersprachen. Was ich hier noch verlinkt habe, wären die Python-Cones und die JavaScript-Cones. Und ich habe heute Morgen, hatte ich noch ein bisschen Leerlaufzeit und habe gedacht, oh, ich muss ja demnächst auch mal einen Vortrag über JavaScript halten, beziehungsweise auch einen Workshop. Und habe da mal angefangen, dieses JavaScript-Cones, was ich hier verlinkt habe. Also da gibt es, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Versionen von unterschiedlichen Leuten, aber die versuchen alle so ähnliche Teile der Sprache.
Ich weiß schon, was das nächste ist einfach. Das ist dann so Recapture mit Cones und du musst erst diesen Code programmieren, bis das wieder funktioniert von irgendwelchen Gitterprojekten.
Das fände ich auf jeden Fall gut.
Dinge haben. So, ja, sorry, du musst jetzt erst diesen Dings machen, das funktioniert. Dann kannst du dich einloggen.
Ja, jedenfalls habe ich heute Morgen das JavaScript-Cone mal komplett durchgemacht und ich habe da, glaube ich, so knapp eine halbe Stunde dafür gebraucht und die erklären halt auch so die ganzen Object Literals, die Funktion, die unterschiedlichen Scopes, reguläre Ausdrücke und die haben da halt das alles in einzelnen Dateien zusammengefasst und im Endeffekt muss man nichts anderes machen, als dieses Git-Repository runterladen, die HTML-Datei, die hier drin ist, zu öffnen und dann anzufangen, an den Unit-Test rum zu editieren. Die benutzen dazu dieses jQuery-Unit, was sich Q-Unit nennt und also das Ruby-Cone soll auf jeden Fall auch gut sein, da kommt es eigentlich auch her. Das Python habe ich jetzt mal verlinkt, habe ich persönlich jetzt noch nicht gemacht, aber wird wahrscheinlich auch ähnlich gut sein. Und ich finde das Konzept eigentlich ganz nett, weil es ist einfach so ein bisschen Gamification, aber man lernt was dabei.
Also du schreibst dann quasi direkt in diese JavaScript-Files rein oder machst du neue
genau,
Files?
Genau, du schreibst direkt in die JavaScript-Files
rein. Also da, wo Unterstriche sind
einfach. Genau, da, wo Unterstrich ist und wenn man sich die Bibliothek anguckt, dann hat der eigentlich einfach irgendwie Unterstrich, Unterstrich ist ein Variablenname, der auf, ich gucke mir das gerade mal an, genau, der steht, das ist einfach ein String, der heißt incomplete und den musst du quasi dann ersetzen.
Also was ich jetzt gemacht hätte, einfach das erste zum anderen kopiert.
Ja, das ist ja nicht Sinn der Sache. Wird ja auch gehen, ja.
Aber dann hast du auf jeden Fall die Tests.
Genau, erfüllt. Dann laufen auf jeden Fall die Unit-Tests
durch. Alles funktioniert. Wir können es shippen.
Ja, was auch cool war, die Leute von dem Ruby Rogues Podcast, den ich hier vor ein paar Sendungen schon mal gepickt habe, die haben mal was Interessantes gemacht. Und zwar haben die Ruby Cones genommen und haben die ganzen Ruby Core-Klassen so gemonkey-patched, also quasi zur Laufzeit überschrieben und Sachen abgeändert, dass quasi die Ruby Cones korrekt durchgelaufen sind, ohne dass sie die Cones an sich editieren mussten, weil die haben dann einfach vorher ein Changeset geladen. Es ist mal so eine nette Fingerübung, wenn man sowas mal machen
wahrscheinlich möchte. Das Assert überschrieben.
Das kann man natürlich.
Return true. Shit, wir haben gewonnen.
Ja. Aber ich finde, das ist ein netter Ansatz, Programmiersprachen zu vermitteln oder irgendwie sich Programmiersprachen beizubringen, weil man lernt zum einen, wie man in der Programmiersprache Unit testet. Zum anderen hat man schon direkt ausführbaren Code und man muss halt kein Boilerplate außen rumschreiben, sondern man muss einfach nur ein paar Statements reinschreiben und die funktionieren dann.
Yay.
Gut, somit? Das ist auch der erste Commit, 2 years ago, moved from Google Code.
Genau, noch schnell weg, solange sie es noch können.
Genau.
Wenn Google es zumacht. Das Ganze,
ja. Welches war das? Das JavaScript Cone?
Oder? Ja, ja.
Aber sie haben einfach ihre komplette History verloren, oder nicht? Ist sie noch da? Commit?
Weiß ich gar nicht.
Nee, sieht gut aus.
Ist ja egal.
Sieht gut aus.
Genau, ja, ist Google fertig. Code entwickelt sich auch so ein bisschen zum SourceForge.
Ja, ich glaube mittlerweile will man auch nicht mehr wirklich auf Google Code hosten. Nee, also ich glaube so GitHub oder Bitbucket sind so die Sachen, wo man hin möchte. Hm. Also ich bin jetzt eher auf GitHub, weil es tut und es ist cool und die haben, ich mag die Leute, die machen coole Sachen. Aber ja, ich weiß nicht, SourceForge oder Google Code würde ich momentan auch nicht mehr benutzen, wirklich.
Ja. Naja. Sieht ja auch nicht so gut aus.
Und genau, das sieht ja so alt aus. Ist
super unübersichtlich. Auch mal gerade Repositories zu browsen auf SourceForge, da stirbt man ja, bevor man irgendwie mal Code sieht.
Ist doch so. Da ist man so alt wie Dings, ja. Wie SourceForge schon.
Ja, genau, da altert man ja währenddessen schon.
Da altert man weg und stirbt.
Ja.
Innerlich stirbt man auf jeden Fall ein ganzes Stück, wenn man es benutzt. Deswegen bloß die Pakete direkt runterladen und dann schnell auf GitHub forken.
Genau.
Wenn ihr die Chance habt, auch noch auszuchecken, aber das werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr schaffen in der Zeit.
Bis ihr da mal den Link zum Repository gefunden habt. Da.
Ja, nee, dann müsst ihr auch irgendwie erst noch Member sein oder ihr müsst es irgendwie anonym auschecken und dann seid ihr gefuckt.
Ja, ich meine, man könnte es ja anonym auschecken und dann wieder auf GitHub pushen.
Ja, ja, genau. Also wenn ihr das schafft, ja, dann alle Projekte, die ihr seht, die irgendwie noch auf SourceForge vereinsamen, ja, schnell auf GitHub porken.
Ja, schnell mal Cron-Job einrichten, der das mir rot.
Genau, einfach so jeden Tag irgendwie ein Projekt komplett forken auf GitHub und sagen,
eine gute Tat am Tag und das wäre dann so ein
Projekt. Aber ich glaube, gute Taten darf man nicht über Cron-Job machen.
Ja, man kann ja jeden Tag einen neuen Cron-Job an.
Ja, dann wird es immer mehr einfach und dann irgendwann ist alles
man muss ja jeden Tag ein neues Projekt mirroren und dann jeden Tag quasi einen neuen Cron-Job für jedes neue Projekt.
Du gehst einfach die AZ-Liste durch.
Ja, würde ich jetzt auch sagen. Du sagst einfach,
genau, wir schreiben
oder
uns
die
einfach,
Most Viewers.
Genau, wir schreiben uns einfach.
Genau, die retten. Die noch irgendwie Leute haben, die es anschauen.
Ja, nachher kommt dann irgendwie so ein Gigantor-Projekt, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, OpenOffice oder so, da gibt es bestimmt auch noch Miros auf SourceForge. Oder
hast du ja, aber die will man ja nicht haben.
Ja, genau. Stimmt. Dann hast du einfach ein Timeout für das SVN. Wenn es zu lange dauert, das ist dann lass ich einfach auf. Das hat irgendwie mehr als 1000 Commits, das kann nicht gut sein.
Das
muss alt sein, das kann da auf der alten Seite auch bleiben. Jedenfalls.
Ich habe auch das wiedergefunden, dieses Decentralized oder Federated Git Hosting, CodeTube heißt das. Also der Witz an der ganzen Sache ist, es ist auf Gitorius gehostet und die Website ist gerade down.
Gute
also eigentlich CodeTube.be, aber Gitorius.org/CodeTube. Und das ist eben, ja, wirklich Federated Git Hosting, also dass man auf den verschiedenen Instanzen auch, ja, die Sachen benutzen kann. Also man braucht nur einen Account auf einer Instanz, genau, ist kaputt gerade.
Aber jetzt, wo es dezentralisiert ist, müsste ja irgendwo anders auch sein, oder?
Ja, eigentlich schon.
Jetzt muss man nur noch die URL finden.
Ja.
Shit. Hier, Pax Galaxia. Nee, fuck, das ist anders.
Also ich verlinke das mal. Vielleicht ist es ja, bis es die Leute mal wieder angucken oder bis sie den Podcast hören, ist es ja wieder vielleicht wieder da.
Genau. Und hier, 40mails.freemail.com. Das hört sich auf jeden Fall super legit an. Nee, funktioniert das als
einfach weg. Ja, gitorius.org/codetube ist, glaube ich. Genau, und eine Sache ist mir noch eingefallen, auch zu Unhosted. Und zwar im September ist, es gibt so ein kleines Dörfchen in Tschechien, das heißt Unhoscht. Das haben wir gefunden zufällig bei einer Google-Suche.
Genau.
Und also es halt, wird halt Unhost geschrieben. Ja, und da waren wir letztes Jahr auch im September, am 9. September. Da war nämlich unser erstes Jubiläum, unser erster Geburtstag. Und gedacht, da sind wir
in Kroatien.
Sind wir hingefahren in Tschechien.
Tschechien ist das Gleiche. Alles das Gleiche.
Also Ostblock. Das ist nur 20 Kilometer westlich von Prag. Also das ist ziemlich geil. Und da waren wir halt für einen Tag und haben da auf dem Dorf
Party gemacht.
Bars, Random Bar.
Ja, wo wir waren. Ja, das war ganz lustig.
Die heißt Random
Bar,
oder?
Nee, das war irgendeine. Das ist okay. Die einzige wahrscheinlich. Also es sind 3000 Leute und 2 Kilometer Durchmesser, das Ding.
Awesome. Sie haben irgendwie ein Commit und deswegen ist CodeTube bloß noch IPv6. Das ist richtig so. Einfach noch schlimmer als SourceForge. Das ist das nächste Level einfach erreicht.
Null
das
auf IPv6.
Das ist einfach ist Trolling. Das ist super Trolling, Alter.
Also, ja, genau, im September, 7. bis 9. September wieder in Unhorst, Free Web und Konferenz sozusagen. Genau.
Und da kriegt ihr viele Leute unter.
Ja, da gibt's ein Hotel, da gibt's sogar mehrere, glaube ich.
Boah.
Ein Hotel mit 90 Betten und 6 Konferenzräumen, also
Hardcore.
Wenn das nicht, und dann gibt's noch eine Pension mit 14 Betten, aber das ist, glaube ich, auch schon.
Gut. Also im September.
Ich bin ja gerade super schockiert. Jemand mit dem Username Douglas Crockford hat gerade Semikolons in den Chat geschrieben.
Nein, ja.
Also auf dem Piratenpad finde ich super gut. Mehr Semikolons auf jeden Fall.
Super, da bist Semikolon. Doch nicht sterben. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Sendung. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Nicht wundern, immer noch Donnerstag. Wir sind jetzt auf Donnerstag, weil es im Chat vorhin nochmal gefragt wurde, wie heute Sendung. Ja, immer donnerstags. Und ja, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Am Gerät. Und
Zombies.
Apokalypse.
Im Zweifelsfall Zombies.
Zombies.
Ja. Und Semikolons.
Semikoli. So wie
die Kolibakterien.
Ja, Semikoli. Zwei Kolis.
Zwei Kolis.
Semikolis.
War es das, oder?
Ich glaube schon, ja.
Ich glaube, wir haben gewonnen.
Also, tschüss.
Bis dann.
Tschüss.